Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio. Ich bin René und hier ist natürlich auch der Dennis.
Hi. Servus.
Und wir haben heute eine ganze Menge Zeug. Das heißt, ihr braucht Sitzfleisch.
Ja, könnte länger dauern. Oder zumindest eine lange Fahrt in irgendeiner Form.
Oder hört es auf zweimal, aber Hauptsache hört es euch an. Und zwar heute geht es natürlich ganz klar um die Punkteänderungen, die aktuellen, jetzt hier aus dem Juli. Und um das all die Ankündigungen, die eigentlich auf die FFG eigentlich auf der GenCon gemacht hätte, die dieses Jahr natürlich logischerweise ausfällt und deshalb aber online gemacht wurden vor wenigen Tagen. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen und was uns da alles an 3 Millionen neuen Upgrade-Kartenschiffen, Gottmechaniken und sonstigem alles erwartet. Viel spannendes Zeug.
Einiges passiert. Ja, also es waren so ein bisschen, überraschend waren die Punkte ja schon am Mittwoch draußen, jetzt vergangenen Mittwoch, der 29. Und wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass ja die Punkte erst am 31., also am gestrigen Freitag, released werden, also mit diesem FFG-Stream, der ja groß angekündigt wurde. Naja, es ist halt, wie man's denkt, ist es falsch. Jetzt haben sie sich irgendwie dann doch dazu haben sie gesagt, sie müssen es doch anders machen. Aber super, trotzdem, man hat ein bisschen Zeit gehabt, noch neue Staffeln zu bauen und punktetechnisch gab's, ja, ich sag mal, nicht viele Überraschungen, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und ja, ich denke, das wird sehr, sehr interessant. Also das, was ihr jetzt so hören werdet, natürlich einfach so erstmal unsere Gedanken per se. Da gibt es jetzt vielleicht die eine oder andere Idee, die man vielleicht mal äußern könnte. Aber alles Weitere schauen wir uns dann an. Wollen wir einfach mal loslegen?
Wir starten einfach mal mit den Punkten.
Ja? Mit den Punkten, ja. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Und dann überlasse ich dir das Feld an dieser Stelle. Oder wollen wir mit Rebellen starten? Oder
ja,
mit
machen wir.
Ja, dann starten
wir. Starten wir einfach mal mit den Rebellen. Was ist da Tolles passiert? Gar nicht so viel. Das Erste, was uns ins Auge fällt, ist das Auzito Gunship. Da gehen die Punkte auf jeden Fall nach unten. Bei Wolf Varro 2 Punkte, bei Lorik 1 und beim Kashika Defender, also beim generischen, ist auch nochmal 2 Punkte. Ja, ob das jetzt jemand überzeugt, die Schiffe zu spielen, lassen wir mal offen, ich glaube es nicht.
Nee.
Aber vielleicht gibt es jetzt mal so einen Verlegenheitsgriff hier und da zu dem Schiff, weil es jetzt einfach mal reinpasst oder so in der einen oder anderen Konstellation. Wer weiß.
Es ist ja auch nicht schlecht. Also es hält ja was aus, es hat einen coolen Feuerwinkel, aber irgendwie fehlt dem Schiff dann noch das ein oder andere. Also irgendwas
allein
fehlt.
Es kann halt einfach allein nicht existieren in der Staffel. Es braucht halt irgendwie einen Support dabei, weil in der Regel, was macht man mit den Dingen? Man fliegt auf den Gegner zu, freut sich über seinen großen Feuerwinkel, man tut Verstärken. Und das war's.
Genau, und das war's.
Das heißt, man hat wenig Möglichkeiten, dann irgendwie nochmal die Würfel offensiv zu modifizieren. Und ja, das ist nicht so die erste Wahl, zumindest nicht für ein Wettbewerbsspiel in irgendeinem Turnier.
Nee. Naja. Ja, okay. Was auch schon zeigt, dass es auch nicht im Hyperspace drin ist. Also,
ja, ist auch nicht drin. Man kann es ja auch nicht kaufen aktuell.
Richtig.
Ja, auch ja, das, aber von daher wird es auch nicht in Hyperspace reinkommen. Es sei denn, es wird nochmal neu released. Vielleicht mit einem neuen Farbschema, vielleicht diesmal Mahagoni-Holz statt Buche.
Ah, wobei oder ich glaube, das ist ja auch so ein Thema aktuell. Ich glaube, die alten Releases oder die alten Schiffe, werden wirklich noch lange brauchen, bis da nochmal neue Releases kommen.
Das denke ich. Vielleicht nächstes Jahr mal sehen.
Ja.
Naja. Ja. Okay, bis dahin haben sie beim Carving was gemacht. Das war die Miranda Dorni. Ist 2 Punkte günstiger geworden. Ist ein ganz netter Ansatz. Kann vielleicht hier und da seinen Platz finden. Dann beim E-Wing hat sich viel getan. Quer durch die Bank weg, alle 4 Schiffe, die es gibt, sind dann 2 oder 1 Punkt günstiger geworden, kann man ein bisschen mitarbeiten, wird aber trotzdem kein bevorzugtes Schiff von mir, weil einfach die Aktionsleiste einfach nicht so toll ist bei dem Schiff. Es ist einfach nicht praktisch, weil man darf auf Reichweite 3 oder weiter eine Zielerfassung nehmen, nee, außerhalb von Reichweite 3,
so war es, glaube ich. Ja, genau,
aber man kann einen Boost in der Zielerfassung linken, ja. Aber ein Boost bringt mich in der Regel näher ran an Gegner, nicht weiter weg, weil da will ich ja auch hin, sonst mache ich keinen Schaden. Und das ergänzt sich einfach nicht gut. Und von daher denke ich auch, wird das jetzt nicht unbedingt so einen großen Unterschied machen, was wir jetzt bei dem, was wir auf Turnieren sehen werden. Ja, dann haben wir den HWK. Da gibt es kleine Veränderungen. Der Kyle Katarn wird einen Punkt günstiger und der generische Rebel Scout einen Punkt. Finde ich schön mit Kyle Katarn, der macht Spaß. Es ist nur ein Punkt, jetzt kostet er halt 33. Okay. Ja. was das wirklich ausmacht, ausprobieren. Vielleicht passt er jetzt in die eine oder andere Staffel rein.
Ja, aber in welchem? Also wo spielt, also Kyle Katarn ist ja eher so ein Spieler, der sich also den musst du ja eigentlich mehr mit Titel spielen. Du brauchst ja mal die Crowd-Titel für den unbedingt, sonst kannst du nicht den Effekt rausholen.
Der ist halt einfach die Fokusbank, ne? Der fliegt den Fokus spazieren, verteilt einen jede Runde, guckt, dass er selber noch einen übrig hat. Im Idealfall hat er vielleicht sogar zwei übrig am Ende der Runde. Ist eine schöne Sache, kann toll supporten, kann toll unterstützen, ist eigentlich großartig, ne? Darf nur nicht zu günstig machen, dann wird er wieder gefährlich.
Ich meine, 33
Punkte. Aber ich denke, mit 33 Punkten.
Ja, gut, wobei,
vielleicht.
Auf 51 musst du ihn ja rechnen, wenn du ihn mit Titel spielen willst. Ne? Multi-Crow-Titel, um dem vorzugreifen, ist immer noch
teuer. Du musst ja nicht zwingend mitnehmen, ne? Wenn du nur mit 33 Punkten nackt fliegst, als einen reinen Supporter, oder vielleicht noch Perceptive Co-Pilot drauf machst, dass du immer zwei Fokuspunkte bekommst.
Ja, das wäre.
Sodass du einen vergeben kannst und einen behalten kannst zum Verteidigen. Dann wären wir bei 41. Dann könnte vielleicht interessant sein als spannende Supporter.
Das stimmt. Dann schon interessanter, aber du musst, also nackt so als sich, finde ich,
ihn
schwierig. Ja.
Nicht richtig befriedigend.
Ja. Ja, gut, aber vielleicht wollen sie das ja wieder. Vielleicht wollen sie ihn ja einfach mal wieder mehr aufs Feld tun. Wobei, was wohl auch, das habe ich jetzt auch schon von mehreren Seiten gehört, um das vielleicht einfach nochmal zu erwähnen, ist diese ganze Punkteanpassung. FFG hat sich scheinbar nicht an irgendwelchen Turnieren online orientiert, sondern primär wirklich an den Turnieren, die Anfang des Jahres noch stattfinden konnten. Was man vielleicht dann auch bei dem einen oder anderen Schiff am Ende dann noch merken könnte. Aber trotzdem, ich meine, HWK ist immer ein schönes Schiff, muss man einfach mal wieder mehr spielen. Gibt dem Schiff mehr Liebe.
Ja, nee, was man sagen muss, wie gesagt, wenn FFG sich, also die haben sich nicht an den Online-Turnieren orientiert.
Genau.
Und ganz ehrlich, dürfen sie auch nicht. Dürfen sie nicht, können sie nicht, können sie gar nicht. Ist nicht möglich. Die haben das ja also man merkt ja, wenn FFG irgendwo eine Ankündigung macht, irgendein offizielles Video, irgendein Stream, irgendwas, die sprechen diese ganze Online-Geschichte, die aktuell läuft, nicht an. In keinster Weise. Und das werden die auch nicht. Und das macht auch Sinn, weil rein rechtlich ist das Ganze nicht so hundertprozentig astrein. Prinzipiell wird dann da eine Lizenz verwendet, also die ganze Star Wars-Lizenz, das Design der Schiffe, selbst das Farbschema, all das, die ganze Mechanik wird im Computerspiel verwendet, so doof es klingt, was da gar nicht hingehört, was da gar nicht dafür lizenziert oder gekauft wurde oder sonst was. Und deshalb denke ich einfach, es wird toleriert zurzeit, weil sie wissen, hey, momentan können sich die Leute nicht treffen, es ist okay. Und deshalb tolerieren wir das. Die Leute spielen es immerhin weiter online, bleiben so dem Spiel treu und freuen sich über nächste Erweiterungen und kaufen die auch wieder. Das ist so ein Geben und Nehmen und deshalb müssen die leider die Online-Turniere auch ausblenden. Und das ist okay, ich verstehe das voll und ganz.
Wenn
die Maus das erfährt, ich glaube, das kann dann auch nach hinten losgehen. Und das wollen wir nicht, ne? Weil ich bin so happy, wie es gerade ist.
Galt ja auch mehr nur so der Klarstellung, nicht, dass man sich wundert, warum hier Schiffe irgendwie günstiger gemacht werden, die doch oder teurer gemacht werden, die doch gar nicht gespielt werden.
Richtig.
Genau.
Richtig. Dass man die Orientierung war nur bei reellen, offiziellen FFG-Turnieren.
So ist es.
Die letzten System Opens in, keine Ahnung, London und ähnliches. Ja, Quatsch, London war nicht in Milton Keynes, nee, wo war's? Doch, Milton Keynes war's, glaube ich.
Ich glaube Milton, ja.
Das war die letzte große in Europa, glaube ich. Ja. Das nächste Schiff, wo sich was geändert hat, ist das Chesapeake-Class-Shuttle, also das, was bei der Ghost hinten so schick andockt. Da haben sie zwei Stück günstiger gemacht, und zwar einmal den Ezra Abridger, also sprich mit Macht auch. Der kostet jetzt nur noch 40 Punkte, zwei Punkte günstiger. Und der Zeb Aurelius, der kostet nur noch 33 Punkte, der wurde ein Punkt günstiger.
Ja.
Und außerdem sind die Jungs auch in den Hyperspace eingezogen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Chesapeake-Shuttles im Hyperspace mit drin.
Das ist richtig. Und wir können ja schon mal vorab greifen. Ich meine, das ist keine Neuigkeit, aber Ezra hat jetzt als Builder Keyword in der Punkteliste den Hintergrund Light Side hinterlegt. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf zurück. Also was die Machtfähigkeit Light angeht. Weil es gab jetzt die erste offizielle Lightside-Karte, die vorgestellt worden ist. Deswegen spreche ich es so an. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu. Aber machen wir mal weiter im Text.
Genau. Ja, wie gesagt, der Sepp auch. Und die Jungs dürfen jetzt auch in Hyperspace. Die sind jetzt neu im Hyperspace dazugekommen. Das heißt, haben jetzt die Wahl aus zwei verschiedenen Chesapeake-Class-Shuttles. Schießpiet. So, dann schauen wir weiter. Bei den X-Wings hat sich gar nichts getan. Weder Hyperspace noch an den Punkten. Ist aber auch okay so. Die finde ich auch gut so, wie sie sind. Die gefallen mir. Die sind viele sehr attraktiv. Kann man weiterhin schön fahren. Ja. Dann kommt der, auch so ein Schiff, das so ein bisschen ignoriert wurde bei den Rebellen. Und zwar der TIE Fighter. Diese geklaute TIE Fighter aus Rebels. Da wurden drei günstiger. Nämlich der Captain Rex, der kostet nur noch 29. Ein Punkt runter. Der Ezra Bridger auch wieder. Kostet auch hier 30 Punkte. Ein Punkt günstiger geworden. Und die Sabine Wren kostet hier 27. Die wurde 2 Punkte günstiger. Dürfen trotzdem nicht in Hyperspace. Vielleicht nimmt man sie jetzt mal mit für, ich weiß es nicht. Es muss eine schöne Synergie in der Staffel sein, dass es sich lohnt, diese Schiffe reinzunehmen. An sich, oder wenn man thematisch spielt, ist es natürlich großartig, dann passen die immer schön rein.
Ja. Aber ja. Jetzt kosten Ezra 30 Punkte in Machtträger auf dem Tai, kostet jetzt genauso viel wie so einer von der, ja, wie heißen sie gerade? Von der Tai-Elite. Ja,
die Tai-V1 meinst du?
Von den normalen Tai-Fightern meine ich. Wie heißen sie? Ist doch hier meine Fraktion.
Auch normaler Tai-Fighter?
Wie heißen sie denn die Staffel?
Ach, die Runner?
Genau, also um die herum. Also um
Gideon Hask?
Genau, aber wie heißt diese? Inferno-Staffel. Genau, die kosten ja auch alles. Also Gideon oder auch Dell und auch Zane kosten auch 30 Punkte. Die haben zwar eine Fähigkeit, aber keine Macht.
Das ist richtig. Von daher ist es ganz nett und günstig, aber andererseits, die Imperialen spielt man normalerweise meistens in einem Schwarm, wo sie ein bisschen ergänzen können.
Schwarmig,
ja. Ezra ist eher ein Einzelkämpfer von der Art her, auch von der Pilotenfertigkeit her. Aber auf jeden Fall bleibt er lange am Leben. Er kann evaden, nehmen, er hat 3 Ausweichwürfel und er hat Macht, wenn er es nicht ausgibt. Das heißt, die Chance, den zu beschädigen, ist sehr gering. Sollte theoretisch lange durchhalten, so ein Ezra Bridger.
Ja.
In TIE Fighter. Naja. Okay, springen wir einfach mal weiter. Beim U-Wing ist auch nichts passiert. Und der findet auch seinen Weg nicht in den Hyperspace. Ansonsten im Extended finde ich ihn auch recht ganz okay platziert eigentlich, den U-Wing. Mal schauen, wo er wieder mal auftaucht. Die Ghost. Wer hätte es gedacht, ist im Hyperspace dran. Macht ja auch Sinn, wenn ein Cheesebeat Shuttle da ist. Und zwar drin, ich sage erstmal, wer im Hyperspace drin ist von den Ghosts, sind nämlich die drei Großen, also Kanan Jarrus, Hera Syndulla und Alexander Kallus. Der Überläufer, der Imperiale. Ja? Okay. Der Kanan Jarrus, der wurde ordentlich günstiger. Und zwar ein ganzes stolze 5%, was 4 Punkte ausmacht. Der kostet nur noch 76 Punkte. Ist eine Ghost, eine Dreier-Ghost mit 2 Machtpunkten und einer halbwegs interessanten Pilotenfertigkeit sogar. Ja. Ja? Beim Gegner Angriffswürfel reduzieren. Kostet halt immer 1 Macht. Ist aber okay, ist eine starke Verteidigung.
Definitiv, mega gut, ja.
Hera bleibt, wie sie ist, weiterhin 72 Punkte, das ist okay.
Das ist in Ordnung, für eine 5er-Pilotin, Fähigkeit ist krass.
Ja,
krass.
Und Alexander Kallus hat wahrscheinlich wenig Spiel gesehen, seitdem er rausgekommen ist, weil der wurde ja in diesem schicken Card-Pack released. Genau. Der wurde auch trotzdem 1 Punkt günstiger, der kostet jetzt nur noch 68 Punkte, ist ein 4er-Pilot, hat eine ganz nette Fertigkeit, der kriegt einen Ausweichwürfel mehr, wenn der Gegner seinen Angriffswürfel in irgendeiner Form modifiziert hat.
Das finde ich schon cool.
Ist also, nicht schlecht. Das plus verstärken kann man viel machen. Zumindest wird es dann sehr, also kann dann eine super Belebensfertigkeit. Die Frage ist halt, bleibt noch genug dazu, um dann was auszuteilen? Aber schauen wir dann mal.
Ja, gut,
ansonsten wurde, ja.
Bei einem Schiff mit null Evades, einen zusätzlichen Evade zu würfeln,
das ist schon viel.
Das kann bis zu 3 Würfeln ausmachen, je nachdem, wo man steht. Auf Reichweite 3 durch ein Asti oder durch ein Hindernis.
Das wäre
für ein Nullerschiff schon viel.
Selbst egal auf welche Reichweite, das ist potenziell ein Schaden weniger.
Ja,
Plus für Stärken sind es 2. Das ist schon gut.
Ne? Das stimmt. Das ist schon nicht schlecht.
Ja. Danke. Der Chopper, genau. Chopper ist auch 1 Punkt günstiger geworden. Der kostet nur noch 67 Punkte. Der kostet jetzt genauso viel wie der generische. Das heißt,
wer
greift jetzt noch zum generischen?
Ja, finde ich, um ehrlich zu sein, mega Sinn.
Weiß ich nicht. Ah, nee, ein Unterschied hat es noch. Ganz wichtig. Chopper ist ein Astromech. Folglich hat er nur Calculate. Der hat keinen Fokus. Ja. Das ist der Nachteil. Von daher ist es okay. Von daher sehe ich den Unterschied in den 67.
Ja, weißt du, also zum Start der Angriffsphase kriegt jedes gegnerische Schiff in Reichweite 0 2 Gem-Token.
Also das ist schön, trotzdem müssen die dich immer noch berühren.
Ja, sicher, aber ganz ehrlich, da hätten sie den anderen auch nochmal einen Punkt günstiger machen müssen. Ich finde eine Gleichstellung beider Piloten, weiß ich nicht, ob das so
ist. Ich glaube, der Piloten wäre das gleich, ne? Sind beides Zweier, oder?
Sind beides Zweier, ja. Deswegen.
Ich finde es okay.
Ich meine, dass Chopper, jetzt keine Elite-Fähigkeit hat oder sowas, oder kein Talent hat, ist klar. Aber weiß ich nicht. Aber ich dafür spiele ich den auch nicht.
Weil ein Fokus ist schon bedeutend stärker wie ein Calculate. Also das ist in Ordnung. Mein Gott, was soll's, ja. Wie gesagt, im Hyperspace drin ist der Kanan, die Hera und der Alexander Kallus. Und ich denke, wir werden auch dann in der nahen Zukunft mal wieder eine Ghost im Hyperspace sehen.
Ja, sicher.
Gerade Hera ist furchtbar stark. Im Fünfer super stark. Kanan, ich denke, damit kann man auch viel machen. Macht das immer gut.
Klar.
Der Kanan ist. Da gibt es viele, viele Optionen. Und selbst eine doppelte, wir können sogar zwei Ghosts spielen. Beispiel Hera und Kallus oder so.
Ja, ja.
Möglich. Klar. Kann man machen. Funktioniert. Naja, ist lassen Sie überraschen.
Also Ghost ist immer noch ein tolles Schiff, definitiv. Ja, vielleicht Return of the Catch, der mit seiner Ghost-Staffel damals was gerissen hatte.
Ja, ich glaube, das geht nicht im Hyperspace, oder?
Doch. Ach, ich weiß nicht, müsste ich mir den Rest noch angucken. Doch, ich glaube, könnte sogar funktionieren. Aber ist auch nicht so schlimm. Der baut was anderes drumherum.
Ja, dann gehen wir mal zu was anderem, was es sonst auch ganz gern fliegt, nämlich den YT-1300. Hier wurde es auch durch die Bank, fast alle Schiffe, also alle mit Namen, wurden günstiger. Han Solo, ein Punkt günstiger. Lando Calrissian, ein Punkt günstiger. Okay. Leia Organa, zwei Punkte günstiger. Merkwürdig, aber okay. Ja, Chewbacca, ein Punkt günstiger.
Also neue Pilotin.
Ich denke, und die bleiben auch alle im Hyperspace.
Ja. Und Leia mit einer Macht dabei. Macht Talent, kann man aus. Ne? Also, Leia finde ich schon stark. Ich finde die Kombination Leia-Han irgendwie sehr interessant. Aber gut, Lando-Han wird immer noch so wahrscheinlich so ein Ding sein. Lando mit Nirnamp und Han, keine Ahnung, bauen irgendwie aus und hast du trotzdem ein starkes Schiff, egal was du machst.
Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, Leia ist halt schon fünfer Pilot mit einem Macht.
Ja, das ist schon interessant.
Ich finde es sehr günstig, muss ich sagen, mit 77 Punkten. Ich meine, klar, Lando ist ja auch ein 5-Pilot, kann auch noch Aktionen verteilen, also wenn er halbwegs blau fliegt, auf andere Schiffe oder auf sich selbst, was ja fast schon ist wie ein Machtpunkt, wenn nicht sogar besser. Mal schauen.
Leias Fähigkeit ist ja, bezieht sich ja immer auf das rote Manöver, wie ist es hier, freundliches Schiff. Wenn es 0 bis 3 ist, heißt, kann es auch für dich sein. Genau. Das heißt, du gibst die Macht aus und wenn du das tust, dann kriegst du einen Fokus-Token oder kannst eine Macht wiederherstellen.
Das heißt, und du kannst rot fliegen und den Fokus holen.
Einen Fokus. Das ist schon super, super stark. Also Leia finde ich, also ich weiß nicht, ob die Punkte gerechtfertigt sind, aber ich sag mal, dass sie halt also ich weiß auch nicht, ob eine INI 5 für sie sinnvoll gewesen ist. Also als man sie erstellt hat, da hätte auch eine INI 4 gereicht, weil ich finde sie nicht besser als Chewie, wenn ich ehrlich bin, nur weil sie eine Macht hat.
Richtig. Sehe ich ähnlich. Ich weiß noch nicht so richtig, was mit ihr anzufangen. Ich bin mir da noch nicht so sicher.
Ja. Aber wenn du da auf das Schiff jetzt so mal einen Gunner packst, so ein Ezra oder einen anderen Machtträger, hast gleich mal zwei Macht.
Die oder einfach K2SO und man gibt sich selbst einfach noch einen Calculate jede Runde.
Also du kannst da schon mega viel mitmachen. Also
Leia ist günstig. 77 Punkte für einen 5er Falken.
Ja, 3er Angriff mit 2 Feuerwinkeln, 8-5 noch dabei, ein Ausweichen. Das ist stark. Aber noch stärker finde ich eigentlich das nächste Schiff.
Ja, hoffentlich. Gucken wir mal. Der YT 2400. Upgrade. Hat die bekommen. Ja, hatte reichlich. Und zwar Dash Render. Von ehemalig 91 geht's runter auf 85. Schön.
Ja.
Ich lese jetzt mal kurz mal vor. Der Libo von ehemalig 81 runter auf 76. 5 Punkte. Und der generische von 77 runter auf 72.
Und Libo hat jetzt auch Talent dazu bekommen. Also kann
und
jetzt
Talent.
Kann er jetzt nachträglich ausstatten. Mega. Mega gut. Also
ist schön. Ich denke, da kann man viel damit machen.
Ja.
Weil also hat kein Mensch gespielt. Ne? Ich meine, alle großen Schiffe haben ja im letzten offiziellen halben Jahr, sage ich, oder im letzten offiziellen Jahr, wie auch immer, nicht wirklich gut performt.
Ne? Ja, stimmt.
In den Turnieren. Alles, was ein großes Schiff war mit einer großen Base, hat nicht wirklich viel gerissen. Gab es ganz wenige Ausnahmen, wo man das ein oder andere gute Ergebnis gesehen hat. Ansonsten kam da nicht viel bei rum. Und ich denke, das zeigen sie auch hier, dass sie einfach gucken, hey, bei den großen Bases, da müssen wir was tun. Die sind ein bisschen zu dünn aufgestellt momentan, da sind die Turnierergebnisse nicht toll. Die müssen wir wieder mal ein bisschen pushen. Ja, haben sie auch konsequent gemacht.
Aber auch gerade
VCX günstiger, ja. Falke günstiger und der 2400er auch günstiger.
Weil den hatten sie ja wirklich, also den hatten sie so kaputt gemacht eigentlich mit den hohen Punkten. Natürlich, der hat super viel Angriffswürfel, 4 Stück auf Reichweite 2 bis 3, auf 1 der dann nur 3 Angriffswürfel, aber der ist super stark und war halt einfach, war traurig, dass man ihn so wenig gesehen hat. Aber lustigerweise, nach den Punkte-Releases, ich habe am, ich glaube Donnerstag habe ich bei der Selbsthilfegruppe einen Stream gesehen, sind auch gleich, glaube ich, 2 Dashs gegeneinander geflogen. Also man hat ihn gleich dann aufs Feld gepackt.
Jeder wollte es gleich mal ausprobieren. Ja. Hey, Dash war mal cool damals.
Ich habe zuletzt diese 2 Wildspace Fringer gespielt, also diese einer Piloten.
Ja.
Die Staffel ist mal einfach mal durch die Punkteanpassung 16 Punkte günstiger geworden.
Ja, dann lässt jetzt sehr, sehr viel Raum, ne? Aber auch das ist wieder die Frage, wenn man 16 Punkte plötzlich bei einer, ich sage jetzt einfach mal halbwegs funktionierenden Staffel, das ist ja nicht oft gespielt, ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert, aber ich sage mal halbwegs funktionierend einfach mal, pauschal, wenn man da 16 Punkte freikriegt, ob man nicht vielleicht noch irgendwo abspeckt und ein drittes Schiff reinnimmt.
Wäre eine Möglichkeit. Ich wüsste
auf jeden Fall eine Überraschung, weil.
Genau wo? Oder welches Schiff, aber ich sag mal, Möglichkeiten gibt es ja schon. Ne? Kann man ja noch
reichlich, mal reichlich, ne? Ich meine, es sind immerhin zwei Schiffe mit 2x4 Angriffswürfen in 2 potenzielle Richtungen. Wenn da ein drittes Schiff noch mitspielt, ich denke, das bietet auch nochmal sehr viele interessante Möglichkeiten.
Richtig.
Ja, gut, sei es jetzt zur Raumkontrolle oder sonst was.
Ja. Ja. Ich hab den ja so gespielt mit diesen 2 Gunnern, die jetzt ja auch noch gleich kommen, um halt im Best Case auf 4 Angriffe in einer Runde zu haben. Das klappt zwar nur selten, 3 werden es aber meistens, je nachdem, wie gut die Gegner stehen. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, wenn wir nochmal auf die Crews und alles kommen.
Genau, die Crews, die Upgrades. Beim Z95 ist nichts passiert, deshalb weiter zu den Upgrades. Ich sage jetzt nur die spannenden Veränderungen. In Hyperspace ziehen ein folgende Crews. Einmal Chopper und einmal Zeb Aurelius. Herzlich willkommen. Dann, ach genau, Kane Jarrus ist auch noch dabei, der geht auch in Hyperspace und Sabine Wren.
Mhm.
Ja, könnte vielleicht nett sein, warum denn auch nicht? So, richtig. Was wird günstiger? Die Gunner werden günstiger bei den Rebellen. Die hat nämlich auch keiner benutzt.
Haben wir letzte Folge drüber gesprochen, dass man mal einen Hahn und einen Ezra günstiger machen müsste. Und Bistan hat mich überrascht, aber finde ich auch schön.
Ich finde, Bistan ist sogar eigentlich immer noch mit der attraktivste Gunner gewesen.
Definitiv.
Gut, Han natürlich auch, aber ich fand Bistan immer schon ganz cool, aber viel zu teuer. Jetzt kostet er nur noch 10 Punkte, der ging um 4 Punkte runter, das heißt, er ist fast 30% günstiger geworden. Das ist, also wer jetzt nicht zuschlägt, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Dann haben wir Ezra Bridger, der ging um 2 Punkte runter, was 15% ausmacht, der kostet noch 12. Beim Han Solo genau das gleiche, der kostet jetzt auch nur noch 12 Punkte anstatt wie vorher 14. Feine Sache.
Ja, und ich meine, Han ist mit Initiative 7 Angriff super stark. Und du könntest theoretisch, wenn du deine 2 Feuerwinkel hast, auch noch im sekundären Feuerwinkel oder im zweiten gegenüberliegenden Feuerwinkel auch nochmal angreifen in der gleichen Runde. Mhm. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Ezra bringt seinen Machtpunkt mit und du kannst eine Macht ausgeben, um auch nochmal im anderen Feuerwinkel anzugreifen. Und ich glaube, und der Zusatz ist noch, wenn du gestresst bist, dann ist halt, wenn er fokussiert ist, also wenn du einfach den Vogelmarker da liegen hast, kannst du nach deinem getätigten Feuerwinkel, das ist egal, kannst du aber ein zweites Schiff angreifen. Nicht das gleiche, aber du könntest theoretisch 2-mal in den gleichen Feuerwinkel gehen. Und das ist natürlich mega gut. Und du musst nur fokussiert sein, du musst ihn nicht mehr dafür ausgeben.
Das finde ich cool. Da öffnen sich viele neue Möglichkeiten. Ja, ansonsten können wir eigentlich mit den Rebellen fast abschließen. 2 Titel sind noch dazugekommen, aber das war nur logisch. Für den Hyperspace, das Phantom-Titel und der Ghost-Titel, weil es Quatsch, die Schiffe reinzunehmen und die entsprechenden Titel. Aber ich denke, diese werden eh nicht so spielentscheidend sein. Aber wir werden es sehen. Vielleicht findet ihr jemand eine tolle Idee, tolle Liste, in der es Sinn macht, momentan halt auch mal einen Shuttle angedockt zu lassen oder so. Kann ja sein.
Das kann sein, ja.
Ja, so viel zu den Rebellen soweit.
Ja, wollen wir mal mit den klassischen Fraktionen weitermachen und gucken einfach mal beim Imperium rein, was sich da so getan hat. Da gab es verhältnismäßig viele Veränderungen, aber auch nichts, was gravierend ist. Also wir haben, fangen wir auch einfach von oben an, wie es hier aufgelistet ist, das Alpha-Class Starwing. Das hat jetzt hier bei den zwei namhaften und bei dem, ich glaube, bei dem, ist das der Dreier? Der Rose Squadron ist, glaube ich, der Dreier.
Ja, Dreier.
Genau, da hat sich um einen Punkt alles reduziert.
Ja, ist nett,
aber hat jetzt keinen nennenswerten Impact, weil das Schiff selber schon trotzdem sehr günstig ist. Maya Winder mit seiner coolen Fähigkeit, wenn du einen entwaffnet Marker hast, nochmal einen Verteidigungswürfel mehr, ist sehr, sehr stark. Habe ich jetzt auch ein paar Mal gespielt, den finde ich jetzt aber, hatte jetzt für mich nicht irgendwie den Eindruck, dass er irgendwie geändert werden muss. Was aber sich verändert hat ins Negative, und das wäre jetzt das erste Mal, dass wir eine Punkteerhöhung haben in dieser Folge. Wenn wir aufs Landa-Shuttle gucken, da haben sich im Grunde bis auf einen Piloten nichts verändert. Colonel Jenton wird ein Pünktchen teurer. Jenton ist auch stark. Wenn du halt wirklich, bevor du dein Manöver umdrehst, gibst du deine Charges aus und kannst dann hier schön nach draußen, oder jedes Schiff kann dann außerhalb von Reichweite 3 die Zielerfassung machen. Das ist schon cool.
Ja, gut, das war abzusehen, dass da was passiert. Man hat sehr viele Staffeln gesehen mit Colonel Jenton und 2-3 TIE Advanced V1, irgendwelche Machtträger mit Raketen, die dann gleich in den ersten Runden sich ihre Zielerfassung geholt haben. Das ist ein sehr gängiger Archetyp gewesen, der auch gut abgeliefert hat. Und ich denke, das ist okay, dass man da einen Punkt anzieht.
Ja, also im Punkt.
Mal schauen, wie viel das tatsächlich reell dann verändert, wenn wir sehen.
Gar nicht so die Masse. TIE Advanced V1, wo du es gerade sagst, der ist als nächstes dran. Da haben wir im Grunde Punkteänderungen, 2 Stück. Der Inquisitor, also der generische Machtuser, der wird ein Punkt teurer, liegt jetzt bei 36 Punkten, was absolut noch in Ordnung geht für das, was er kann. Und The Baron of the Empire, der Nicht-Macht-User, der ist 2 Punkte günstiger geworden, macht ihn in meinen Augen nicht attraktiver. Ich finde, also ich finde den Inquisitor doch einfach, die Macht macht so viel mehr aus.
Das ist schon sicherlich. Ich meine, effektiv zahlt man ja für den Unterschied jetzt für diesen einen Machtpunkt, den, also ich meine, der Inquisitor ist ein Dreierteil. Ne? Der Baron of the Empire ist auch ein Dreierpilot. Mhm. Einziger Unterschied ist tatsächlich der Machtpunkt und der kostet sozusagen 8 Punkte, dass man den hat.
Mhm. Ist okay. Ja, also ist immer noch günstig. 28 zu 36 ist immer noch nicht teuer.
Ich muss sagen, ich finde den Baron of the Empire immer noch, ich finde ihn jetzt ganz interessant. Weil mit 28 Punkten ist er für das, was er kann, verdammt günstig. Das ist ein tolles Schiff mit einem tollen Manöverrad, mit einer super, super Aktionsleiste, mit tollen Linked Actions. Und ich habe vorhin schon mal die Tage schon mal geschaut. Wo ich ihn ganz witzig finde, ist, wenn man zum Beispiel wie heißt denn mal die Rakete im Bullseye? Reichweite 1 bis 2 im Bullseye, 5 Würfel.
Rockets.
Protonenrakete, genau. Die wurde auch günstiger. Die kostet nur noch 5 Punkte. Und für 33 Punkte hat man einen, ein Dreierpilot, der mit einer Umpositionierung, also Schub oder einer Fassrolle in den Fokus linken kann. Das ist eigentlich ziemlich geil.
Ja, muss man einfach mal spielen. Ne? Das ist, der ist ja trotzdem mit einer der am wenigsten gespielten.
Ja, klar. Spieler. Der war super unattraktiv, der war viel zu teuer. Und es gab den Inquisitor, der hat nur 5 Punkte mehr gekostet zum Zeitpunkt, da hat man den genommen. Ne? Ja. Aber ich finde, es ist ganz interessant und Hyperspace ist ja auch drin. Ne?
Richtig, genau. Das ist die 7. Schwester, der 5. Bruder und auch der Baron of the Empire, die haben es jetzt ins Hyperspace geschafft. Der Rest muss noch draußen bleiben. Das heißt, wir werden hier keinen Inquisitorenschwarm sehen oder sonstiges in der Richtung.
Ja, gut, 2 Inquisitoren reichen ja auch.
Ja, nur mal schon.
Mit irgendeinem spaßigen Beiwerk. Und die können sich auch allein gut behaupten, der 5. Bruder oder die 7. Schwester. Sind beides super starke Schiffe. Finde ich großartig.
2 Macht ist das einfach schon.
Und tolles Chassis, tolle Pilotenfertigkeiten. Sehr stark.
Und so, ich meine, so teuer sind sie wirklich auch nicht.
Nee, das sind günstig. Vor allen Dingen der Großinquisitor hat sich auch nichts getan. Der ist ja stabil geblieben mit 52 Punkten. Der
ist ja aber auch in Ordnung.
Hat keiner hochgezogen. Ne, ist okay so. Ich dachte eigentlich, ich hätte erwartet, dass er vielleicht so ein Tick hochgeht, so 1-2 Punkte. Einfach nur, weil es halt sehr viele in den offiziellen Turnieren, die noch vorher waren, viele diese klassische imperiale Ass-Staffel wieder gab, wo er halt schon ein ganz wichtiger Bestandteil war. Weil für 52 Punkte kann der echt viel.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Also
das
sind 2 Machtpunkte, ein 5er Pilot. Die Fertigkeit von ihm, also ist okay, aber entscheidend ist einfach, das ist ein 5er Pilot, der ist super beweglich und er hat 2 Machtpunkte. Wow.
Das ist richtig.
Und notfalls kann er nochmal eine Machtfertigkeit wie Sense, also Gespür, umhertragen, um einfach damit die Staffel nochmal ganz gewaltig zu boosten. Ja, da hätte ich eigentlich mit gerechnet, dass er einen Ticken hochgeht.
Ja, ich glaube aber, der hat schon ein bisschen was abbekommen mit der letzten Anpassung. Ich glaube, noch höher wollten sie wahrscheinlich jetzt erstmal erziehen. Ja. Ansonsten gucken wir mal weiter im TIE Advanced X1. Punktetechnisch tut sich nichts. Auch im Hyperspace gibt es keine Änderung. Beim TIE Interceptor, da tut sich aber was. Soontir Fell wird ein Punkt teurer und
Ja.
schafft es im Gegensatz zu allen anderen nicht in den Hyperspace. Das heißt, wir werden keine doppelte Sechserspitze irgendwo sehen. Ob das
Ja.
jetzt gut ist oder schlecht, das lässt man, kann man
Ach.
jetzt entscheiden. Ich meine, aktuell ist ja Hyperspace eh nicht so, dass das Hammerthema ist. Aktuell so die ganzen inoffiziellen Turniere sind ja alle extended. Von daher,
Ja,
ja.
ist wie es ist. Der eine Punkt ist nicht schlimm.
Nö, definitiv nicht. Also das, was er
Ist
immer noch
okay,
kann, ist
verstehe ich.
super. Ja.
Ist immer noch, fühlt sich immer noch fair und richtig an.
Genau, und meinen Rest kann man ja trotzdem immer noch jetzt im Hyperspace auch noch mit reinpacken. Da gab es dann diese Änderung zumindest. Beim TIE Reaper tut sich gar nichts. Beim TIE Aggressor, der kriegt auch nochmal so ein Pünktchen mehr Zuneigung. Oder habe ich mich verguckt?
Nicht, alles gut, ich überlege nur wegen dem Hyperspace von in der Zeptern, ob man da irgendwas sagen kann. Weiß ich nicht. Sind zwei Vierer, die interessant sind. Terfenir ist sehr interessant, finde ich, im Hyperspace. Ich denke, der kann einiges ausmachen. Ich denke, der könnte ganz interessant werden. Das ist ein spannender Vierer-Pilot und der theoretisch, auch wenn er keine Initiativen-Bit nicht gewinnt, also zuerst schießen muss, kann er sich durchaus dem einen oder anderen gegnerischen Beschuss dann entziehen. Könnte vielleicht interessant werden. Ich habe neulich gegen ihn gespielt. In der Liga bei uns, der Eli hatte den auf dem Feld gehabt. War interessant, gegen Terfenir zu spielen. War gar nicht so einfach.
Aber das Ergebnis, was du mir mitgeteilt hast, das war
Trotz
sehr
der,
eindeutig.
ja, das ist aber egal.
Okay.
Trotzdem war es vom Kopf her gar nicht so einfach, den mit einzuplanen.
Okay.
Seine Pilotenfertigkeit mit einzuplanen. Die hat mich dann doch so ein, zwei Mal wirklich überrascht. Dann, oh, verdammt, er steht ja jetzt woanders, nachdem er gerade angegriffen hatte.
Er kann das ja
Er hat das
plötzlich,
ziemlich geil, wenn er sich nach dem Angriff, nachdem er einen Angriff durchgeführt hat, kann er einfach nochmal eine Fassrolle oder einen Schub machen, auch wenn er gestresst ist.
ja. Das ist
Und
halt,
das ist sehr
das ist
spannend.
natürlich mega gut, ja, auch wenn du
Das ist ein super
gestresst bist.
schönes Schiff. Ich hoffe, man sieht den öfter mal die nächste Zeit.
Ja, schauen wir mal. Ich meine, 333 ist immer noch top. Ja. Leider keine Linked Action, ne? Wenn er noch ein bisschen was
Ja,
Linked Action, aber gut,
dann
aber er hat ja eine inoffizielle Linked
hat
Action,
doch
ja,
der
also.
Chassis-Fähigkeit, er kann doch eine
Richtig.
Fassrolle oder einen Schub machen. Alles gut.
Das ist sogar
Super
die
Schiff, tolles Schiff, eins der schönsten Schiffe im ganzen Spiel.
Du hast den Detail Defender noch nicht gesehen, glaube ich. Ich finde den schön.
Ah.
Nee, aber egal. Das sind
Zu
persönliche
viele
Ansichten.
Flügel. Ja.
Gut.
Egal, zurück zum Tarifa. Okay.
Genau, bei dem tut sich ja gar nichts. Der bleibt so, wie er ist. Da gab es keine großen Veränderungen. Bleibt mit den drei namhaften weiterhin im Hyperspace. Der Scarif Pilot ist draußen noch immer. Beim TIE Aggressor, der hat ein Pünktchen Zuneigung bekommen für die beiden limitierten Piloten, Kestrel und Double Edge. Aber auch, ob das dem Schiff wirklich gut tut, ist immer noch, also, boah, also der ist nicht teuer. Man, der kostet 30 Punkte, der Lieutenant Kestrel. Aber wann hast du das letzte Mal einen TIE Aggressor wirklich gesehen, der irgendwie was gerissen hat?
Tja.
Also, ich meine, der große
1.0.
Vorteil, ja, Grüße gehen raus an Steffi, würde ich behaupten.
1.0 ist die Antwort. Ne? Vom 2.0 hat sich mit dem Aggressor hat sich gar nichts getan. Gut, ein neuer Spieler konnte nicht kaufen. Und keiner, der neu anfängt, denkt dran, oh, ich kaufe mir mal ein Conversion Kit und gucke, was ich so gebraucht kriege an Schiffen. Macht keiner, ist halt so, ist normal. Von daher,
Also das
mal
Einzige,
schauen, ob
was
er vielleicht fügte sich irgendwo mal ein, irgendwann in irgendeiner Staffel.
ich glaube,
Könnte sein.
was mir jetzt zugute käme oder zugute kommt, ist die Tatsache auch, und da greife ich kurz nochmal vor, dorsale Geschützturm ist ein Pünktchen runtergegangen.
Oh ja,
Das heißt,
stimmt, ja.
du kannst jetzt so ein Onyx Squadron Scout, das ist der Dreier, nicht limitierte, den kannst du jetzt ein paar Mal spielen. Also ich gucke jetzt gerade mal rein. Du kommst auf 6 Stück und hast immer noch 20 Punkte frei. Könnte man überlegen. Ne? Es ist halt immer so die Frage, ob der hat halt mit 2-4, also 2-2-4-1 ist halt auch immer noch so eine Sache. Ich finde es cool, dass er zumindest Fassrolle in Evade linken kann. Also ich sag mal, Möglichkeiten bestünden für ihn schon. Vielleicht hat dieser eine Punkt, den man dann bei der Ausrüstung sparen kann, vielleicht ein Vorteil. Muss man mal gucken. Aber die Limitierten, da sehe ich jetzt aktuell zumindest keinen nennenswerten Vorteil.
Ich habe gerade mal was zusammengeklickt aus Langeweile. Der Thai Aggressor, der billigste.
Ach, Langeweile.
Der Experte von Sina, Entschuldigung, nein, nicht so. So war es nicht gemeint, aber okay. Dann nehmen wir es mal einen Verlegenheitsausdruck. Okay, nee, dieser Experte von Sina, wie auch immer, dieser Zweier, der ganz niedrige, der kostet 26 Punkte. Mit einem dorsalen Geschütz drauf kostet er 28. Heißt, man kann 7 Stück in eine Staffel packen. Und hat noch 4 Punkte über.
Ja. Es ist enorm. Also man kann da schon ein bisschen was draus machen.
Das heißt, 7 Schiffe mit gewissermaßen 180 Grad Feuerwinkel.
Du könntest jetzt theoretisch, also auch praktisch, kannst du auch den Double Edge mit reinnehmen. Das ist der Zweier-Pilot auch, also limitierte Zweier. Der kostet jetzt dann auch 28 Punkte. Mit dem Dorsalen dann auch sind wir dann auch bei 30. Und der hat ja dann auch noch diese Fähigkeit.
Noch einen Bonusangriff, ja.
Genau. Dann hättest du theoretisch, wenn alles gut läuft, hättest du 2, 4, 6, 7, 8 Angriffe in einer Runde. Wenn alles gut läuft, ne, muss man natürlich immer sagen.
Möglich wäre es. Ich denke, das ist ganz nett.
Kann man sich auf jeden Fall mal, kann man mal gucken, ob das irgendwie was taugt.
Auf jeden Fall ist es super lästig, dass keiner dagegen spielen will wahrscheinlich. Gleichen Schiffen ist natürlich die Auswahl des Gegners, auf was du schießt, ist eigentlich völlig unbestimmt. Da heißt es dann nur an einem Ziel dranbleiben. Ne? Und wenn man es halt schafft, seine angeschlagenen Schiffe von dem Gegner zu entziehen, dass die nicht weiter beschädigt werden. Ich denke, da hat man mit so einer Art Staffel aber eine ganz gute Chance sogar.
Das wäre so eine Naked Wookie-Spam-Staffel. Ja. Wobei der hat sich jetzt ja eher für die Y-Wings ausgesprochen. Okay, lassen wir das. Gehen wir weiter.
Gucken
wir
mal,
was die nächsten Piloten oder die nächsten Schiffe noch können. Der Thai Punisher bekommt auch für jeden einzelnen Piloten nochmal ein Pünktchen Abzug. Ist auch ziemlich gut.
Finde ich gut. War mir ein Hauch zu teuer gewesen.
Ja,
mittlerweile.
Ist immer noch teuer, aber ich sag mal, 51 Punkte für ein Redline. Der hätte auf 50 gehen können, dann hätte ich sogar noch, noch um einiges interessanter gefunden, aber für das, was er kann, ey, ist das immer noch super günstig.
Ich finde es okay. Ich sag mal, am Anfang, als er bei 2.0 rauskam, war er ein bisschen zu teuer. Zu günstig, meine ich, war etwas zu günstig und gerade auch die Upgrades, die ja für ihn gut waren, waren auch sehr günstig zu dem Zeitpunkt. Dann haben sie alles ein bisschen angezogen. Ist in Ordnung, dass sie jetzt wieder ein bisschen günstiger machen, dann kann man wieder mal integrieren in die Staffel, ja.
Absolut, ja. Also gerade in Redline finde ich immer sehr spannend. Ja, ansonsten gucken wir mal weiter. Im TIE Fighter hat sich gar nichts getan. Wir haben weiterhin Pole Runner, Vamper, Valen Ruder und Night Beast nicht im Hyperspace. Der Rest darf dort mitfliegen. Whisper.
Ja. Defender fehlt noch. Der Defender?
Defender. Ich sag vorhin noch, da hast du noch keinen TIE Defender gesehen. Stimmt. Der TIE Defender, da haben wir auch Punkte Nachlässe bei den drei limitierten Piloten. Vessery, Riad und Breath. Die sind jeweils um 2 Punkte runtergegangen, was sehr, sehr gut ist. Definitiv. Leider hat sich mein Wunsch aus der letzten Folge nicht erfüllt. Der Delta Squad ist weiterhin bei 67 Punkten, ist also definitiv nicht in 3
Gott sei Dank.
Mit 3 Stück spielbar. Ich finde es traurig.
Gott sei Dank. Das wäre doof. Das wär einseitig.
Aber ich sag mal, die drei Limitierten da jetzt nochmal ein bisschen runterzusetzen, finde ich gut, einfach aus dem Grund, weil man die Schiffe vielleicht doch mal auch wieder mehr sehen möchte. Und ich sag mal, 82 Punkte für Vessery, das ist schon viel. Wenn du überlegst, überleg mal, was.
Kleines Schiff, ja.
Ja, wo haben wir gerade gesagt, Dash kostet 85 Punkte. Der ist ein großes Schiff mit 4er Angriff auf Reichweite 2 bis 3. Also, ob sie da jetzt am falschen Ende nicht gespart haben, ich weiß es nicht. Aber das ist ja auch, soll ja auch unsere Entscheidung hier nicht sein. Gucken wir mal weiter. Wie gesagt, beim TIE Fighter tut sich sonst groß nichts. Der TIE Whisper, genau, den haben wir noch nicht. Der TIE Phantom, da ist Whisper, der größte Verlierer des Imperiums an dieser Stelle mit 3 Punkten mehr. Warum? Kannst du es dir denken?
Es ist recht einfach, weil es gibt einfach, das Whisper war einfach furchtbar stark in einer gewissen Kombination, jetzt sag ich mal zusammen mit passiven Sensoren und dem Fifth Brother als Bordschützen. Und es war einfach metamäßig sehr, sehr stark gewesen, war auch in der letzten Weltmeisterstaffel mit drin, vom hier, der Oliver Pocknell aus England. Und ganz klar, dass sie den hochgezogen haben, war völlig, völlig absehbar. Ist auch okay. Ist immer noch gut mit 60, muss ich sagen.
Ja, definitiv.
Ja, aber also, die Staffel, die er halt hatte, funktioniert jetzt so von Punkten her nicht mehr.
Ich meine, das ist ja so ein
Kopf. Hauptsächlich liegt es halt an Upgrades, aber auch mit an diesem
Schiff. Aber das Upgrade, wenn du hast jetzt passive Sensoren erwähnt, da gibt es ja auch noch die Überraschung.
Da also hat sich auch noch was geändert.
Da tut sich ja für gerade gegen die Phantom theoretisch viel, aber für viele andere gibt es sogar Vorteile. Aber komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Bomber ist komplett unangetastet. Der bleibt so, wie er ist. Beim Striker gibt es für 4 von 6 Schiffen einen Punkt Nachlass. Also Black Squadron, Backbound, Pure Cyberg und Countdown werden einen Punkt günstiger, was ich in Ordnung finde. Die Chess geht 2 Punkte hoch, ist aber auch immer noch mit 44 Punkten definitiv spielbar. Da ist es nicht so tragisch.
Ist okay. Sie kostet jetzt halt genauso viel wie Pierce Bug und Countdown vorher gekostet haben.
Ne? Ja, ja, ja.
Ist okay für einen 5er-Pilot mit einer guten Pilotenfertigkeit.
Ja,
gute Ausrüstungsmöglichkeiten. Auch hier war der Fifth Brother war auch oft gesehen als Bordschütze. Als
Bordschütze, ja.
Ne? Weil ein 5er-Piloten mit einem halbwegs guten Dial nochmal einen Machtpunkt dazu zu geben, ist natürlich stark. Ne? Und deshalb 2 Punkte angezogen, verstehe ich. Ist okay, spielt auch wieder in dieses klassische imperiale Asse-Archetyp mit rein. Ist okay.
Das ist ich meine, ist immer noch eine 5er-Pilotin, also von daher ist immer noch fair und gut. Ansonsten tut sich im Grunde auch beim Decimator nichts und auch in den Imperial oder in den Upgrades für das Imperium tut sich im Grunde auch gar nichts, bis auf den gerade angesprochenen 5. Bruder als Gunner, der wird nochmal einen Punkt teurer, der liegt jetzt bei 12 Punkten, was aber ganz sicher auch einfach in der Kombination mit Duchess oder auch mit Whisper zu tun hat, dass man sagt, man möchte einfach diese starke Fähigkeit nur speziell
im Schiff
geben oder dann halt.
Die haben einfach sehr gut abgeschnitten im Schnitt. Also wirklich, wenn man so aus Overall sieht, von den letzten offiziellen Turnieren, haben die einfach furchtbar gut abgeschnitten, diese Kombination. Und habe gemerkt, vielleicht war es einfach mal ein Hauch zu günstig.
Ja, sicher.
Ist okay. Ansonsten
kann man ein bisschen teurer machen. Finde ich jetzt hier auch keine großen Überraschungen. Nö, also ich finde, das ist alles irgendwo gut nachvollziehbar, warum da Dinge teurer oder günstiger geworden sind. Und ich würde sagen, werfen wir einen Blick auf die nächste Fraktion. Und das wäre, bleiben wir bei den klassischen, da wäre das jetzt Scum. Wäre Scum, oder?
Oh, ja. Okay, steht gar nicht in der Liste, sehe ich gerade.
Ups, das sehe ich auch gerade.
Dann immer noch mal Scum. Gut, okay, alles klar. Es ist Scum. Was ist da Schönes passiert? Fangen wir an mit den IGs, die IG-Druiden. Wären alle einen Punkt günstiger. Finde ich toll. Warum? Wurden einfach zu wenig gespielt, für meinen Geschmack. Jetzt kann man tolle Kombinationen machen aus 3 Schiffen und brauchen auch nur wenige Upgrades, weil die so an sich schon für sich selbst ein Upgrade darstellen. Wenn die Pilotenfertigkeit praktisch untereinander verteilen können.
Ja.
Tolle Sache, gefällt mir gut.
Gut, du kannst jetzt BCD, kannst du spielen, kriegst du jetzt mehr oder minder kostenlos drauf. IG 2000, der kostet ja auch einen Punkt. Und dann kannst du dann
alle kombinieren jetzt, egal
wie. Ja, aber A, ich glaube, A ist gar nicht so relevant. Ich glaube, A ist von der Schiffsfähigkeit oder Pilotenfähigkeit gar nicht so spannend. Oder war das A, der so spannend war?
A ist der teuerste auf jeden Fall mit 66 Punkten.
Ach, aber das zum Start der Angriffsphase kannst du ein freundliches Schiff auswählen mit Calculate auf der Aktionsleiste in Reichweite 1 bis 3. Wenn du es tust, dann kriegt dieses Schiff ein Calculate-Token. Also du transferierst einen Calculate-Token. Also von
A ist der entscheidend wichtige.
Ja, aber du kannst
jetzt zumindest. Der entscheidend wichtige für so eine IG-Staffel, den braucht man einfach, um einfach auf das kritische Schiff in dem Moment einen Calculate zu verschieben, damit die entweder also angreifen oder verteidigen können oder was auch immer in der Situation dann gerade benötigt wird. Also der IGA
wichtig. Dann war es, glaube ich, A, B, C war es gewesen. Auf jeden Fall kannst du die jetzt mit Titel spielen und zusätzlich dann zum Beispiel auch noch, das wurde jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, die Autoblaster kannst du jetzt mit draufpacken. Ist natürlich gerade mit dem Titel oder mit der Fähigkeit von IG 88B ziemlich interessant. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der verfehlt hat, darfst du noch einen Bonusangriff mit einer Kanone durchführen. Könnte spannend sein, ja. Also ist gar nicht so schlecht. Schön.
Ich finde es gut, hoffentlich versucht es einer. Ich denke mir immer, dass es richtig gut übt und richtig gut sich da viel Zeit investiert drin, da kann man da richtig was mitreisen, denke ich.
Ich glaube es auch.
Ja, ansonsten beim Y-Wing tut sich nichts. Der YT-1300, der Customized vom Scum, der wird richtig, richtig billig. Verdammt. Ja,
noch günstiger. Also
richtig billig. Han Solo geht um 6 Punkte runter auf 48. Lando sinkt um 7 Punkte auf 42. L3 6 Punkte runter auf 41. Und der generische geht noch sogar nochmal 5 Punkte runter, auch auf 41.
Aber jetzt überleg mal,
ja, Han Solo und L3 willkommen im Hyperspace.
Genau, aber jetzt überleg mal, Han Solo 48 Punkte, ein Inni-6er-Pilot mit einer ziemlich interessanten Fähigkeit, nachdem du verteidigst so einen Angriff mit einer Primärwaffe durchführst und der Angriff verdeckt ist, also den Obstacle verdeckt ist, kannst du einen zusätzlichen Angriff oder einen zusätzlichen Würfel würfeln. Der kostet nur 7 Punkte mehr wie der einer Pilot.
Aha.
Also wer spielt denn jetzt den Einer-Piloten noch? Also dann nehme ich doch lieber L3 mit ins Boot, also wenn ich sie nicht irgendwie als Crew noch bräuchte. Aber ich weiß auch nicht. Also
ich glaube, hier ist einfach das Spannende immer noch in der Kombination mit diesem Escape-Craft, mit diesem
Rettungskapsel,
oder wie das Ding heißt auf Deutsch. Ich denke, das ist einfach, das muss man immer im Zusammenhang sehen, immer in der Kombination, weil in der Regel nimmt man es dazu für die zusätzlichen Schilde. Das ist einfach ein bisschen schwächer auf der Brust, wie jetzt das Imperiale oder der Resistance Falke. Ja. Und bei der Escape Craft hat sich ja nichts getan, außer dass die aber das Interessante ist, nur ein Escape Craft kommt ins Hyperspace, nämlich der Lando Calrissian.
Mhm.
Also für 29 Punkte, der teuerste.
Ja, teuerste der Escape Craft. Der als Pilot vom YT ja nicht drin ist. Also das
genau, dann passt ja, ne? Okay, macht auch Sinn. Finde ich an sich, die Kombination ist sehr interessant, dass das so, dass es wirklich nur so gemacht haben fürs Hyperspace. Das macht schon einiges aus. Ich denke, da war schon ein bisschen auch eine Überlegung dabei. Im Escapecraft, ich gucke gerade mal nach der Fertigkeit vom Escapecraft, vom Lando.
Ich glaube, die gleiche.
Nachdem du Würfel geworfen hast und nicht gestresst bist, darfst du einen Stresszug nehmen und alle deine leeren Ergebnisse an Leerseiten neu würfeln.
Die gleiche Fähigkeit wie auf dem normalen Schiff.
Sprich, man dockt einfach an und haut diese Fertigkeit einfach mal dazu.
Ja. Das ist stark.
Das ist mega stark.
Super geil.
Ja. Müsste man vielleicht
machen. Öfter.
Der Falke natürlich schon mal eine ganze Kante teurer. Da sind wir plötzlich schon bei 77 Punkten.
Ja, wenn du dann noch einen Titel draufpackst, dann bist du
bei... Kostet eine 2-3
oder so, glaube ich. Bis bei 80 Punkten bist du dann.
80 Punkten. Und man hat halt nur 2 Angriffswürfel. Man muss halt immer schön rundum fliegen, um irgendwelche Asteroiden und durchschießen.
Ja, also mal schauen.
Wenn du einen
Gegner, dann hast du sogar Angriffswürfel mehr. Aber das musst du haben.
Ich denke, hier könnte es auch interessant sein, den einfach mal nackt zu spielen. Für lausige 48 Punkte ein großes Schiff reinzunehmen, das potenziell mal mit 3-4 Würfeln schießen kann, aber meistens wahrscheinlich nur mit 2 schießt. Relativ viel einstecken kann, weil es viele Hitpoints hat. Und es ist ein 6er-Pilot, was auch vielleicht nochmal interessant werden könnte.
Ja, ja.
Ich glaube, es hat seine Daseinsberechtigung jetzt. Auch ja, ohne
Abwehr. Das hat's eh.
Mal schauen, was rauskommt. Naja. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Der Fangfighter ändert sich gar nichts. Bei der Firespray, Boba Fett geht um einen Punkt nach oben auf 86. Ja, ist verständlich.
Eine große Überraschung, aber fürs Verhältnis weiß ich nicht, ob das wirklich.
Aber sein Titel ist ja hier der spannendere Teil. Kann man auch gleich sagen, das ist der spannendste Punkt, die Slave One.
Mhm.
Der Titel geht von einem Punkt hoch auf 5 Punkte. Sprich, ein klassischer Boba-Bild steigt somit um insgesamt 6 Punkte. Das macht schon was aus.
Ne? Das macht viel aus, ja.
Weil viel bieten kann man ja nicht mehr, wenn man jetzt einfach durch die Standardsachen schon 6 Punkte teurer ist wie vorher. Finde ich aber berechtigt. Boba Fett hat unglaublich stark abgeschnitten bei den ganzen Turnieren, war immer ganz oben mit dabei. Sprich, hat auch Turniere gewonnen. Ist berechtigt, passt schon so.
Ne? Ja, sicher, sicher.
Okay. Der G1A ändert sich gar nichts.
Ja,
der aber HWK,
in Ordnung.
Ja, wurde auch nicht viel gespielt. Hätten wir vielleicht einen Tick was machen können, aber egal. Kann man auch aktuell nicht kaufen, glaube ich, ne?
Mhm.
Naja. Der HWK wird auch hier ein bisschen billiger, zumindest der Day's Bone Arm wird 2 Punkte günstiger und der generische Spice Runner 2 Punkte. Hm. Mal schauen, was es bewirkt. Beim Jumpmaster tut sich nichts, beim Kirax Fighter ist nichts, bei der Lancer Class Pursuit Craft. Tolles Schiff, mag ich sehr, toller Name, noch besser. Da tut sich ganz viel. Auch wieder eine große Base, wo wieder was günstiger werden muss anscheinend, damit sie gespielt wird, weil sie, wie gesagt, die großen Bases nicht gut performt haben in den vergangenen Zeiten. Asajj Ventress wird 3 Punkte günstiger, sprich 2 Machtpunkte auf diesem schönen Schiff. Mhm. Kenzo Onyo, die ab und zu mal gespielt wurde, wird um 2 Punkte reduziert. Sabine Wren runter um 2 Punkte und der generische Shadowport Hunter um 1 Punkt. Ist okay, finde ich gut, hätte ich fast schon wieder Lust auszuprobieren.
Ja, Also gerade eine Asajj fand ich mal sehr spannend.
Ja, Asajj war cool. Ketsu mochte ich sehr. Ja. Auch mit dem ganzen Traktor- und Zeitfenster-Nerf ist ja eigentlich ein bisschen schlechter geworden. Aber alles in allem, denke ich, durch die Punktevergünstigung könnte sie vielleicht wieder interessant werden. Schauen wir mal. Ja,
müssen wir auf jeden Fall mal gucken, klar. Aber nicht schlecht. Ne? Finde ich sehr nachvollziehbar.
Dann der M12, der Kimugila, tut sich nichts. Der M3A Interceptor, auch nichts. Der, wie heißt der, der Mining Giltai, nichts geändert. Und jetzt kommt der Quadjumper.
Und jetzt kommt der.
Was geändert. Immerhin, ist auch schön, ist ein lustiges Schiff gewesen. War mal eine Zeit lang zum Start von 2.0 sehr, sehr heftig. Und jetzt dann war es durch die Traktormechanik alles, war nicht mehr wirklich toll, hat keine mehr gespielt, wird ein bisschen günstiger für alle. Und zwar der Consul Zufio 3 Punkte, Sarko Blank 3 Punkte, Anker Blatt 1 Punkt und der generische 1 Punkt. Mal schauen, ob sie als Fillership irgendwo ihren Weg finden oder vielleicht irgendjemand eine interessante Mechanik entdeckt, die sich mir noch nicht erschlossen hat.
Gucken wir einfach mal. Gerade durch diese Traktorstrahlgeschichte, das ist schon nicht ohne. Ja, da kann man schon was draus machen. Es ist halt einfach, das Schiff hält halt natürlich nicht so die Masse aus. Es ist halt so ein Crit-Fresser, 2 Evades, das kann schon was abhalten, okay. aber fünf Fülle ohne Schilde. Naja, da schießt du halt in einer Runde mal gezielt drauf, dann ist das Ding auch wahrscheinlich weg. Mit viel Pech.
Also, wenn man ein paar starke Angriffe hat und der Gegner vielleicht ein bisschen schläft, ja.
Ja, deswegen. Also ich sag mal, die Fähigkeit ist super. Auch schön ein kleiner Bombenleger mit dabei. Vielleicht auch nochmal hier mit dem Illicit-Slot bedeckt. Das ist schon cool. Muss man auch mal wieder mehr spielen.
Mal gucken, was so bringt die Gurke. Ja. Ja. Okay, der Skirk-Bombe. Captain Nim wird 1 Punkt teurer. Ja. Ich würde sagen, lassen wir mal so stehen.
Günstiger, oder?
Ja, günstiger, Entschuldigung. Ja. Genau, 1 Punkt günstiger, 47 ist halt so. Fertig.
Ja, ach, das tut auch nicht weh. Also ich meine, der kostet immer nicht viel.
Ist doch nicht spannend für mich. Nee. Noch nicht spannend. Nur in Kombination vielleicht mit anderen Sachen könnte es interessant werden. Ja, ja. Die Starviper bleibt, wie sie ist. Das ist auch okay für mich. Gibt es keinen Grund, die günstiger zu machen. Der YV666 Lightfighter, wieder mal eine große Base. Wieder mal wird es günstiger. Außer beim Moralo Eval, da bleibt alles, wie es ist. Das ist der Typ, der rausfliegen kann, an anderer Stelle wieder reinkommt. Bosk wird 2 Punkte günstiger, Lazrasi 1 Punkt und der generische wird 1 Punkt günstiger. Und Bosk und Lazrasi kommen beide auch in den Hyperspace. Mhm. Finde ich gut. Kann nett werden.
Ja.
Der Z95 kommt in den Hyperspace. Und zwar alle, außer der niedrigste generische Pilot. Der Einzel, der bleibt draußen. Der binäre Pirat. Alle anderen kommen in Hyperspace. Ah.
Sogar ist es sogar Naschter-Welpe auch.
Weil Naschter-Pub passend zum YV666. Ja, so viel zu den Schiffen. Die Astromex und, ach Quatsch, die Upgrades. Was ändert sich hier? Bosk als Gunner wird 1 Punkt günstiger, runter auf 9 Punkte und kommt in den Hyperspace. Feine Sache. Ja. Ansonsten Landos Millennium-Falkentitel kommt in den Hyperspace. Klar, macht Sinn. Ja. Slave One hatten wir schon gesagt, ist hier teurer von 1 Punkt auf 5. Und der Houndstooth-Titel, damit man den Naschtab-Welpen auch mitnehmen kann, beziehungsweise ein Z95 andocken darf, geht der jetzt mittlerweile jeder, der kommt auch in den Hyperspace, das war's.
Das ist also auch keine große Überraschung da. Also jetzt, also Boba musste ein bisschen was abbekommen, einfach weil er sehr stark ist. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass Slave One ja eigentlich eher so ein Titel wäre, den man vielleicht nach Initiative hätte bemessen sollen. Ich finde es jetzt so dennoch in Ordnung. Er ist teurer geworden. Darum ging es ja primär, dass halt für den Boba selber die Slave One ein bisschen teurer wird, der Titel. Aber das wäre halt sowas gewesen, da hätte man wirklich sehr gut sagen können, hey, guck mal, wir haben diese Möglichkeit anhand der Initiative. Aber schade, dass wir es nicht gemacht haben. Aber egal, also ist eh nicht so meine Fraktion, muss ich an der Stelle gestehen.
Lass mal weitermachen. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast eine gute, über eine halbe Stunde im Thema.
Ja, wir springen einfach mal zur First Order, würde ich behaupten, und guck mal in die nächste Fraktion mit rein. Da tut sich gar nicht so die Masse, aber der neue TIE BA Interceptor, also Major Vonrex Interceptor, kriegt viel, viel, viel Zuneigung. Und zwar Vonrex wird 2 Punkte günstiger, Polo 1, Ember 4 und auch der First Order Provocator kriegt auch 4 Punkte Preissenkung. Das ist ziemlich gut. Cool. Das Schiff muss gespielt werden. Also ich finde es auch wirklich toll. Also ich mag das Schiff von der Art und Weise her, wie man es nutzen kann. Es ist großartig. Ich freue mich sehr, dass man da ein bisschen runtergegangen ist, um es einfach mehr auf dem Feld zu sehen. Ich finde, das machen sie richtig hier an dieser Stelle. Ansonsten sind alle im Hyperspace drin, aber das war ja schon von Anfang an klar. TIFO, da hat sich nichts getan. Die sind alle weiterhin im Hyperspace und punktetechnisch unangetastet. Beim TIE-SF, da haben wir eine Punkteanpassung in die Höhe. Quickdraw wird 2 Punkte teurer und schafft es auch weiterhin nicht in den Hyperspace. Quickdraw ist natürlich eine Bank mit den Möglichkeit, zweimal anzugreifen in einer Runde, wenn er attackiert wurde. Weiß ich aber nicht, ob diese 2 Punkte jetzt wirklich hätten sein müssen. Hätte man auch bei 45 Punkten lassen können. Weil war eh schon durch 2.0 an sich schon ein bisschen genervt, weil die Fähigkeit in 1.0 ja schon nur einige stärker war. LeHus wird ein Punkt günstiger. Auch hier wieder eine Karte aus dem Cardpack offenbar. Also was heißt offenbar? Eine Karte aus dem Cardpack muss scheinbar irgendwie günstiger werden. Ich weiß es nicht. Beim Silencer gab es die einzige Veränderung und auch eine sehr, sehr krasse. Der Sienna Jammers Engineer, der Einer-Pilot, der hat 3 Punkte Nachlass bekommen, liegt jetzt bei 48 und jetzt lassen sich 4 Einer-Piloten spielen. Finde ich sehr spannend, weil das Schiff hat eine super, super coole Action Economy, in dem kannst du wirklich super dich positionieren. Ist natürlich als Einer-Pilot immer ein bisschen schwer, dann gegen Azza irgendwie zu fliegen. Nichtsdestotrotz kannst du da dich schon sehr stark bewegen und der Angriff, ich meine, das, was er an Angriff kann, ist natürlich auch mega gut. Also ich meine, wir haben ja hier, was haben wir, 3-3, 4-2, also das ist schon nicht schlecht. Ne? Das ist schon ein super Schiff, kann man definitiv mehr spielen. Ansonsten, eine Änderung gab es noch, Y-Shuttle ist unangetastet geblieben. Es gab noch eine Änderung in dem Gunner-Bereich. Der Special Forces Gunner für den TIE-SF ist ein Punkt günstiger geworden. Gut, gleicht vielleicht diese 2 Punkte von Quickdraw so minimal aus, aber ein TIE-SF muss eigentlich in der Regel auch immer einen Special Forces Gunner mit drin haben. Macht auf jeden Fall
normalerweise Sinn. Schon bedingt, also nicht zwingend, aber die Alternative wäre, anstatt den Special Forces Gunner einfach irgendwie Raketen mitzunehmen, die man nach vorne oder hinten schießen kann. Und mit, das wäre die Alternative zum klassischen Special Forces Gunner, obwohl ich muss sagen, der Special Forces Gunner ist schon toll. Ich nehme den mir auch sehr gerne mit. Ne? Ich finde das schon sehr gerne. Und da der auch von 9 Punkte runtergegangen ist, kann das auch bei einer oder anderen Staffel auch in Summe was ausmachen, weil der auch manchmal zweimal seinen Weg reinfindet.
Ja, natürlich.
Ja. Ich meine, die Zeichen hier sind ja relativ klar. Spielt mehr von dem neuen Interceptor. Ist okay.
Stehe ich. Kauft mehr Interceptor, neue Interceptor.
Finde ich auch gut, dass er günstiger wird. Ist in Ordnung, ja? Weil er war nicht übermäßig stark. War vielleicht so ein Hauch zu teuer ausgepreist. Und ich denke, jetzt sind wir schon auf einem besseren Weg damit.
Ja, man muss halt überlegen, der hat 3-3-2-2, ne, der ist halt natürlich einem Silencer doch relativ ähnlich.
Nee, finde ich jetzt gar nicht. Also ich finde, er ist dem Silencer schon gegenüber deutlich unterlegen, finde ich jetzt. Von den Hitpoints her, klar, weil er einfach mal 50% mehr hat, ne? Aber auch von der Schiffsfertigkeit her, die vom Silencer ist natürlich die vom klassischen TIE Interceptor, die ist natürlich viel flexibler. Das doppelte Umpositionieren ist viel einfacher da. Und beim BA-Interceptor, also beim First-Order-Interceptor, ist man halt doch eingeschränkter, dass man erst eine Fassrolle machen muss, bevor man einen Schub machen kann.
Nee, der hat ja Fine-Tuned Thrusters. Das heißt, du machst dein Manöver und wenn du keinen Strain oder Deplete hast, kannst du einen von den beiden nehmen und kannst dann entweder einen Lock machen oder eine Fassrolle.
Also genau, das heißt, wenn du doppelt umpositionierst, bist du dann gezwungen, erst die Fassrolle zu machen. Und das macht dann halt schon Schub.
Weil du machst nur Lock oder Fassrolle.
Ja.
Du kannst ja nicht zweimal die gleiche Aktion machen.
Nein, ich meine ja, Fassrolle, Schub. Muss ja in der Reihenfolge, weil du hast ja deine Schiffsfertigkeit kommt ja direkt nach dem Manöver.
Ja, aber der
genau, du, das heißt, wenn der, das Umpositionieren, wenn du doppelt umpositionieren willst, bist du gezwungen halt wirklich Fassrolle, Schub zu machen. Anderen Kombinationen geht es nicht. Andersrum. Schub, Fassrolle ist nicht möglich.
Du machst erst deine Fassrolle, dann. Ja, mein Fehler, richtig. Ja,
das schränkt ihn halt schon stark ein, finde ich, im Vergleich zum Silencer oder zum anderen Interceptor. Und von daher finde ich es okay, dass er günstiger wird, weil er ist wirklich nicht so super, wie soll ich es erklären, quirlig, keine Ahnung, wie jetzt ein Silencer oder ein imperialer Interceptor. Da kommt er halt nicht ganz ran. Ist trotzdem ein tolles Schiff, das echt interessant ist und auch viel, viel Potenzial hat und durch die, werden wir auch bestimmt jetzt öfter sehen, durch die Punktesenkung.
Ja, muss, ja, klar.
Und das Ding hat 3 Angriffswürfel, das ist toll. Das so. Und 3 Verteidigungswürfel, das ist auch toll. Und noch 2 Schilde, die so die ersten 2 Angriffe die Grits halt wegschlucken. Super.
Ja, wenn du dann nicht gerade einen Crit noch reinbekommst, den Double Damage hältst du sogar. Ja, das ist ein
bisschen haben. Also ich finde es ein tolles Schiff und kann viel und wird es hoffentlich mehr gespielt. Ja, so viel so ist es. Zur First Order.
Dann gucken wir doch mal in den Widerstand. Ja?
Widerstand? Widerstand. Ja. Resistors. Ja. Was passiert hier so? So, bei der Fireball passiert nichts. Ist okay. Ist ja auch noch recht frisch. Hat auch wenig Spiel gesehen erst, zumindest in offiziellen Turnieren. Und da hat sich ja wahrscheinlich keiner auch gewagt, das richtig zu bemessen. Ist aber auch in Ordnung so. Gucken wir, was da kommt. Die MG-100 Star Fortress. Was ist hier alles so Schönes passiert? Ist durch die Bank weg günstiger geworden. Nämlich alle Piloten, die irgendwie einen Namen haben, und das sind alle bis auf der eine generische, sind um 2 Punkte runtergegangen, also 3,1%. Ist okay. Also Beispiel Finn Stello, der vorher 60 Punkte gekostet hat, kostet jetzt einfach nur noch 58. Ist auch eine Notwendigkeit gewesen, weil das Ding wurde einfach nicht gespielt. Es ist einfach die große Base mit sehr vielen offensiven Möglichkeiten, sehr vielen Bombenoptionen, sei es jetzt über das Chassis an sich oder über die Pilotenfertigkeit. Sehr vielseitig, aber was dem Ding einfach fehlt, ist die Möglichkeit, ein bisschen länger zu leben. Das Ding kann einfach nicht verstärken. Einfach ein bisschen schwach. Von daher ganz klar, muss deutlich in Punkten reduziert werden, um das auch wieder zu spiegeln. Und jetzt bewegen wir uns so langsam auf ein erträgliches Niveau zu, dem man sagen kann, man kann mal drüber nachdenken, die wieder zu spielen. Als nächstes der Resistance Transporter. Hier hat sich gar nichts getan, ein paar bleiben im Hyperspace und das war's. Als nächstes haben wir dann den Resistance Pod. Auch da tut sich nichts, auch nicht so schlimm. Dann kommen wir zu unser aller Lieblingsschiffe, die Widerstands-A-Wings. Ganz tolle Schiffe. Bin großer Fan, nämlich gar nicht. Ich finde, die sind alle halt verpreislich wirklich hinterhergeschmissen. Die gibt es im Dreierpack immer günstiger, habe ich das Gefühl. Hier ändert sich auch nur wenig, erstaunlicherweise. Und ausschließlich CZ-Tlo, nämlich der A-Wing, der im Cardpack kam, der Fünfer, also der dritte Fünfer A-Wing, kostet nur einen läppischen Punkt mehr, 41. Anscheinend haben sie doch gemerkt, dass das verdammt gut ist. Der Rest bleibt gleich. Jo. Und dann geht's wieder weiter zu einer großen Base, nämlich der YT-1300, der überraschenderweise, wie alle anderen großen, nahezu alle anderen großen Bases, auch günstiger wird. 2 Punkte weniger für die Rey, 2 Punkte weniger für Han Solo, 2 Punkte weniger für Chewbacca und der generische kriegt auch immerhin einen Punkt noch ab. Ist okay, kann man machen. Ist
absolut in Ordnung. Also hat ja beim letzten Mal auch schon Preisnachlässe bekommen oder Punktenachlässe. Ich finde es in Ordnung.
Ja, ist auch okay für mich. Dann springen wir einfach weiter zum T-70 X-Wing. Poe Dameron wird ein Punkt günstiger. Ist in Ordnung, sei ihm gegönnt, der kostet einfach so auch zu viel. Die tasten sich langsam ran. Ich denke, die wollten da vorsichtig vorgehen, nicht einfach jetzt sagen, Mensch, 5 Punkte und plötzlich gibt es wieder irgendeine ganz fiese Kombination, die einfach nur möglich ist, weil er jetzt gerade einen 5 Punkte günstiger würde anstatt von 4. Von daher ist einfach die Reduzierung um einen Punkt ein guter Weg. Ansonsten haben wir noch den Joff Sea Striker, der ging auch um 2 Punkte runter. Und Elo Asti zieht in den Hyperspace ein, damit jetzt alle T-70er im Hyperspace sind. Warum auch immer die da rausgelassen haben.
Juckt auch nicht. Was hatte denn Elo Asti? Ach, Elo Asti war hier diese Eckenflieger, ja.
Er konnte die 3er Talon Rolls in weiß fliegen, wenn er nicht gestresst ist, anstatt rot.
Rotes Manöver, genau, ja.
Ja, Sache, aber gewinnt allein jetzt auch keinen Krieg.
Ja. Nö, eigentlich nicht.
Okay, ansonsten zu den Upgrades. Der BB Astromech, der darf jetzt in den Hyperspace. Also sprich, der vorher Fassrollen machen kann vor der Aktivierung. Nette Sache. Kann er, glaube ich, 2-mal machen mit 2 Charges. Ganz nett. Ansonsten passiert noch irgendwas. Genau, die Ferrosphere Paint. Ein Tech-Upgrade. Wenn jemand dich in die Zielerfassung nimmt und du nicht im Bullseye desjenigen bist, der dich in die Zielerfassung nimmt, kriegt derjenige halt einen Stress dann. Nette Sache. Kostet 1 Punkt weniger. Kostet jetzt nur noch 5. Mal schauen, wer spielt.
Ja, also habe ich, glaube ich, einmal gesehen bisher. Ist ein schönes Upgrade, wenn du nicht dran denkst. Ja, das ist halt
noch genau überraschend. Man hat es nicht auf dem Schirm, weil es einfach auch sehr teuer war die letzte Zeit und jetzt sind es 5 Punkte, ist immer noch nicht billig. So vielleicht sieht man es mal hier oder da.
Ja. So. Gut, dann sind wir auch schon beim Widerstand fertig. Würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf die 2 letzten Fraktionen und ich gucke mir mal die Separatisten an. Bei denen hat sich ein bisschen was getan, aber auch sehr ja, nicht so die Riesenmasse. Also wir fangen mal beim Bell Bullup an. Der schafft es jetzt bis auf Captain Seer in den Hyperspace. Das heißt, wir dürfen Grievous, Vatambor, den Skokayan Ace und Fethan Othra dürfen wir jetzt im Hyperspace bewundern. Ansonsten keine Punkteänderung an dieser Stelle. Der Hyena Glass Druidenbomber ist unangetastet geblieben, bleibt weiterhin im Hyperspace. Jetzt wird's spannend. Man möchte offensichtlich die Krawattennadel der Separatisten wiedersehen, den Nantex Glass Starfighter. Der bekommt nämlich richtig Punktabzüge. Sunfag verliert 9 Punkte, geht auf 45 Punkte runter, was richtig, richtig viel ist. Ich glaube, der größte Punkteverlust, den wir bisher hatten, hat aber auch einen Grund, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Barakret verliert 4 Punkte, Chertek verliert 5 Punkte, Gorgol 8 und der Petranic Colosseum Ace verliert 8 Punkte auch und hier der Hive Guard 5 Punkte.
Das ist ein ganz schönes Brett.
Das ist ein ganz schönes Brett, hat aber, und da greife ich jetzt einfach mal kurz vor auf die Upgrades, hat was mit Ensnare zu tun. Weil Ensnare geht in allen Bereichen hoch. Und zwar ist es Initiative abhängig. Doch, ich meine, müsste Initiative abhängig sein. Und Ensnare kostet jetzt nicht mehr 12 Punkte, jetzt wenn wir mal auf Sunfag gehen, sondern 21 Punkte, hat einen Preis plus von 9 Punkten
bekommen. Sunfact bleibt es gleich.
Eigentlich stimmt, 28. Mein Fehler, genau, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Du hast recht, aber die kleineren Piloten, die jetzt alle hier mit 5, mit 8, mit 8 Punkten Abzug bekommen haben, da hat es früher 12 gekostet, das Ensnare, und jetzt kostet es 21, was ja plus 9 ist, was natürlich unglaublich viel ist. Also ich habe das Gefühl, entweder ist Ensnare so großartig, dass man jetzt irgendwie dass man sagt, das ist zu stark, um es im Spiel zu lassen. Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum.
Ich denke, die Sache ist die versuchen, glaube ich, einfach den Nantex in Hyperspace reinzubekommen. Ensnare ist
noch draußen im
Hyperspace. Ist rein extended. Und dadurch, dass er wenigstens jetzt günstig wird, kann man wenigstens versuchen, den mal im Hyperspace zu spielen, obwohl sehr, sehr viele Leute der Meinung sind, dass der Nantex ohne Ensnare so ziemlich nutzlos ist. Ich habe es nie groß probiert, aber rein von Regeln her, wenn man es so liest, denkt man sich, ja, ohne Ensnare passiert da nicht viel.
Also habe ich bis jetzt einmal, glaube ich, auch nur online gespielt, fand ich nicht wirklich spannend und nicht wirklich gut, weil halt auch diese Feuerwinkelgeschichte auch immer, ist natürlich cool, du hast diesen Primärfeuerwinkel auf Bullseye-Ebene und du hast diesen Wechselfeuerwinkel, aber weiß ich nicht. Also ich finde
das ist schon was Spezielles, ich glaube, einfach mal ausprobieren, damit kommt man da nicht viel weiter. Ich denke, da muss man schon viel Zeit und
wollen.
Testen damit verbringen, dass man damit erfolgreich wird mit so einem Schiff. Ich denke, das kann sehr stark sein, wenn man es richtig einsetzt, im richtigen Moment richtig fliegt und richtig plant und es sind ganz viele Richtiges nacheinander. Mhm. Und das ist wirklich so ein Ding, da muss man sich total drauf stehen und sich richtig reinfuchsen und dann kann das auch gehen.
So ist es. Ja, so viel zum Nantex. Der Sith Infiltrator bekommt für O66 einen Preisnachlass von 2 Punkten. Cool. Ansonsten bleibt es auch, ist auch eine große Base, richtig, genau. Ist der einzige Nicht-Macht-User, ist aber auch der einzige, der
Kick hat. Genau, der Kurier ist ja teurer, der Generische ist ja tatsächlich teurer wie der O66, wenn ich das so sehe.
Ich sehe gerade, O66 hat sogar ein Talent.
Der hat ein Talent.
Genau, richtig.
Ein Droide mit Talent.
Genau, ist ein Droide mit Talent, der hat Calculate, ja. Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal, Calculate statt Fokus, hat ja der andere.
Die Initiative sogar, ja? Der O66 und der dunkle Bote hat eine 0-2er-Initiative.
Richtig, hat
er keine. Wundert mich jetzt trotzdem sehr, dass er 2 Punkte günstiger wird.
Ja, also es ist vielleicht auch hier einfach mal, man möchte ihn mal gern wieder sehen, ich habe keine Ahnung.
Calculate ist ja praktisch, dann passt er ganz gut in so einen Druidenschwarm rein, den zu unterstützen und kann auch selber, wenn jetzt halt einer Kraken nutzt oder so als Relais, kann er auch selber sein Calculate behalten oder die anderen Druiden können auf seinen Calculate zurückgreifen. Das ist natürlich schon schöner.
Richtig. Und vor allem, wenn du verteidigst, darfst du auch den Calculate ausgeben, um eine Aktion nochmal durchzuführen oder nachdem du verteidigt hast. Kann interessant sein, um da vielleicht nochmal im Nachgang irgendwie eine Fassrolle zu machen, um vielleicht einen anderen Feuerwinkel auszuweichen.
zum Beispiel, oder um einfach nur einen Angriff dann machen zu können.
Richtig. Also es ist nicht schlecht, es ist wirklich nicht schlecht, aber warum der ist 2 Punkte günstiger ist als der Unlimitierte, das wissen nur die Kollegen von FFG. Schauen wir mal, was da so kommt. Ob das irgendeinen Impact hat am Ende, ich glaube es nicht. Vulture Class, Droid Fighter, da haben wir nur bei den zwei Nicht-Limitierten einen kleinen Preisanstieg von jeweils 1 Punkt. Das heißt, Separatisten-Drohne kommt auf 22 und Droid Federation Drone auf 20 Punkte. Das ist auch im Grunde das, was du ja im letzten Podcast schon gesagt hast, dass das ja schon, also du hast ja dir gewünscht, dass diese Grappling Struts fest integriert werden, dafür dann halt als 0-Punkte-Upgrade. Das ist jetzt nicht der Fall. Das wird es halt im Allgemeinen, wenn du die Grappling Struts verwenden willst, wird es halt ein Punkt teurer, weil das Schiff teurer wird. Aber ansonsten gab es ja auch keine großen Veränderungen.
Ja. Schade, aber ist okay. Trotzdem 1 Punkt höher, verstehe ich noch. Verstehe ich auch, ist okay.
Gucken wir nochmal in die Upgrades. Bei den Tactical Relays hat sich ein bisschen was getan. Kraken ist etwas teurer geworden. Der kostet jetzt 11 Punkte, also ein Punkt hochgegangen entsprechend. Kraken ist ja der, was war das hier, Endphase, darfst du bis zu 3 befreundete Schiffe in 0 bis 3 wählen. Falls du das tust, entfernt jedes dieser Schiffe den Berechnungsmarker nicht. Ziemlich stark, wenn du mit Schwärmen spielst. Und der TA-175, der ist auch 2 Punkte sogar hochgegangen, ist jetzt auch auf 11. Das ist die Geschichte, wenn halt ein Schiff von Reichweite 0 bis 3 zerstört wird, das ein Calculate in der eigenen Aktionsleiste hat, dann kriegt jedes andere Schiff in 0 bis 3, das auch eine Calculate hat, in der Aktionsleiste, zusätzlich ein Calculate. Auch eine super gute Geschichte. Ist in Ordnung, dass
das teurer geworden ist. Ist berechtigt. Das sind zwei sehr, sehr starke Upgrades, die sich auf sehr viele Schiffe auswirken.
Ist wahrscheinlich auch teurer geworden, nehme ich jetzt mal an, weil wir ja zumindest, wenn man es mal auf Extended-Ebene sieht, den etwas günstigeren Bell Bullab jetzt haben, der ja auch das die Aufwertung mitnehmen kann. Vielleicht liegt es auch mit daran. Ich sage jetzt ganz explizit, dass wir vom Extended sprechen, weil die Tactical Relays sind zwar alle mit drin, aber ich glaube nicht, dass das einen anderen Grund hat. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
Ich denke aber, die haben sehr, sehr gut abgeschnitten immer. Wie auch die 175. Ist okay, dass die noch teurer werden. Und es ist ja nur ein Tick.
Ja, es ist okay. Und zuletzt haben wir noch den Solus One-Titel vom Bell Bullab. Der ist mit in den Hyperspace aufgenommen worden. Und somit beenden wir die.
Den Solus-Titel, den werden wir sehr viel sehen. Der ist nämlich furchtbar stark. Und ich denke, den werden wir auf jeden Fall auf sehr vielen Babolabs dann sehen. Gerade auf Grievous und vielleicht auch auf allen anderen, falls die dann immer die Relay-Träger werden.
Ja, gut. Musst du dir halt aussuchen, auf wem du das dann spielst.
Die meisten Leute werden wahrscheinlich nur einen mit reinnehmen. In die Staffel selten, dass man mal mehrere sieht, vor allen Dingen, weil man die auch leider nur in dem Dreierpack kaufen kann, das ein bisschen schade ist, aber mal gucken. Starkes Schiff an sich, der Bell Bullab, ich mag den sehr.
Ja. Republic, deine Fraktion.
Republic, meine, genau. Gehört mir. Okay. Momentan tatsächlich ist es das. Spielt es halt wieder sehr viel Republik, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Ja, was hier so Schönes passiert, geht so. Ein paar Nettigkeiten sind passiert, aber auch ein paar unangenehmere Sachen für die bestehenden gängigen Listen. Ich fange einfach vorne an, der ARC 100, der beste Pilot von allen, wird ein bisschen 2 Punkte günstiger, nämlich Oddball. Der geht da runter auf 49 Punkte. Ist okay, jetzt ist er nur noch der drittteuerste ARC. Das heißt, vielleicht sagt man, Mensch, ich brauche mal einen generischen Fünfer und dann nimmt man den vielleicht. Ist okay, hat er sich verdient. Der Y-Wing, hier tut sich viel. Anakin Skywalker wird 5 Punkte günstiger. Von 60 runter 55. Feine Sache. Vielleicht wird er jetzt mal gespielt, weil 3 Macht auf so einem Flügelnamen ist halt echt sehr teuer, spazieren zu fliegen, um es dann abschießen zu lassen. Und so kann er mit seinem Ini 6 und ich sag mal vielleicht ein Plasma-Torpedo oder Proton-Torpedo, vielleicht ein bisschen abschreckendes Schiff sein, das die Gegner so vor sich her schiebt, weil niemand will einen Schuss mit Brumm-Hintergrund abkriegen. Hat keine Bock drauf. Ja. Oddball geht auch hier nochmal 2 Punkte runter auf 42. Der R2-D2 geht 3 Punkte runter auf 32, 29, was toll. Ist und zieht ein halbes, wenn man in der Nähe ist, auf Reichweite 1 zu den eigenen Bomben und Minen, bekommt man Edo Squadron Veteran und der Red Squadron Bomber, die grundlegend sehr, sehr gut und interessant sein kann. Die kann man jetzt auch wieder sehr gefährlich spammen, die Red Squadron Bomber. Sind auch alle im Hyperspace drin. Bin ich gespannt, wer das wieder macht.
Ich kenn, wir kennen da einen, ja. Grüße gehen raus an den Naked Rookie.
Ja, okay, habe ich auch mal nächstes Spiel. Okay, der Delta 7 Aethersprite. Was passiert hier? Der hat halbwegs brauchbar abgeschnitten in letzter Zeit. Entsprechend wurde es direkt belohnt. Nämlich Obi-Wan, Mace Windu und Plo Koon gehen alle einen Punkt nach oben. Bringt die Einfluss in Staffelbaum ein bisschen. Hier und da. Lässt man mal ein kleines Upgrade weg. Okay. Nichtsdestotrotz bleibt ein super Schiff. Dann geht's weiter mit dem N1 Naboo. Hier tut sich auch nur eine Sache, nämlich Rick Olli. Der geht 3 Punkte nach oben, was ich ganz schön heftig finde. Der war zwar gut, aber so richtig unendlich stark, als unendlich stark habe ich ihn nie empfunden. Der war halt auch nur stark, wenn er 3er-Manöver oder schneller fliegt. Ansonsten ist er recht unspektakuläres Schiff. Muss man dementsprechend fliegen. Aber 3 Punkte hoch auf 45. Dann geht's weiter zum Torrent. V19 Torrent. Der hält jetzt wieder Einzug im Hyperspace. Sehr, sehr schön. Zumindest 4 von denen. Wer leider nicht in den Hyperspace kommt, ist der günstigste für 25, der kleine Zweierpilot. Schade. Kickback, der 4er will nicht in den Hyperspace und X, der 3er leider auch nicht. Dafür werden aber alle günstiger, nämlich Oddball um 3 Punkte runter auf 31. Kickback runter auf 30 um 3. X geht auch 3 Punkte runter, Swoop geht 3 Punkte runter, Tucker 2 Punkte und der Blue Squadron Protector, der generische Dreierpilot, wird einen Punkt günstiger auf 26. Was so viel heißt wie, hey, den kann man spielen, der hat einen Talentslot, pack doch mal Dedicated drauf. Dann benutzt auch mal jemand das Fraktionstalent von der Republik. Könnte hab interessant sein.
Gerade letztens gesehen im Spiel. Fand ich da sogar gar nicht mal schlecht.
Kann man machen. Kann funktionieren. Ist genauso wie mit dem Dreier Arc. Der ist ja auch im Hyperspace drin. Hat auch ein Talent. Dreier generisch. Also INI 3. Könnte auch mit Dedicated durch die Gegend fliegen. Ist ganz nett. Kann man mal versuchen. Gibt's bestimmt ein paar andere Staffelkombinationen. Ja. Soviel zu den Schiffen. Dann geht's weiter mit den Upgrades. Astromex, der R4P44. Das ist ein limitierter. Der wird um 2 Punkte günstiger. Geht runter auf 3. Was zur Hölle macht der? Ist auch wieder so einer von den Guten, die man wenig benutzt hat und deshalb weiß auch kein Mensch, was die machen oder können.
44er, der macht, nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast, falls ein feindliches Schiff in deinem Bullseye ist, erhalte einen Berechnungsmarker.
Ganz toll.
Ja, also
ist nicht so richtig spannend.
Ich glaube, ich weiß, warum er günstiger geworden ist. Wobei der ist vielleicht dann nochmal interessant auf einem Anakin, weil der möchte ja auch diesen Bullseye haben. Ja, vielleicht
aber
auf Anakin im Bomber.
Das wäre ich weiß nicht. Das ist einfach zu unbeweglich, das Ding, als dass man da irgendwie große Chancen hätte, irgendwie einen Bullseye herbeizuführen. Also ich finde es jetzt nicht so spannend, aber mit 3 Punkten, wer weiß, möglich. Was ich aber viel spannender finde, ist der R4P Astromech. Dürfte doch ein generischer sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist der generische, genau. Genau.
Der hat, glaube ich, 2 Charges, und nachdem man ein rotes Manöver ausgeführt hat, wenn man ein Manöver ausführt, darf man einen Charge vorher ausgeben, um die Schwierigkeit, wenn es ein normales Manöver ist, um die Schwierigkeit um 1 zu senken. Mhm. Das kann man 2-mal machen. Der ist 2 Punkte runtergegangen auf 2 Punkte. Finde ich super interessant. Toller Astromech. Finde ich sogar spannender wie der normale R4. Der normale R4 tut ja nur die 1er und 2er Manöver um eine Schwierigkeit senken. Und bei dem kann man sich aussuchen, solange es ein Basic-Manöver ist, also jetzt keine Talon-Roll oder ein K-Turn oder sowas, sondern die ganz normalen Banks, Hard-Turns oder geradeaus, darf man sagen, hey, ich gebe einen Charge aus und das ist jetzt eins besser. Das ist total toll. Kann man beispielsweise mit einer 5 geradeaus einfach mal sagen, nö, das ist jetzt blau, ich baue Stress ab. Oder wenn man irgendeinen blöden 90 Grad hat, der rot ist, sagt man, nee, der ist jetzt mal weiß, weil ich muss ja eine Aktion machen. Finde ich super flexibel und mit 2 Punkten sehr verführerisch, habe ich jetzt schon öfters mal bei ein paar Staffeln mal reingeklickt.
Hm.
Bin mal gespannt. Ja. Dann kommen wir noch zum anderen Punkt. Was ist noch passiert? Die Konfiguration von Delta 7, für den Aether Sprite, der Delta 7B-Titel, der mit mehr Wumms, mehr Schild, weniger Ausweichen, hat sich auch verändert. Der ist insgesamt etwas teurer geworden hier und da. Und zwar, wo haben wir es denn? Der hängt ja an der Initiative, genau. Der ist ja auch an die Initiative gekoppelt gewesen.
Genau, richtig.
Und der ist jetzt im teuersten Falle bei INI 6, sind wir jetzt bei 24 Punkten, ist natürlich mächtig im Vergleich zu vorher 20. Beim INI 5, wo er am meisten Verwendung auch gefunden hat, sprich bei Obi-Wan, kostet statt den 19 Punkten jetzt 21, also 2 Punkte nach oben vom klassischen Obi-Wan-Bild. Beim INI 4 hat sich nichts geändert. Beim INI 3 ist er sogar 2 Punkte günstiger geworden. Und der Rest nach unten hin ist gleich geblieben. Ja. Also für die Hohen, die Fünfer und die Sechser, da wurde nochmal eine Schippe draufgelegt. Ist aber okay, verstehe ich auch. Dann haben wir Machtfertigkeit, Battle Meditation, das Koordinieren, wo man dann mehrere, wenn es generische Piloten waren, dann 2 auf einmal koordinieren konnte. Tolle Sache, finde ich hochinteressant, würde ich gerne mal irgendwo anwenden. Das sinkt auf jeden Fall in den Kosten, und zwar im Schnitt um 2 Punkte. Sogar bis kostenfrei für INI-1-Piloten, aber es gibt keinen INI-1-Piloten, der das nehmen kann. Aber schöne Sache. Ist ein bisschen runtergegangen, das heißt, ein INI-6er zahlt dafür jetzt noch 10 statt 12. Alle relevanten Piloten zahlen im Endeffekt 2 Punkte weniger wie vorher. Ja. Mhm. Ansonsten haben wir noch eine kleine Veränderung im Hyperspace. Der Seventh Fleet Gunner kommt in Hyperspace, sprich, der kann man im Teamkameraden mal einen Angriffswürfel spendieren für eine Runde. Und die synchronisierte Konsole kommt auch rein in Hyperspace, die meiner Meinung nach bis sogar Potenzial hat jetzt.
Ja,
die finde ich ganz. Aber schauen wir mal, was draus wird. Ja, so viel zur Republik.
Dann kommen wir zur letzten, nicht Fraktion, sondern zur letzten Punkteübersicht, und zwar in den generischen Upgrades. Da tat sich natürlich auch ein bisschen was, und da werden wir jetzt auch einfach wirklich nur mal schnell über das drüber gehen, was sich so getan hat. Im Astromech-Bereich, da tut sich gar nichts. Auch in den Kanonen hat sich nichts getan, punktetechnisch. In den Crews auch nicht. Das Erste, was sich getan hat, und das auch vorteilhaft ist, im Payload, also in den Minen und Bomben, da gab es jetzt im Connor-Netz, haben wir einen Punkt Nachlass. Die Electro-Proton-Bomb ist ein Punkt günstiger geworden, ist jetzt bei 11, und die Ionen-Bomben sind jetzt auch bei 5 Punkten, und wir haben das Connor-Netz, was jetzt in Zukunft im Hyperspace mit dabei sein darf. Ja, keine große Überraschung. Also das sind einfach Bomben, siehst du so gut wie nie, denke ich. Das macht schon Sinn, dass man die ein bisschen günstiger macht, um sie vielleicht mal ein bisschen mehr mit reinzupacken. Elektroprotonenbombe finde ich immer noch sehr fragwürdig. Immer noch so eine der Bomben, wo ich das Gefühl habe, ja, kann man weglassen.
Was macht man damit, ja? Ich meine, die ist so stark gegen einen Schwarm, würde ich mal sagen.
Wenn aber der Schwarm
fest ist und da liegt,
ja, an der Stelle, wo es richtig ist,
und dann muss er auch noch wirklich perfekt liegen. Gegner muss perfekt stehen, weil man hat ja 2 Runden Zeit, sich da zu entfernen.
So ist es, ja.
Das ist echt schwierig. Aber dass das Connor-Net günstiger wird, finde ich toll.
Ja.
Dass ein Hyperspace kommt auch. Und die Ionenbombe finde ich auch gut, dass die günstiger wird. Mal schauen, dass die ein bisschen Anwendung findet, würde mich freuen.
Also bei der Elektroprotonenbombe hoffe ich ja immer, seitdem es die gibt, dass wir irgendwann mal einen Piloten kriegen oder vielleicht irgendwie ein Upgrade, wo wir einfach statt
diese Marke, die angeben, wie lange es dauert.
Verzögerte Zünder heißen sie im Deutschen, genau. Da hast du ja dann eine Runde mehr, dass man vielleicht da eine Runde weniger machen kann, dass das Ding vielleicht mal direkt hochgeht. Oder im Piloten. Naja, aber das sind so das Wunschdenken. Gucken wir mal weiter, was hat sich noch so getan. In der Macht hat sich gar nichts getan. Auch hier alles beim Alten. Im Gunner-Slot hat sich ein bisschen was getan. Wir haben einen agilen Gunner, der Agile Gunner, der ist günstiger geworden. Der ist ja auch base-abhängig, also klein, mittel, groß.
Neu ist jetzt sogar. Das war nämlich vorher nicht. Vorher hat er einen Einheitspreis gehabt. Und jetzt wird er base-abhängig.
Genau, der war vorher bei 8 Punkten, richtig, genau. Und jetzt ist er base-abhängig, was ich auch gut finde, wenn ich mal. Ich glaube, ich finde das in Ordnung. Ich
weiß nicht, wie du das findest, aber ja.
Kann man nichts gegen sagen. Ich will jetzt nur gerade noch mal eine Sache an dieser Stelle gucken, weil ich mir gerade...
Also ich muss sagen, ich finde es toll, dass es Base-Größen abhängig ist. Ist auch wieder mal eine kleine Möglichkeit, um, ich sag mal, große Base, Schiffe mit großer Base wieder mal so ein bisschen zu pushen. Wie gesagt, die kamen ja schon zu kurz, wie wir schon tausendmal erwähnt haben. Und so können wir die vielleicht durch ein günstiges Gunner-Upgrade noch mal ein bisschen nach oben pushen. Richtig. Kann man einfach mal am Ende der Runde halt seinen Feuerwinkel drehen, für die nächste Runde schon vorbereiten, um so dadurch praktisch eine Aktion Luft zu haben in der nächsten Runde.
Genau. Dem gleich ist der Veteran Turret Gunner. Auch der ist jetzt Base-abhängig und der wird für kleine Schiffe teurer. Kostet jetzt 12 statt vorher 10 Punkte, Medium Base 9 Punkte und normale, also große Base sind wir jetzt bei 7 Punkten. Was ich cool finde, was es auf jeden Fall für so ein Schiff wie vielleicht mal einem YT 1300, der natürlich seine zwei Feuerwinkel hat, sehr, sehr spannend macht. Oder vielleicht auch mal auf einem imperialen Schiff, vielleicht hier auf einem, wie heißt das, auf der Decimator, wäre auch eine Möglichkeit. Schauen wir mal, ob sich das irgendwo...
Müsste er können. Ja, stimmt, was? Müsste gehen.
Hast recht. Dann haben wir im Illicit-Slot keine Veränderungen, glücklicherweise. Die Missiles werden ein bisschen günstiger, also 3 davon. Wir haben eine Veränderung bei der Cluster-Missile, die kostet jetzt nur noch 4 Punkte, ist also ein Punkt runtergegangen, was ich sehr nett finde. Ion-Missile ist auch ein Punkt runtergegangen, liegt jetzt bei 3. Und die Proton-Rockets, das hast du vorhin schon mal erwähnt, liegt jetzt bei 6 statt 7 Punkten. Und die Diamond-Boron-Missiles, die haben ihren Einzug ins Hyperspace gefunden. Mhm. Cluster Missile auf 4 finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Zwei Angriffe.
Eine gute Sache. Angriffe mit Angriff 3 oder einfach nur ein Schiff mit normalerweise 2 Würfel primär auf 3 Angriffswürfel zu pushen, sozusagen. Reichweite 1 bis 2 für 4 Punkte. Vielleicht.
Ja, so ein Punisher, der hat ja nur 2 Angriffswürfel. Für den wäre das vielleicht gar nicht so unspannend, um dann auf seine höheren zu kommen.
Ja, gute Synergie, alles hat von der Synergie her nicht so toll mit dem Punisher zusammen wegen der Zielerfassung. Aber prinzipiell an sich finde ich es schon mal nicht schlecht. Vielleicht für ein paar andere Schiffe. Beim Torrent hatte ich es vielleicht schon mal gesehen, aber nur vielleicht. Und einfach mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht auch der Baron of the Empire eventuell. Nee, das ist Quatsch. Falsch. Nein, gar nichts. Gelogen. Brauchen wir Zielerfassung. Da, wie gesagt, die Protonenrakete fand ich da halt sehr interessant auf dem. Aber wie gesagt, die Ionenrakete mit 3 Punkten könnte vielleicht auch einfach mal so ein, hey, ich habe die Punkte noch frei, ich nehme sie mit Kauf sein.
Richtig. Das ist halt zwar auch, du machst ja dann einen Schaden und der Rest geht ja dann auf die, wird dann ionisiert. Das ist natürlich gegen große Schiffe, ist das natürlich ideal. Weil ich hat mich jetzt auch sehr selten gesehen, genauso wie die Ionenbomben, aber wäre zumindest mal eine Maßnahme, weil wenn wir jetzt die Punkte sehen, erkennen wir, okay, da geht ja die Tendenz Richtung große Schiffe, vielleicht kommen dann mehr große Schiffe aufs Feld. Wir sollten da in der Richtung mal was tun. Wäre eine Möglichkeit.
Mhm. Ja, einfach ein bisschen mehr Abwechslung auf dem Feld.
Ja, so ist es. Schön. In den Modifikationen tut sich auch nichts. Bei den Sensoren, das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen, das wird so, dass ich sage, die größte Veränderung jetzt wahrscheinlich ergeben, auch wenn sie nur ganz, ganz gering ist. Wir haben einen Punkt, anders. Wir haben jetzt eine Initiative-Abhängigkeit für die passiven Sensoren. Das heißt, wir haben bei den kleinen Schiffen mit 1, 2, 3, 4 und 5, 1, 2, 3, 4 und 5, nee, 0, 1, 2, 3, 4 ist das hier in dem Fall, haben wir jetzt eine minus 1, da sind wir jetzt also bei 2 Punkten statt 3. Und bei 5 und 6 haben wir eine Preiserhöhung. Bei 5 haben wir jetzt 4 Punkte für die passiven Sensoren und bei INI 6 sind es 6 Punkte. Das heißt also, ist jetzt halt auch keine klassische Vader-Ausrüstung mehr, falls man die für Vader überhaupt verwendet hat. Doch,
hat man sehr oft sogar und sehr viel. Und genau, auch hier bei der Weltmeisterschaft der letzten war das ja auch drin gewesen für schmale 3 Punkte. Stimmt. Oder auch bei Whisper war es gerne mal drin für 3 Punkte, obwohl es jetzt nur einen Punkt mehr kostet, was okay ist. Aber ich denke, gerade bei den INI-6ern das zu erhöhen, macht absolut Sinn.
Ja, also gerade interessant ist es halt für die kleineren Schiffe, die da vielleicht Wert drauf gelegt haben. Ich habe jetzt gerade viel gehört von den TIE SFs, von den Zweierpiloten. Für die ist es jetzt günstiger geworden. Das ist natürlich auch interessant.
Auch schön,
Kann man also machen. finde ich eine coole Sache. Schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt in der Zukunft. Gucken wir mal weiter in die Talente, damit wir gleich nämlich auf die Neuerungen oder auf die nächsten Schiffe und was so kommt, noch angehen können. Bei den Talenten hat sich Crackshot zwar nur um einen Punkt verändert, was aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil Crackshot jetzt 2 Punkte kostet und demnach nicht so ein, nehme ich definitiv mit, weil ich noch den Punkt frei habe, Upgrade ist. Also ist, denke ich, eine gute Sache. Crackshot war sehr, sehr oft einfach so als Filler-Talent genommen. Das hat man einfach mitgenommen, weil man es hatte.
Richtig, es war da, ein Punkt gab es geschenkt, nehme ich, fertig. So ist es. Jetzt muss man es wirklich mal bewusst sich überlegen, will ich es wirklich?
Ja, ist mir diese eine Würfel, das eine Ergebnis, Evade-Ergebnis wegzunehmen, ist es mir das wert? Ja oder nein? Ich denke, es ist immer noch ein guter Preis mit 2, aber man muss halt jetzt mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, hast du absolut recht. Mhm. Marksmanship findet den Weg zurück ins Hyperspace, finde ich sehr gut, gerade für Zane Marana ein sehr, sehr wichtiges Upgrade. Auch nur mit einem Punkt weiterhin, ist ganz, ganz wichtig, um einen Hit auf den Crit zu drehen, wenn der Gegner im Bullseye ist, finde ich toll. Und Saturation Salvo, das ist die Geschichte, wenn du, jetzt erzähle ich gleich Mist, glaube ich. Saturation Salvo muss ich jetzt doch sogar mal gucken.
Weil es war auf jeden Fall was mit Torpedos und Raketen, und wenn man die geschossen hatte, hatte man irgendwie die Möglichkeit, den Gegner in Reichweite 1 da irgendwie auch nochmal Schaden zu machen.
Ja, ich habe nämlich als die aus 1.0 noch im Kopf die ganze Geschichte. Jetzt gucken wir mal. Saturation Salvo, wo bist du? Flächenangriff heißt das Ding, genau. Solange du einen Proton- oder ein Torpedo- oder Raketenangriff durchführst, darfst du einen Charge von jener Aufwertung ausgeben. Falls du das tust, wähle 2 Verteidigungswürfel. Der Verteidiger muss jene Würfel neu werfen. Ist natürlich situativ sehr stark. Gegner würfelt seine 3 Evades und sagst, nee, mach die 2 bitte mal neu. Kostet natürlich auch. Ja, gerade bei so Raketen, wo du halt nur einen Charge drauf hast, dass, und du musst es jetzt in dem Moment ausgeben. Da ist es schwer. Es ist halt eher so für Dinge, wo du halt mehr Charges drauf hast. So auf einem Advanced Proton Torpedo bringt es dir halt gar nichts.
Nee, aber wenn man so, ich sag mal, Raketensalve verwendet, ich denke, da kann das absolut interessant sein, absolut wichtig werden auch.
Richtig. Ja, gerade für sowas ist es dann interessanter.
Aber wer hat das und Elite-Fertigkeit? Der TIE Aggressor, das war's.
Das ist ein Punkt mehr von TIE Aggressor.
Oder ein Carving. Aber ich hatte einen Carving Elite-Fertigkeit, weiß ich gar nicht. Glaube nicht.
Da Miranda,
Doni, müsste...
Naja, mal schauen.
Schauen wir, genau.
Mal schauen. Ansonsten gab es keine weiteren Änderungen in den Talenten. In dem Tech-Slot gab es eine Veränderung der Targeting-Synchronizer, oder im Deutsch das Ziel-Synchronisiersystem, ist jetzt um 2 Punkte gefallen auf 4 Punkte, hat auch seinen Weg in den Hyperspace gefunden. Das Ding ist... dass du hier, solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 2 einen Angriff gegen ein Ziel durchführt, das du als Ziel erfasst hast, ignoriert jenes Schiff die Lock-Angriffsvoraussetzung. Das heißt, du kannst im Grunde deine Raketen oder sonstiges, was du hast, kannst du abfeuern, obwohl du das Schiff selber nicht im Target-Lock hast. Ist eine ganz nette Sache, ist halt ein Tech-Upgrade, ist natürlich nicht für jede Fraktion verfügbar. Müsste man vielleicht einfach mal wieder ausprobieren. Die letzten zwei Überbegriffe Torpedos, da gab es noch mal ein paar Preisnachlässe. Advanced Proton Torpedos ist ein Punkt günstiger geworden. Der Ionentorpedo oder die Ionentorpedos auch ein Punkt günstiger, jeweils auf 5. Plasma Torpedo auf 8. Also auch hier ein Punkt runtergegangen. Der Proton Torpedo bleibt weiterhin bei 13 Punkten. Keine großen Änderungen. Auch der Ion-Torpedo bleibt weiterhin außerhalb des Hyperspace. Und auch, was wir schon angesprochen haben, die Turrets, da gab es auch eine Änderung. Der dorsale Geschützturm wird um einen Punkt günstiger. Und auch in den Hyperspace wird das Ganze mit aufgenommen. Ion-Kanonen-Turret bleibt unangetastet. Wow. Punkte. Ihr merkt also, wirklich große Änderungen gab es nicht. Aber so der ein oder andere Peak, der dann halt viel auch ausmachen kann. Es ist ja wirklich so, man muss ja jetzt doch so die gängigen Listen einfach nochmal neu vielleicht durcharbeiten, durchdenken. Es gibt ein paar Gewinner, es gibt ein paar Verlierer. Ich glaube, der größte Gewinner in der Gesamtübersicht Das sind wahrscheinlich die Rebellen, die haben mit so die meisten Punkte verloren.
Aber das ist auch nur auf dem Papier. Ob das jetzt wirklich zu, ich sag mal, zu Verbesserungen in der Performance führt, das lasse ich mal komplett offen. Kann man die Menge der Reduzierung, ja, da haben die natürlich mehr, aber alles in allem weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich aussagekräftig ist, wie sich das also die Fraktion entwickeln wird in der nächsten, im nächsten halben Jahr.
Mir ging es mit der Aussage auch wirklich nur um Gewinner und Verlierer im Sinne von der Gesamtpunkten, Punktanzahl runter. Wir haben wirklich nur Punktverluste für alle Fraktionen. Also es gibt in der Gesamtwertung, wenn man alles zusammenrechnet, haben wir nur Punktabzüge und keine Erhöhung, was auch in Ordnung ist.
Außer bei den Separatisten tatsächlich, wenn ich das richtig sehe.
Separatisten.
Da scheint es tatsächlich, die ist die einzige Fraktion, bei der es mehr Erhöhung gab wie Reduzierung.
In der Gesamtmenge, aber
27. Ich war auch nur daran, dass sie anscheinend hier die initiativbasierten Sachen separat gezählt haben. Ja. Von daher Quatsch, da hält sich die Waage so ziemlich bei denen. Ansonsten bei allen anderen gibt es deutlich mehr Reduzierung wie Erhöhung, bei allen querbeet drüber. Aber nirgends irgendwelche super extremen Ausreißer.
Nee, also nicht wirklich. Es gibt das ein oder andere Schiff, wo ich mich sehr drüber freue, gerade YT 2400. Super Sache, dass der so günstiger geworden ist. Oder auch bei ein paar imperialen Schiffen freue ich mich sehr drüber. Alles in allem, denke ich, macht es aber Sinn, dass man jetzt mal die Punkte reduziert hat in vielen Bereichen auch wieder, bei dem einen oder anderen wieder angezogen hat. Einfach aus dem Grund, das Spiel hat so gerade das letzte halbe Jahr auch durch Corona ein bisschen stagniert, hatte ich so das Gefühl. Man hat vielleicht viele andere Staffeln mal gesehen, aber wir haben alle irgendwie, wir haben drauf gewartet, wir brauchten diese Punkte.
Ja, klar, natürlich. Aber ich meine, ist immer so stagniert wie jedes andere Tabletop-Spiel, ne?
Richtig.
Ist halt so, wenn man sich nicht treffen kann, kann man nicht richtig spielen. Und online ist ja schön, aber es zählt halt nicht so richtig. Ne?
Das stimmt. Gut, dann würde ich aber sagen, schließen wir das Thema Punkte an dieser Stelle ab. Und ich glaube, es ist schon eine sehr, sehr lange Geschichte.
Abschließend habe ich noch zum Punkten. Rein theoretisch, aufgrund der gigantisch vielen Punktereduzierungen, müssten jetzt eigentlich alle Fraktionen deutlich mehr Optionen haben, um effektive Staffeln bauen zu können.
Das bin mal
gespannt, ob das einer nutzen kann. Wenn ja, bitte verratet mir wie. Ich würde mich auch freuen. Alles klar, reicht.
Okay, dann gucken wir dann noch einmal in das auch am Anfang angesprochene Thema rund um den FFG Livestream Gen Con Online zum Thema X-Wing am vergangenen Freitag, also gestern. Vorgestern, das war Donnerstagabend. Entschuldigung, es war Donnerstagabend. Am Donnerstagabend um 10 ging es los und dort sind ein paar neue Schiffe vorgestellt worden. Wir haben nochmal gesagt bekommen, wann kommt die Welle 7. Die wird im September laut FFG released werden. Freue ich mich sehr drauf. HMP, Druiden Gunship, Lati und was war das andere? Fällt mir gerade nicht ein.
Django.
Nee,
Gott, gar nicht gelogen. Entschuldigung, das Xi-Shuttle, das LIT, genau. Das Gunship, die drei Stück.
Genau, die sollen laut FFG im September kommen. Und man hat aber gleich auch schon ein paar neue Päckchen angekündigt und es geht, wenn die Zeiten so stimmen, offiziell im Oktober auch schon weiter. Und zwar werden dort zwei Pakete released werden. Das ist einmal Heralds of Hope, Entschuldigung, das D lassen wir an der Stelle weg, was ein Widerstands-Squadron-Pack ist. Und der Typhoon wird released werden. Und da können wir einfach mal kurz gucken, was dort schon für Karten gezeigt worden sind und was eventuell interessant werden könnte. Oder wollen wir erst vielleicht, das wäre noch, glaube ich, ganz relevant, es sind ja für die Welle 7 sind ja doch auch noch ein paar Karten released worden. Vielleicht schauen wir da erst nochmal rein, bevor wir jetzt mit den ganz, ganz neuen Sachen starten. Wir haben ja den einen oder anderen. Schauen wir einfach
mal genau, was in der Welle 7 noch uns so erwartet.
Richtig.
Wollen wir anfangen? Mit welchem Schiff wollen wir denn anfangen?
Oh, mach doch hier mal das Xi-Shuttle.
Xi-Shuttle, genau. Ja. Da kamen auf jeden Fall ein paar nette Überraschungen noch. Einmal diese Ancient Terex, was eine Crewkarte ist, auch eine Wendekarte, die wir dann zwei Sektionen haben. Die erste Seite praktisch, gar nicht, die zweite Seite haben sie mitgezeigt.
Die haben jetzt die zweite Seite gezeigt. Die erste Seite habe ich aber hier auch irgendwo schon.
Die habe ich gar nicht vorhanden. Du kannst mir entweder ganz schnell schicken, dass ich die sehe, oder ich widme mich einfach schon mal der zweiten Seite, nämlich wenn er ein Cyborg ist, was er dann macht. Während der Systemphase musst du einen Angriffswürfel werfen. Bei Hit oder Grit bekommst du einen Calculate-Token. Wenn du irgendwas anderes würfelst, bekommst du einen Jam-Token. So an sich ist ja schon mal okay, es passiert was, es ist Zufall, entweder das Gutes oder das Schlechtes. Jetzt kommt Spannende. Man kann eine Aktion machen. Man darf ein Calculate oder ein Jam-Token auf ein anderes Schiff in Reichweite 0 bis 3 transferieren. Also sprich, auf Freund oder Feind, wie man Lust hat. Dem Feind natürlich den Jam-Token, dem Freund den Calculate, es sei denn, man braucht ihn selber. Ist verdammt interessant. Ist nur blöd, wenn man gejammt wird und kein Schiff 0 bis 3 ist. Ist aber auch egal. Nur hoffen, dass denn keiner in der Runde sich noch annähert, dass man doch reinkommt. Okay, und da Dennis mir das jetzt auch schon geschickt hat irgendwo, wo hast du mir das eigentlich geschickt?
Ich habe dir das mal direkt geschickt.
Okay, Agent Terex, wenn er kein Cyborg ist, mit der Seite fängt er nämlich nach oben an, werden dort 3 Calculates auf die Karte gelegt. Start der Angriffsphase, darfst du im freundlichen Schiff in Reichweite 0 bis 3 auswählen, also sich selbst oder ein anderes freundliches, einen dieser Calculates entfernen und auf dieses Schiff drauflegen. Sprich, man hat 3 Calculates, die man über die Dauer des Spiels verteilen darf, wenn man möchte. Einfach so zu Beginn der Angriffsphase. Nette Sache, wenn die aufgebraucht sind, muss die Karte rumgedreht werden, dann ist er ein Cyborg und ja, dann geht's halt rund. Dann wird er ein bisschen chaotisch, aber ziemlich cool. Ne?
Ja, kann man sagen. Ja,
auf jeden Fall. Als zweites Crewkarte wurde noch Commander Pyre gezeigt. Commander Pyre, wer ihn nicht kennt, ist so ein Stormtrooper-Kommandant in goldener Rüstung. Den kennt man aus Star Wars Resistance, aus dieser animierten Serie. Der war eigentlich ziemlich cool in der Serie. Cooler als die Serie. Und zwar folgendermaßen etwas super Spannendes. Und zwar betrifft es die Aufstellung. Der erste Teil seiner Fertigkeit. Nachdem alle Streitkräfte platziert worden sind, sucht man ein gegnerisches Schiff aus und dieses gegnerische Schiff erhält direkt 2 Stress-Tokens. Das heißt so, der Gegner, du suchst dir ein Schiff aus, der startet mit Handbremse. Ist ziemlich geil. Kann man wirklich auch mal die Pläne von dem einen oder anderen zunichte machen. Ich sag mal, dass man flankiert wird, kann man mal verhindern. Man kann das nutzen, um einfach seine eigene Bewegung damit sozusagen so ein bisschen zu unterstützen, dass so ein Gegner vielleicht nicht ganz so schnell an einen rankommt, durch jetzt einen Boost oder einen Schub oder eine Fassrolle oder ähnliches. Ziemlich geil. Und als zusätzliche Fertigkeit, die dauerhaft funktioniert, ist, wenn du verteidigst und der Angreifer gestresst ist, darfst du einen Verteidigungswürfel neu würfeln.
Das ist cool. Das ist natürlich auch ziemlich spannend, wenn man mal Phasma mit ins Boot nimmt, die ja auch gerne Stress verteilt.
Ja. Ziemlich spannende Sache. Commander Pyre ist ziemlich cool, gefällt mir gut. Ist jetzt nur die Frage, wie viel dieses Xi-Shuttle nachher kostet. Wird das ein günstiger Träger? Also er wird natürlich günstiger wie das große Y, ist ja logisch. Aber die Frage ist halt, wie günstig und ist es auch noch effizient genug, dass man jetzt mal einen Commander Pyre da spazieren fliegen kann? Weil ich glaube, bisher passt er ja nur auf das Xi-Shuttle oder auf das Y-Shuttle drauf. Ne?
Richtig, ja.
Mal schauen, wo der stärker ist, wo er interessanter ist.
Ja, wird definitiv spannend. Also gerade auch, weil wir ja noch nicht wissen, weil wir nicht genau wissen, wie viel Crew jetzt das Xi-Shuttle tragen kann. Aber 2 sollte es eigentlich schon tun.
1 garantiert, wahrscheinlich eher 2.
Ne? Ja, gehe ich mal von aus.
Ich glaube, das waren auch schon die Upgrades gewesen aus dem Xi-Shuttle-Pack, wenn ich es richtig sehe.
Richtig, genau. Also die haben jetzt im Grunde für jedes Päckchen 2 Upgrades gezeigt. Beim Lati Gunboat gab es auch 2. Da haben wir einen neuen Gunner dazu bekommen, Clone Captain Rex. Auch ziemlich cool, freue ich mich, dass der auch wieder mit dabei ist. Der hat folgende Fähigkeit, während du einen Angriff durchführst, kannst du einen Fokus Ergebnis ausgeben. Also du würfelst einen Fokus, du kannst eines dieser Ergebnisse ausgeben. Wenn du das tust, wenn du das tust, jedes freundliche Schiff, das den Gegner in seinem Bullseye hat. Ist das richtig?
Ja.
That has the defender in its Bullseye, gain 1 strain to perform. Achso, genau. Also jedes Schiff, das den Gegner in seinem Bullseye hat, kriegt dann 1 Strain und kann dafür eine Fokusaktion durchführen. Ich mag Rex. Ich mag Rex, aber ich mag seine Fähigkeit nicht.
Ich auch nicht.
Ich finde, die Fähigkeit ist der.
viel zu viele Bedingungen. Und dann muss man noch was bezahlen, um es auszuführen. Okay, also ich sag mal so, das müsste denen ziemlich günstig machen.
Ja, weil ja.
Du musst einen Focus-Token von deinem Wurf schon mal ausgeben, wenn du dieses Ziel angreifst. So. Richtig. Dann jedes freundliche Schiff, das dieses Ziel, das du angreifst, im Bullseye hat,
ja,
darf sich dann ein Strain-Token nehmen, sprich schlechte Verteidigen dadurch, um dann eine Aktion Focus zu machen. Nicht geschenkt, ein Token, irgendwas, nee, um eine Aktion Focus zu machen. Mhm.
Puh. Gut, du kannst natürlich Es ist halt ein Gunner, der halt mehr so auf wahrscheinlich auf die Asse ausgelegt ist oder auf die Sechser-Piloten, die fliegen zuletzt, die können sich noch positionieren. So ein Jedi-Unterstützer. Ja, das für einen Jedi-Unterstützer ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Weil du hast
du musst A den Angriff gemacht haben. Sprich, du musst vor denen schießen, damit die überhaupt ihren die Aktion, diese Fokusaktion, die sie machen, noch nutzen können für einen Angriff.
Richtig. Das heißt,
du musst eine höhere Initiative haben wie die. Damit die einen Bullseye kriegen, müssen die auch eine hohe Initiative haben im Normalfall. Es sei denn, ja, es ist ein blöder Zufall, dass man ein Schiff mit einem niedrigen Indie einen Bullseye hat. Also das ist mir zu viele Bedingungen, die sich aufeinander schnabeln und aufeinander aufbauen und das... Wenn der mehr wie 2 Punkte kostet, fasst ihn keiner an.
Also Rex, danke, aber nein, danke.
Schade Rex.
Aber okay. Einer, der ziemlich, ziemlich interessant werden könnte, endlich, man hat ja darauf hingefiebert und jetzt ist er endlich da oder kommt er. Yoda wird ins Spiel aufgenommen werden und er ist die erste Crew, die erste machtfähige Crew mit 2 Machtpunkten, die wieder aufladbar sind. Bisher hatten wir alle, selbst der Imperator hatte nur 1 Macht, er hat 2. Seine Fähigkeit, nachdem ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 ein Manöver voll durchgeführt hat, ein Purple-Manöver. Oder eine Machtaktion, also eine Purple-Aktion durchgeführt hat, darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, erhält dieses Schiff eine Macht zurück.
Gut. Das ist praktisch. Theoretisch kann man sozusagen Macht verschieben, mehr oder minder, in Anführungsstrichen. Ne?
Genau, also er ist Supporter. Er ist ein klassischer Supporter. Er hat 2 Machtpunkte. Du kannst ihn immer noch danach gut verwenden für einen Angriff. Oder er hat ja auch eine lila Koordination mit dabei, was ja auch ziemlich stark ist. Wichtig ist halt ein anderes freundliches Schiff. Das gilt halt nicht für dich selber. Du kannst nicht sagen, würde auch nichts bringen. Ich gebe eine Macht aus und drehe
eine
Macht
zurück, damit
ich ihn wieder bekomme. Macht wenig Sinn. Aber gerade so für die Jedi Delta, die Delta 7, die dann halt vielleicht mal in Evade nehmen würden, weil sie halt natürlich irgendwie primär schlecht stehen und sagen, naja, werde ich oft angegriffen. Und dann sagt Yoda, okay, dann kriegst du deine Macht aber auch gerade wieder und hast du sie nochmal für eine Verteidigung oder für einen Angriff. Ist, glaube ich, nicht schlecht.
Kann interessant sein. Müssen wir schauen, was er halt kostet, ist, würde ich das entscheiden.
Also, sie haben schon gesagt, der wird nicht günstig. Also sie haben gesagt, der wird teuer.
Meinst du die 20?
Mehr.
Ja, echt?
Ich glaube, 2 Machtpunkte.
Aber wird er dann auch gespielt?
Oh, die Fähigkeit ist nicht schlecht. Also es käme vielleicht auch darauf an, was die Piloten so können. Also was du für Piloten sagst. Interessant finde ich das jetzt mal ganz banal gesagt. Wo kannst du ihn fliegen? Oder mit welchem Schiff? Natürlich mit einem Lati Gunboat, definitiv, könntest du machen. Mhm. Du kannst ihn mit einem ARC 71 fliegen.
Aber oder ganz ehrlich.
Ganz, ganz, ganz brutal, packst ihn mal, also ich will das definitiv ausprobieren, packst ihn mal auf dem R2 Y-Wing als Crew mit rein. R2 ist der einzige Y-Wing, der eine Crew hat. Hat überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen Effekt, aber ich finde es lustig.
Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das smart ist, keine Ahnung. Vor allen Dingen, ich denke, der wird den Y-Wing selbst auch schlecht unterstützen können. Ich denke mal, wenn er auf dem LA Lati oder wie man das Ding heißt, drauf ist, der kann auch das eigene Schiff nochmal gut unterstützen mit seinen Machtpunkten.
Dafür ist er auch gedacht, primär. Ich glaube nicht, dass der wirklich groß für andere Schiffe gedacht ist. Aber ich sag mal, man hat natürlich insgesamt 3 Schiffe als Möglichkeit, mit dem man Yoda fliegen könnte.
Ich bin mal gespannt. Die Punkte werden es ausmachen. An sich, die Fertigkeit von ihm ist toll. Die ist gut. Die kann was. Die ist halt prima, wie gesagt, für viele, für Jedi Abfangjäger, die um das Ding rumschwirren. Ich bin gespannt. Kann gehen, ich werde es auf jeden Fall mal antesten. Wenn er jetzt nicht preislich völlig, völlig ausrastet.
Also ich muss gestehen, ich glaube, sowas an die, also ich hätte wahrscheinlich 22 Punkte gesagt.
Boah, das ist ein Schiff.
Ja, ich weiß. Ich kann ja mal kurz einen Vergleich machen, was kostet denn unser liebreizender Imperator? Der ist doch, der kostet doch 14.
Der ist sehr günstig, aber der ist auch nicht so stark. Also der ist, genau.
Das ist
deutlich schwächer. Der kann zwar jeden unterstützen.
Und der kostet, und der braucht zwei Crewplätze. Gut, Yoda.
Und er braucht zwei Crewplätze.
Also der Imperator kostet 11 Punkte. Gucken wir doch mal, was der Kanzler kostet. Ja, Kanzler Palpatine, den gibt es ja auch. Einfach nur mal, aus dem Spaß raus, wo haben wir denn hier den Kollege?
Benutzt auch keiner.
Wer benutzt Kanzler? Kanzler Palpatine kostet 14 Punkte. Eine Macht, kann auch koordinieren, hat halt auch diese doppelseitige Geschichte, also eine Wendekarte auf anderer Seite
Das Sidious
Stress-Effekt. Genau. Also ja. Ich glaube, diese zwei Macht machen viel aus. Und gerade für Jedi-Staffeln, wenn wir halt in Zukunft auch wirklich dann die neuen Schiffe dann noch bekommen, also gerade ist ja nicht nur das Latigan-Schiff, was kommt, ist auch der ETA-2, der angekündigt worden ist, der auch ja dann doch ein paar Jedis mitbringen wird. Ich denke, auf so eine Staffel wird es wahrscheinlich aufbauen. Dass man
ja, natürlich. Klar, die Fighter, dass sie nochmal wieder die Macht besser regenerieren können. Aber es ist auch die Frage, was kostet er und wie langlebig ist er denn dann überhaupt, wenn er auf dem Feld ist? Yoda? Weil wenn der bei jedem Quatsch dann explodiert, dann lohnt sich auch nicht den Yoda. Ja,
dann brauchst du auch keinen Yoda mitzunehmen.
Ist dann Quatsch. Ja. Wenn dann wahrscheinlich auf dem Lati wegen dem Verstärken. Ich denke, es könnte vielleicht funktionieren, aber dafür sind auch da dann wieder die Punkte, das Relevante vom Yoda und von dem Gunship, das wissen wir auch noch nicht. Ich halte mich einfach mal zurück, weil ich kann es echt nicht einschätzen, ist wirklich rein punkteabhängig, aber rein vom Text her ist er natürlich toll.
Ja. Aber falls irgendjemand eine Idee hat, einfach mal mitgeben, was ist so eure Idee? Lasst uns wissen, einfach mal spannend zu hören, was ihr so denkt.
Genau.
Genau.
Ja, dann haben wir als nächstes das Droid Gunship. Da haben sie die Konfigurationskarte gespoilert. Sprich, Wendekarte, Konfiguration, so wie bei allen Schiffen, die irgendwie eine Konfiguration haben. Entweder ist halt fest, die was macht, oder man kann sie hin und her wenden, wie bei den X-Wings. Die haben jetzt hier Repulsor Lift Stabilizers. Was machen die Dinger? Wenn man das Ding startet, ist es ganz klar, werden die Schwierigkeit der Geradeausmanöver reduziert um eins. Und wenn man ein Manöver voll ausgeführt hat, irgendeins, darf man die Karte umdrehen. Dann sind diese tollen Repulsor-Lift-Stabilisatoren aktiv. Dann wird's spannend. So. Wenn man ein Bank-Manöver ausführt oder einen Turn, also 90 Grad oder halt dieses 45-Grad-Ding ausführt, dann, jetzt kommt's, man muss dieses Manöver als einen Side-Slip ausführen. Also seitlich. Und, ganz wichtig, ganz schnell vorweg, auch dann wird die Karte direkt wieder umgedreht, wenn man es gemacht hat. Okay, also nochmal, wenn man Bank oder einen Turn, so 90 Grad oder halt seicht oder 90 Grad in die Ecke ausführt, muss man das seitlich machen. Das heißt, man legt die Schablone seitlich an, wie bei einer Fassrolle, und führt das Ding aus wie eine Fassrolle, gefühlt. Nur, dass man mittig bleiben muss. Man kann, glaube ich, nicht vor- zurückschieben. Man muss mittig bleiben und hat dann einen Sideslip gemacht. Sprich, man driftet so zur Seite.
Und du kannst bumpen. Also es wird als...
Ja, es ist ein Manöver.
Genau, es ist ein Manöver, das ist ganz wichtig. Und du kannst nicht zurück. Also du kannst wirklich nur diese Sideslips quasi geradeaus machen. Na, das hatten sie auch noch ganz klar gesagt, you can't go backwards with it. Also geht nur quasi immer in Richtung nach vorne.
Wenn in Richtung. Angeht. Okay, also sprich, man muss die Neigung von der Schablone sozusagen nach vorne richten.
Richtig, genau.
90 Grad nach vorne rum oder der Bänkerichtung nach vorne, nicht nach hinten. Okay, das macht auch Sinn, weil das würde sonst zu viele Möglichkeiten eröffnen. Aber auch so ist es eigentlich schon ziemlich geil, ne? Weil man ist ja schon im Flug, macht ja irgendwo auch Sinn, dass man in Bewegung bleibt. Ist ja sowas ähnliches wie ein Weltraum bei Star Wars.
bisschen.
Genau, und was natürlich noch ist auf der Karte, wenn diese Dinge aktiv sind, wenn du ein Manöver ausführst, das kein Bank oder 90 Grad ist, danach darfst du das Manöver darfst du ganz normal ausführen und dann kannst du die Karte auch wieder zurückdrehen auf inaktiv.
Ja.
Und inaktiv wird man erstmal üben müssen, bis man da sich reingefunden hat. Aber das kann verdammt interessant sein. Aber man muss sich auch, wie gesagt, halt natürlich vorher entscheiden. Man kann nicht in der Runde entscheiden, wo das Ding dran ist. Ja, ich drehe es mal schnell um. Geht nicht. Es geht nur, nachdem man Manöver voll ausgeführt ist, ausgeführt hat, dann darf man die Karte nur auf aktiv drehen. Also sprich, dass man das dann für die nächste Runde hat, um sie dann zu potenziell zu benutzen. Es macht einen Hauch vorhersehbar, aber nur einen Hauch, aber trotzdem sind genug Optionen da, die spannend machen. Also ich glaube, das könnte eine super spannende Mechanik werden, die, ja, ich glaube, die wird auch viel Anwendung finden. Gefällt mir.
Ja, wird definitiv sehr gut werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin ja kein Separatisten-Spieler, aber das wäre etwas zusätzlich noch zu was anderem, was ja auch noch kommt, was mich definitiv das Ganze mal näher betrachten lässt. Aber schauen wir erstmal weiter, weil natürlich wurde jetzt ja nachdem Welle 7 oder die paar Schiffe, paar Karten aus der Welle 7 vorgestellt worden sind, sind ja dann noch diese Heralds of Hope und der Thai Brood vorgestellt worden. Ich würde jetzt einfach mal den Anfang mit dem Thai Brood machen, wenn es in Ordnung ist.
Nein.
Was? Nein, du nicht. Das ist meine Sache. Das ist dein Schiff, von dem du schon seit Solo sprichst. Du darfst nicht darüber reden. Der Thai Brood ist aus Solo bekannt. Haben wir da einmal ganz kurz gesehen. Der kommt jetzt endlich raus, hat lang genug gedauert. Der kommt mit, einer Besonderheit. Also er hat insgesamt 4 Pilotenkarten dabei. Das ist vielleicht an der Stelle mal wichtig. Wir haben 2 limitierte und 2 nicht limitierte Piloten. Und wir haben, jetzt gucke ich gerade, einer der Piloten heißt Rampage. Aber wir starten mal anders. Wir gucken erstmal, was kann das Schiff überhaupt? Wir haben eine Angriffsmöglichkeit. Wir haben einen Wendefeuerwinkel, nach vorne und nach hinten kann man das Ganze wenden, bekannt wie beim Widerstands-Aving, mit 2er Angriff. Wir haben ein Evade, wir haben 8 Hülle und wir haben eine Actionbar mit Fokus, Verstärken, Lock, wir haben eine rote Fassrolle und wir haben Feuerwinkelwenden in eine Calculate-Action, gelingt, in eine rote. Ist ganz, ganz wichtig. Warum ist ein Calculate mit drin? Das Schiff hat eine Druiden-Unterstützung. Ja, das ist zwar ein bisschen was aus dem Lore, das kann man definitiv nachlesen. Und es gibt auch, das haben sie schon angekündigt, es gibt für das Schiff auch verschiedene Modifikationen, die im Grunde genau das auch nochmal sagen. Da haben sie, glaube ich, sogar eine gezeigt, wenn ich mich nicht ganz
erinnere. Genau. Maneuver Assist im GK300. Soll ich dir gerade mal kurz sagen, was der Typ macht?
Wenn du es vor dir hast, sehr gerne.
Also das ist eine Konfigurationskarte. Die hat nur eine Seite, die ist fest. Wir kaufen eine davon und zwar macht die Folgendes. Zunächst erweitert sich die Aktionsleiste um 2 Sachen. Einmal um ein ganz normales weißes Calculate, falls man das möchte. Und dann kommt noch hinzu, dass man eine weiße Fassrolle, die wird dann weiß, die Fassrolle, was auch ziemlich geil ist, in ein rotes Calculate linken kann. Das ist das eine. Und dann kommt noch hinzu, dass die Schwierigkeit der 3 Grad aus und der Bankmanöver um 1 reduziert wird.
Das ist stark.
Das heißt, alle Bankmanöver um 1 reduziert, das ist die weißen 1er Banks sind blau, die 2er bleiben wie sie sind und die 3er Banks, die werden auch blau.
Richtig.
Und die 3 Grad aus ist blau. Das heißt, man hat dann 9 blaue Manöver auf dem Schiff, was das wirklich sehr leicht zu manövrieren lässt, ist dann das Ding. Ja, super.
Das Manöver ist das. Meint man gar nicht, gell?
Das echt gut. Ja, ist schick, macht das Ding sehr beweglich. Allein die weiße Fassrolle ist toll. Und man kann natürlich auch hier dann wieder ein Calculate rausholen.
Richtig.
Als Linked Action. Super.
Und was das Schiff auch mit sich bringt, ist eine ziemlich interessante Schiffsfähigkeit. Rotating Cannons. Du kannst deinen Feuerindikator nur nach vorne oder nach hinten drehen. Also wie schon gesagt, kennen wir aus dem RZ2 Aving. Und hier heißt es dann noch, du musst deine Frontfeuerwinkel Kanonen, also die quasi als Requirement haben, dass du Frontfeuerst.
Die Voraussetzung, dass man das Ding halt erschießen darf, ist ja Frontfeuerwinkel, genau.
Kannst du quasi auch nach hinten dann entsprechend verwenden, also in deinem drehbaren, drehbaren Arc. Ganz, ganz wichtig, das haben sie auch gesagt, Heavy Laser Cannon funktioniert nicht damit, weil wir haben da hinten kein Bullseye-Feuer-Arc. So viel sei gesagt, das geht nicht. Ansonsten haben wir 2 Piloten vorgestellt bekommen, oder beziehungsweise wir kennen jetzt 2 Piloten. Einmal Rampage, der hat die Fähigkeit, nachdem du ein Manöver mit Geschwindigkeit 3 oder 4 durchgeführt hast, kannst du ein Schiff in deinem Feuerwinkel in Reichweite 0 bis 1 wählen. Wenn du das tust, dann erhält dieses Schiff einen Strain-Token oder 2 Strain-Token, wenn es denn beschädigt ist.
Und wenn du selbst beschädigt bist.
Wenn, if you are, genau, if you are, Entschuldigung, genau. Danke, if you are, finde ich trotzdem ziemlich, ziemlich cool. Macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall viel aus. Ist ne, also, das ist halt schon so ein bisschen auch Kontrollelement, wie ich finde. Also, das ist schon,
oh ja, natürlich. Natürlich das ist es das. Und Strain Home ist super. Du hast den im Feuerwinkel in Reichweite. Hoffentlich eins, nicht null. Ne? Du kannst ja auch noch schießen und dann kannst du Strain auf den geben und sie da, feuerfrei.
Richtig. Und da, selbst wenn du dann deinen Schaden hast, kriegt er halt zwei Strains. Ich meine,
zwei Runden, um den Strain abzubauen.
Richtig. Das finde ich ziemlich cool. Ansonsten haben wir noch Lethem Tree. Das ist ein Indie-3-Pilot vorgestellt bekommen. Den haben wir jetzt nicht so als Karte, aber den haben wir in der Vorschau ganz gut gesehen können. Der lag oben auf. Dem seine Fähigkeit heißt, während ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Angriff durchführt und du in dem linken oder rechten Verteidiger Feuer-Arc bist, also hier nach links oder nach rechts dieser Arcs, dann kann der Angreifer einen Angriffswürfel neu würfeln. Das heißt, du musst halt links oder rechts vom Gegner stehen. Wenn das ja, so ist, ist in Ordnung. Ist für ein Indie 3
flankieren mit dem Dreier, mal sehen, ob das was taugt. Die Punkte machen es dann aus am Ende.
Richtig.
Schauen wir mal. Ich finde der Vierer ist sehr spannend, der Rampage. Der Vierer ist
super gut, ja.
Ich mag es. Also das ganze Schiff an sich ist recht spannend. Ich meine, man hat diesen Zweier Feuerwinkel, man kann nach vorne oder hinten schießen. Schön. Man kann eine Kanone draufpappen, außer die Heavy Laser kennen jetzt mal. Man kann mit der Kanone nach vorne oder nach hinten schießen, je nachdem, wie eben der Feuerwinkel eingestellt ist.
Gut, was man
allein das muss, gibt schon massig Möglichkeiten. Ne? Also ja. Ionenkanone, wie heißt der nochmal, die mit dem Crit, die Dings.
Du meinst die Autoblaster, aber die funktioniert nicht so. Du kannst
zwar schon, aber du hast nicht den Vorteil davon.
Du hast diesen Vorteil mit zusätzlichen Angriffswürfel im Bullseye halt nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz, wenn du stehst ja meistens hinter dem Gegner dann, wenn du mit deinem Heck Feuerwinkel schießt. Und das heißt, der Gegner hat dich in der Regel nicht im Feuerwinkel. Von daher würde das funktionieren. Das ist natürlich ziemlich cool. Da
nimmt man mindestens die Hälfte der Vorteile mit. Nur diesen zusätzlichen kriegt man nicht, wenn man rückwärts schießt.
Richtig.
Macht aber auch
nichts. Ist egal.
Ist immer noch sehr interessant. Meistens, wenn man einen Gegner überfliegt und dann nach hinten schießt danach, meistens ist man noch in der 1 oder 2 drin. Ja. Oftmals zumindest. Finde ich gut. Also ich glaube, da kann man viele, viele interessante Sachen machen und das Ding kann verstärken. Ne?
Ja.
Ist natürlich geil. Das ich frage mich, gut. Was der verstärkt. Der hat eigentlich gar keine Schilde.
Ja gut, verstärken ist ja dann ein Verteidigungswürfel. Du kannst
ja, was verstärkt er denn?
Ja, seine Superhülle, keine Ahnung.
Wird noch ein Pappdeckel außen drauf.
Ja, genau.
Daher kann es auf jeden Fall. Ich finde es cool. Schönes Schiff, gefällt mir gut. Ist auch verdammt groß und ganz wichtig, das ist eine mittlere Base.
Medium Base, genau, richtig.
Das ist eine mittlere Base. Und Imperium hat, glaube ich, nur eine andere mittlere Base, das ist der Reaper. Ja, das ist wie so ein aufgepusteter Teil.
Punisher ist auch auf Medium Base.
Oh, stimmt, Punisher, ja, natürlich. Ja, also, genau. Ist ein schönes Schiff, wird interessant. Ich sag mal, mit den 8 Hülle wird er natürlich mächtig viele Crits sammeln.
Ja, 8 Hülle, ein Evade, das ist halt wirklich ein Crit-Sammler, definitiv.
Verstärken, das heißt, wir könnten wenigstens hoffen, dass er ein bisschen eine Weile lang durchhält. Ja, ein schönes Schiff, wird auf jeden Fall interessant, freue ich mich sehr drauf. Ach genau, was wir noch haben, ist die generischen Piloten, es wird ein Einser und ein Dreier geben.
Genau, ja, richtig. Ja,
dann haben wir noch hier diesen, das ist Dead-Eye-Shot, aber ich weiß nicht, ob das schon richtig gespoilert wurde, die Elite-Fertigkeit.
Ja, also es gibt hier die Aussage, auch hier ist nicht 100% sicher, ob sie so ist, aber es heißt, while you perform a primary attack, also während du einen Primärangriff durchführst, wenn der Gegner in deinem Bullseye ist, kannst du ein Hit-Ergebnis oder ein Crit-Ergebnis in ein Hit-Result. Ne, das ist also das.
Du darfst einen Hit ausgeben oder ein Crit in einen Hit drehen. Wenn du das machst, muss der Verteidiger
eine
seiner Schadenskarten aufdecken.
Richtig, so ist es richtig, genau. Und das also ist
schon ein Hit ausgeben oder einen bestehenden Crit in einen Hit zurückdrehen, was natürlich echt schöner ist. Und dafür muss der Verteidiger eine seiner Schadenskarten offenlegen, also sprich einen Crit haben. Finde ich ziemlich geil.
Macht auf jeden
Fall. Hat was. Das ist auch, während du angreifst. Das heißt, es kommt, bevor abgerechnet wird, ob der Angriff trifft oder nicht, kommt das auch schon. Das ist eine schöne Sache. Magisch. Könnte Spaß machen. Gerade den Grid runterdrehen auf Hit ist absolut in Ordnung in meisten Fällen. Ja, besonders wenn der Gegner jetzt noch, na gut, wenn er schildert, ist Quatsch, dann hat er keine Schadenskarten. Ich denke, das könnte interessant werden. Mal gucken. Ne?
Sind wir gespannt. Ja. Ansonsten glaube ich.
Der Iron Limiter kommt auch so nochmal vor.
Der Iron Limiter kommt mit der.
Ist auf jeden Fall ganz, ganz offiziell gespoilert, der Ion Iron Limiter.
Genau.
Wo ist er? Da kommt ein V-Wing und im Type Root anscheinend.
Ja, weil es ein TIE-Upgrade ist.
Genau. Den erzählen wir dann beim V-Wing gleich.
Genau.
So, Type Root. Da hätten wir als nächstes den Heralds of Hope Pack.
Richtig.
Der neue, tolle Einsteiger-Pack, sozusagen, wenn man mit der Fraktion Widerstand starten möchte in das Spiel. Schön haben sie ein Dreierpack rausgebracht mit zwei schönen T-70ern. Einmal orange-grau, einmal grün-grau und einem klassischen RZ-A2 A-Wing in einem schönen weiß-grün.
Ja, ich find die Farbe schon
ziemlich geil. Und vor allen Dingen haben die auch ganz schön viele Sachen drin, ganz schön viele Karten auch drin in dem Pack. Wenn ich das so sehe, weil das ist ja wie praktisch der Ersatz fürs Core-Set. Das ist ja wieder der Gedanke und die Hoffnung, zumindest so gedacht ist, kauf dir diesen Pack, kauf dir deinen Schadensdeck selber, kauf dir deine Würfel und Schablonen selber und du kannst damit starten. Du musst nicht unbedingt jetzt Imperium oder Rebellenschiffe kaufen, damit du dieses Spiel beginnen kannst.
So ist es.
Schöner Gedanke. Wie wir es so schon hatten bei den Separatisten und bei der Republik, geht jetzt auch im Widerstand. Finde ich schön. Schöne Schiffe sind drin. Vor allen Dingen auch wieder bekannte Piloten sind drin. Zum Beispiel Poe Dameron und Tamin Wexley kennen wir eigentlich schon. Sind aber trotzdem nochmal drin. Haben aber einen anderen Untertitel dieses Mal. Ne? Weil die Piloten haben ja einen schönen Namen. Und dann Untertitel. Ich glaube, beim Poe Dameron war das bisher gewesen. Entweder war es Black One oder dieses Trigger Happy Flyboy.
Trigger Happy Flyboy.
Was ja auch zu seiner Pilotenfähigkeit gepasst hat. Dass er halt sich selbst da pusht. Push the Limit, oldschool-mäßig. Und jetzt hat er einen anderen Untertitel, jetzt heißt er nämlich Resistance Commander. Das heißt, der hat sich weiterentwickelt wie in Episode 9. Der kann jetzt mal ein bisschen mehr wie nur für sich selber einstehen, sondern auch für seine Kameraden. Und ist jetzt ein guter Anführer geworden. So, entsprechend hat er auch eine andere Pilotenfertigkeit, was ihn wieder spannend macht. Toll. Und zwar dieses Mal, nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 eine Aktion durchführt, in der Aktivierung darfst du zwei Charges ausgeben, wenn du das machst, darf dieses Schiff eine weiße Aktion durchführen, die es aber als rot behandelt. Sprich, es ist wie eine Art Push-the-Limit-Verteilen. Hey, du da hinten, du hast eine Aktion gemacht, mach dann noch eine andere hinterher, die ist dann aber rot. Das kann der liebe Poe alle zwei Runden machen, weil er hat nämlich nur zwei Charges und jede Runde lädt sich nur ein Charge auf. Das heißt, er kann alle zwei Runden sich selber im Push-the-Limit geben, also eine zusätzliche Aktion oder eben im anderen freundlichen Schiff 0 bis 2. Finde ich verdammt geil, muss ich sagen.
Zumal es ja im Grunde einfach ist ein Upgrade von dem, was er schon konnte.
Es ist praktisch eine Koordination gewissermaßen.
Ja.
Gewissermaßen ist es Koordinieren.
Ja, weil
es nimmt ihm aber keine eigene Aktion weg, das Koordinieren. Das ist schon ganz geil. Ja, es ist ein Upgrade, aber es geht nur alle zwei Runden leider. Diesmal nicht jede Runde. Also er kann es auf sich selbst machen oder auf ein anderes Schiff. 0 bis 2.
Finde ich cool. Früher war Poe Dameron halt immer nur auf sich selber. Also die Fähigkeit ist ja jetzt im Grunde nur ergänzt worden, dass man sagt, ein freundliches Schiff in 0 bis 2.
Genau. Und natürlich mit der Bedingung, dass es zwei Charges sind.
Richtig.
Also sprich, reduziert auf maximal alle zwei Runden.
Also er ist schon wirklich, so haben sie es auch angekündigt, er ist halt auch einfach gewachsen, er hilft jetzt seinem Team besser und nicht nur sich selber.
Das ist nice. Finde ich auch cool, hat was. Dann kam dann noch der Tamin Wexley, das war der 4er X-Wing gewesen, Black 2. Starten am Beginn der Angriffsphase. Jeder freundliche T-70 X-Wing in Reichweite 0 bis 3, also verdammt weit und er selber auch, darf sich ein Strain-Token nehmen, also sprich eine Verteidigung weniger, ja, um seine Konfigurationskarte, also hier die S-Foils, die X-Flügel, umzudrehen. Wenn derjenige das macht, bekommt er noch einen Calculate-Token. Das heißt, er kann theoretisch dafür sorgen, dass alle freundlichen T-70-Schiffe 0 bis 3, was jetzt ja nicht so schwer ist, von der Fliegerei her, die alle in die Richtung zu kriegen, dass sie sich alle einen Calculate-Token nehmen. Jo. Die haben dann zwar, ich meine, gut, wie die jetzt hier dann ihre Karte drehen, ob die jetzt auf offen oder zugeht, das ist in dem Moment egal. Wichtig ist nur, dass das Drehen, das kann man entsprechend an die Situation anpassen, um dann zum Beispiel, was ich, die Flügel wieder aufzumachen, weil man vorher geboostet hat. Ne? Mhm. Nachträglich ist ziemlich geil. Der Preis ist natürlich ein Strain-Token für alle. Aber es gibt noch einen Calculate obendrauf. Finde ich verdammt stark. Wenn man das richtig aufbaut, kann man da einen verdammt starken Angriff raushauen.
Das ist richtig.
Ne? Also, das dann alle mit Zielerfassung Calculator hängen oder sowas zum Beispiel.
Das ist nicht schlecht.
Oder Focus Calculate einfach, um noch länger durchzuhalten. Obwohl, sie kriegen ja einen Strain-Token. Also schon was Offensives. Ne?
Ja.
Aber ganz geil. Ja, dann haben wir noch einen Arving, der reinkommt.
Ja, wir können mal ganz kurz über den T70 jetzt, damit wir den T70 direkt abschließen können. Es gibt auch eine T70 Direktmodifikation, also wirklich auf den T70.
Ah, das Ding da, ja, genau.
Stimmt. Overdrive Thrusters haben so ein bisschen so angekündigt, dass sie gesagt haben, es ist so wie in Episode 8. Poe ist auf dem Weg auf diesen Supersternzerstörer von der ersten Ordnung und macht hier seine coolen Manöver, indem er so über der Oberfläche so ein bisschen hin und her dreht. Spiegelt sich so ein bisschen in dem wieder, was auch die Karte sagt, weil die sagt, während du while you perform a red, wobei ist die Frage.
Bezieht sich nur auf den Boost.
Nur auf den Boost, okay. Also dann den Boost, die Fassrolle oder halt einen Slam-Action. Musst du ein Template nehmen, was eine Geschwindigkeit höher ist, wenn das denn möglich ist?
Wenn möglich, ja. Mhm. Das ist interessant. Das heißt, du kannst theoretisch mit 5 geradeaus Slam. Das heißt, du fliegst 4 geradeaus, Slam, 5 geradeaus.
Ja. Mhm. Das ist nicht schlecht.
Frage. Aber du musst sogar, du bist gezwungen. Das heißt, langsam fliegen wird dann sehr schwierig.
Richtig. Ich frage mich jetzt nur gerade.
Du kannst mit 2ern boosten.
Wo kriege ich denn eigentlich, weil ich fliege jetzt ja T70 so selten, wo kriege ich denn da den Slam gerade her?
Nur von dem Titel, nur vom Black One Titel.
Okay, ja, gut, dann passt natürlich. Dann ist natürlich sehr, sehr passend zum Kollegen Poe natürlich. Ja.
Also mit der Fassrolle ist interessant. Der rote Schub ist der rote Schub über die S-Foil-Karte, meine ich? Ist der über die Konfiguration?
Ich schau gerade mal. Konfiguration. Da ist die
Fassrolle drin, ne?
Da ist die Fassrolle drin.
Und die ist weiß, oder?
Du kannst die Fassrolle ist, die Fassrolle ist rot. Also du hast du fügst eine Fassrolle hinzu oder halt einen Fokus auf rote Fassrolle. Wenn du die
also Fassrolle weiß oder rot hat man beide Möglichkeiten dann.
Mhm. Aber der Schub ist halt erstmal per se weiß auf dem Schiff.
Dann wahrscheinlich für Poe Dameron der Gedanke. Poe Dameron könnte einen roten Schub machen, jederzeit, auf sich selbst oder auf andere. Und der alte Poe immer auf sich selbst.
Mhm. Würde gehen. Gut, possible, ja. Muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Plasmanöver, dass du einen. Nee, also auch BB-8 bringt das auch nicht. Hat jetzt kurz gesagt, dass BB-8 da vielleicht noch irgendwas mitbringt. Aber das sind auch alles blaue Manöver.
Gut, BB-8 kann halt die Fassrolle mitbringen.
Ja, oder halt, du kannst ja auch damit einen Schub.
Ich kann eine Fassrolle mitbringen, ja, nochmal, die du vorher machst. Wäre auf jeden Fall interessant. Macht natürlich jetzt wieder so ein T70 extrem beweglich. Gut, es ist unique, du kannst es nur einmal verwenden. Aber allein, dass es schon limitiert ist, auf 1 schreit schon noch Poe.
Ja, und wenn du es halt mit dem Slam verwenden willst, dann musst du halt natürlich zwei Unix nehmen. Du musst halt definitiv den Plague One-Titel noch mitnehmen. Aber es ist eine coole Sache, es bringt so ein bisschen Fluff mit ins Spiel wieder. Finde ich immer schön.
Rundet es schön ab, gefällt mir. Ich finde, ein schöner Einstieg auch für neue Spieler. Und ist auch ein leichter Weg, zu einer guten Staffel zu kommen, wenn man sagt, Mensch, ich würde gerne mal ein kleines Turnierchen spielen, ich will es mal probieren, ich steige mit der Resistance ein. Ja, da hast du 2 X-Wings und einen A-Wing. Da kauft man sich noch einen A-Wing dazu. Und da hat man an sich eine Staffel, mit der man, ich sag jetzt mal, wettbewerbsfähig ist.
Jo.
Ja. Und das für relativ schmales Geld.
Das ist dann immer im Sinne des Betrachters. Also für Einsteiger ist das sicherlich sehr, sehr schmal. Es gibt genug, die jetzt schon gesagt haben, wegen den Karten mir ein neues Pack kaufen, nochmal 2 X-Wings dazu.
Ja, ist ja nicht schlimm, man muss das auch nicht spielen. Das ist wieder. Es ist ja immer schnell, jetzt muss ich mir, nein, man muss nie. Man möchte, wenn man möchte, kann man es kaufen. Wenn man nicht möchte, dann kauft man es einfach nicht.
Lass es
also, genau. Lässt man es halt. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn es einmal zu teuer ist, sagt, nö, das ist mir nicht wert, die 2 Karten, dann lässt man es. Oder man kauft auf eBay die 2 Karten einfach nur für 3 Euro, 5 Euro, keine Ahnung. Ja? Je nachdem. Man muss ja nicht zwingend den neuen Pack nehmen.
Richtig.
Gut. Ich werde es trotzdem machen, einfach aus Prinzip.
Ja, ey, die Farbschema sehr schön auch.
Ja, die sehen nett aus, sehen schön aus und ja, es klingt ein bisschen pauschal, aber was rauskommt, wird gekauft und fertig.
ja. Das sagt zwar nicht mein Portemonnaie, aber mein Wille.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, soviel dazu. Und dann haben wir, wie gesagt, den schönen Arving noch. Dann müssen wir, kennen wir zumindest einen Piloten, das ist der Mel Coppen, er oder sie, keine Ahnung. Distracting Daredevil ist der Untertitel. Ist ein normaler A-Wing, wie wir ihn kennen, vom Widerstand. Also furchtbar gut. Und die Pilotenfertigkeit in dem Fall, wenn ein freundliches Schiff in 0 bis 2 einen Angriff, Primärangriff durchführt, also auch man selbst, ne? Und du bist im Bullseye vom Verteidiger, dann rollt der Verteidiger einen Verteidigungswürfel weniger. Wow.
Ja. Ja.
Das ist furchtbar stark.
Ist es?
Aber du musst im Bullseye des Gegners sein. Will man nicht in jeder Situation sein? Ne? Also ich sag mal, für ihn selber wird es wohl, oder für sie selber wird es weniger der Fall sein, weil es ein Einzelpilot ist, in I1. Wird selten der Fall sein, dass man Bullseye des Gegners ist, es sei denn, es stand schon vorher oder es hat eine besondere Waffe, die er anwenden will auf einen. Aber für die andere freundliche Schiffe 0 bis 2 funktioniert es genauso. Also ich habe langsam das Gefühl, diese ganzen Widerstands-A-Wings können sich gegenseitig derartig gut unterstützen. Das ist eine richtig schlüssige Geschichte geworden mittlerweile. Das ist sehr prägnant für die Fraktion und auch wirklich stark. Ich denke mal, punktemäßig wird er auch wieder relativ fair ausgepreist werden. Ja, könnte eine Bereicherung sein für eine Widerstandsstaffel. Ja, und passend dazu, weil A-Wings so toll sind, kriegen sie auch ein eigenes Talent. Und zwar, das geht, für A-Wings. Für alle A-Wings.
Für die Rebellen. Für die Rebellen, genau.
Und zwar ist das ein cooles Manöver. Das Manöver heißt Starboard Slash. Und so ein Starboard Slash macht Folgendes. Nachdem du ein Manöver voll ausgeführt hast, darfst du und dich durch ein gegnerisches Schiff durchbewegt hast, also sprich deine Schablone das überlappt hat, ne, bekommt dieses Schiff einen Strain-Token. Das ist schon mal fies. Dann, wenn du danach, nachdem du dich durchbewegt hast, ne, im Feuerwinkel des Gegners bist, kriegst du auch einen. Also bitte über die Schiffe drüber fliegen, die nicht nach hinten schießen können, wenn die auf dich zufliegen, ne, die nach vorne können, einmal drüber fliegen, zack, bumm, hat er einen Strain-Token. Der A-Wing dreht den Feuerwinkel da hinten und schießt da hinten auf den und der verteidigt einen Würfel weniger.
Das ist wirklich ziemlich gut. Das
ist ziemlich geil. Ist jetzt für einen Rebellen-A-Wing nicht ganz so stark wie für einen Widerstands-A-Wing, aber trotzdem auch für einen Rebellen-A-Wing gut.
Ja, definitiv. Also das ist schon sehr, sehr, sehr
nice. Ist auch gut. Gefällt mir. Ich finde es auch schön, dass sie manche Talente jetzt an Schiffstypen binden. Finde ich gut, dass sie extra dafür machen, da kann man die auch viel leichter ausbalancieren und es gibt dem Schiff einfach nur mal ein bisschen mehr Spieltiefe.
Ja, zumal du auch gerne dann quasi alten Schiffen, ja, die von alten Fraktionen, die jetzt nichts Neues mehr bekommen aktuell, auch wieder ein bisschen mehr Zuneigung gibst und sagst, guck mal hier, das ist auch für dich, kannst du auch verwenden,
wie schön.
Finde ich und super.
Gibt's garantiert dann einzeln irgendwo zu kaufen, wenn man es braucht, für einen Rebellenspieler.
Ich sag mal, ist das halt für einen Rebellen-A-Wing wirklich nur dann interessant, wenn du halt irgendwie wenn du ihn angreifen willst, wenn du einen Turn machen willst, aber alleine, wenn du schon am Gegner vorbeifliegst und dann hast du immer noch zwei, die auf ihn schießen können, ist trotzdem immer noch super cool. Also ich mag die Idee, ist halt jetzt gerade für ein A-Wing von der Resistance, die halt den Feuerwinkel hinten drehen können, eher prädestiniert, aber egal, trotzdem eine schöne Sache.
Ja, ich finde es toll, bin gespannt, was es kostet. Ja, ich glaube, das waren auch die Infos, die wir haben zu den dem Squadron Pack, zu dem dritten, der jetzt veröffentlicht wird.
So ist es, genau.
Ja, das war das Squadron Pack. Dann haben wir als nächstes, was haben wir denn?
Dann kommen wir auf den ETA 2, den Actis, der neue Republik Interceptor, wenn man es so möchte. Der kommt mit insgesamt 6 Piloten und einem Hyperspace Ring. Der Hyperspace Ring, einfach ganz kurz, um es mal angesprochen zu haben, ist eine Ergänzung, die laut der Aussage im Stream jetzt nicht primär für Hyperspace gedacht ist oder für Extended, sondern eher so für die epischen Spiele. Hat im Grunde so eine Möglichkeit, habe ich es zumindest rausgehört, dass man an das Ding andocken kann und bei einem anderen Hyperspace Ring wieder abdocken kann, um halt einfach mal schnell das Feld überflogen zu haben, solche Geschichten. Ist jetzt eher nur so eine optische Sache für uns als Hyperspace oder Extended-Spieler. Nichtsdestotrotz ist es schön, vor allem man kann an diesen Hyperspace-Ring auch den Delta 7 oder auch den V-Wing oder V-Wing auch noch mit anbinden. Steht auch auf der eigenen Karte drauf. Aber gucken wir ganz kurz rein. was uns vorgestellt worden ist oder was das Schiff an sich so kann. Wir haben die Karte gesehen, Anakin Skywalker, bisher auch wieder hier, sechster Pilot. Wir haben bei dem ETA 2 haben wir einen Bullseye-Feuer-Arc mit einem Angriffswert von 3. Wir haben 2 für einen normalen Primärfeuerwinkel. Wir haben 3 Evades, 3 Hülle und natürlich entsprechend Macht. Dieses Schiff wird offensichtlich auch nur, und das ist auch nachvollziehbar, nur von Jedis geflogen, genauso wie der Delta 7. Von daher haben wir hier auch, kommt auch gleich eine Besonderheit noch in dem Manöver etwas, was sich da ausschlägt. Die Action Bar, wir haben Fokus, wir haben Evade, wir haben ein Purple Lock, also ein Machtlock. Wir haben eine Fassrolle und einen Schub, jeweils in Weiß. Und wir haben ein Manöverrad, was auch doch sehr interessant, zumindest im ersten
Moment. Also, gerade noch die Chassis-Fertigkeit.
So, Intuitive Controls nennt sich das Ganze. Während der Systemphase kannst du eine Purple-Fassrolle oder Purple-Schub-Aktion durchführen. Also lila,
deine Macht aus. Das Ding ist toll.
Ja, ja, also es ist, aber ist im Grunde ist es ja. Ist es einfach, so verstehe ich es, ich bin jetzt nicht der Republik-Spieler, das bist du ja dann eher, aber macht doch der Delta 7 nicht anders.
Doch.
Also während der Systemphase.
Das ist genau, Systemphase ist das Entscheidende hier. Das heißt, der ist von der Beweglichkeit her, also der ist gefühlt, wenn ich das Manöverrad sehe, sprechen wir gleich drüber, schneller, Anführungsstrichen, wie der Delta 7, aber Delta 7 kann sich halt besser, kann sich halt doppelt umpositionieren. Das heilige, tolle, doppelte Umpositionieren, was die Asse halt so brauchen und wollen. Und hier muss man es halt aufteilen. Das heißt, wenn ich es zweimal machen möchte, muss ich es einmal vor meinem Manöver machen, einmal nach meinem Manöver. Und das macht es natürlich schwieriger, da vorauszuplanen, weil wenn man jetzt Schiff mit hoher Ini hat, man muss die erste Umpositionierung vor Manöver machen, kann es natürlich noch sein, dass sich dadurch ein ganz anderes, niedriges Schiff einem wegfliegt und dann blockt dadurch.
Ja, kann natürlich sein, klar.
Ja. Andererseits, man ist ein bisschen unvorhersehbar, weil man weiß ja nicht, ob man es nutzt, ob man es nutzt oder nicht.
Richtig.
Also es kann in beide Richtungen losgehen.
Gucken wir mal rein, was das Schiff bewegungstechnisch kann. Also wir haben im Einserbereich nur die Einser-Ecken in Weiß. Wir haben im Zweierbereich Zweier-Banks und geradeaus sind blau. Zweier-Ecken sind weiß und Zweier-Talon-Rolls in
lila.
Hier werden sie auf dem, was wir jetzt gerade sehen, aber nur weil es nicht anders darzustellen war, werden sie noch in rot angezeigt. Aber wir sehen es auf dem offiziellen Bild von FFG ist es lila. Wir haben eine machtbezogene Bewegungsaktion oder ein machtbezogenes Manöver. Ganz wichtig, das haben sie auch gesagt, was passiert, wenn du keine Macht mehr hast, dann wird das Ganze wie ein verbotenes Manöver behandelt. Dann, also du deckst das auf und hast keine Macht mehr, dann musst du 2 geradeaus fliegen in Weiß. Genau. Ansonsten 3er geradeaus und 3er Banks sind auch in blau, 3er Ecken sind in weiß, 4 geradeaus in blau, 4er K-Turn und 5 geradeaus. Ein sehr, sehr, sehr schnelles Schiff, sehr agil.
Ja, ja. Also es fühlt sich auch schneller an wie der Delta 7, wie gesagt, weil ich meine, wir haben jetzt zwar keine 1er Banks mehr, was schade ist, die waren nämlich auch blau bei den Dings, aber dafür haben wir 3er Banks, die blau sind und die 4 geradeaus ist auch blau. Also das Ding will schnell, das will schneller wie ein Delta 7.
Ja, also das macht ja auch Sinn. Also es ist halt wirklich auch ein bisschen
schade, dass wir keine Sloops haben. Finde ich immer toller wie ein Talon Roll. Finde ich irgendwie flexibler einsetzbar. Delta 7 hat ja 2 Talon Rolls, Sloops, die schön sind. Talon Roll ist bei mir eigentlich so, wenn ich so eine Art Manöver nutzen könnte, eigentlich meistens die zweite Wahl. Weil es ein bisschen schöner ist und nochmal die Ausrichtung vom Schiff verändert für die nächste Runde. Aber trotzdem, es ist verdammt interessant. Und wenn man sagt, es ist ein lila Talon Roll, sprich, man kann danach eine Aktion machen.
Richtig.
Das ist kein Stress. Und von daher ist er schon stark. Ja, ich denke, es kann durchaus sich als sehr, sehr starken Spieler weisen.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das Ding schon einiges kann. Vor allem, was sie jetzt hier auch mit reinbringen, zumindest haben sie es auch so ein bisschen angekündigt, auch so ein bisschen nicht schiffsbezogene Fähigkeiten, sondern pilotenbezogene Fähigkeiten. Also bei Anakin heißt es jetzt hier, nachdem du oder ein freundlicher Obi-Wan Kenobi, also ein Schiff mit Obi-Wan Kenobi, heißt also Delta 7 oder halt hier so ein ETA 2, in Reichweite 0 bis 3 ein Manöver durchgeführt hat und da mehr und mehr Gegner da sind als freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 1 von diesem Schiff, dann darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, darf, wenn du das tust, also diese Macht ausgibst, dann kann dieses Schiff einen roten Token deiner Wahl entfernen. Das heißt, du Obi-Wan oder du selber, ihr fliegt in irgendein böses Manöver rein oder in einen Schwarm, ja, sagen wir mal so. Du hast einen Obi-Wan oder einen Anakin und 5 andere Schiffe, beispielsweise. Dann haben wir ja mehr Schiffe als freundliche Schiffe, mehr gegnerische Schiffe als freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 1, wahrscheinlich. Und dann kannst du halt eine Macht ausgeben. Und wenn du das tust, dann kannst du zum Beispiel sagen, naja gut, der Strain-Token kommt weg oder der Stress kommt weg. Oder vielleicht auch, und ich meine, das zählt ja auch als rotes Token, ein Target-Lock.
Ja, richtig. Oder ein Deplete-Token, genau. Das Target-Lock ist natürlich auch super spannend an der Stelle. Das ist recht interessant. Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. An den habe ich noch gar nicht gedacht.
Also von daher, es ist natürlich, willst du mit so einem Schiff irgendwo, also du hast ja keine Schilde, ja, das ist ja vielleicht nochmal ganz wichtig. Willst du mit so einem Schiff wirklich so mega eng irgendwo reinfliegen? Das ist halt eine schöne Möglichkeit.
Schauen, ob das Schiff einen Modifikationsslot hat. Wenn ja, wird so ein Schild natürlich teuer werden, ne? Ist klar, mit drei Ausweichen wird es sehr teuer. Ja. Andererseits, verteidigungstechnisch kann es sehr stark sein. Man hat ein weißes Evade. Sprich, du machst eine Evade-Aktion und hast noch die Macht, die dann die Augen dreht. Das heißt, du bist schon defensiv stark mit 3 Würfeln und der Kombination. Hat ansonsten bisher nur der Imperiale, der TIE Advanced V1, also die Inquisitoren, können das als einzigstes sonst. Ja. Also das Schiff bietet extrem viele Möglichkeiten.
Also es ist halt hier natürlich gerade diese Fähigkeit von Anakin. Ich gehe davon aus, dass die Obi-Wan-Fähigkeit halt einfach andersrum ausgelegt wird.
Genau. Ich sag dir gerade mal dazu. Okay, wenn du oder ein freundliches Anakin-Schiff in Reichweite 0 bis 3 ein Manöver ausführt, es muss nicht mehr voll sein übrigens, nur ein Manöver, und es sind mehr gegnerische Schiffe in 0 bis 1 um dieses Schiff als freundliche, gib eine Macht aus. Wenn du das tust, erhält dieses Schiff einen Fokus.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen auf dem Delta 7, was Obi-Wan noch im Delta 7
hat. Genau. Geht auch mit Delta 7, ist ähnlich, ja. Ich meine, das heißt, es kann auch einen Actis fliegen, also ein ETR-2, oder einen Delta 7 fliegen. Auch das würde funktionieren, weil die beide Obi-Wan oder Anakin heißen oder mit einem Y-Wing. Alles ist möglich, die Kombination. Wichtig ist nur der Name des Piloten in dem Fall.
Das heißt, ein Obi-Wan könnte auch einen jungen Anakin unterstützen, mal rein theoretisch gesehen.
Ja, würde gehen. Ist komisch, würde aber gehen. Was ich auch toll finde, ist bei der Karte, da hat er auch einen anderen Titel jetzt, Untertitel jetzt hier der Anakin, weil er ja eine andere Pilotenfertigkeit hat. In dem Fall hat er Hero of Coruscant. Das heißt auch, das Bild, das zeigt die Schlacht über Coruscant im ETH-2. Super bekannte, tolle Szene, Episode 3 war das, meine ich, ne? Richtig. Hat am Anfang, wo Obi-Wan und Anakin zusammen in dieser Schlacht kämpfen gegen die Separatisten und richtig geil, Asteroiden drauf. Dafür kommen wir auch gleich inhaltlich bei X-Wing. Wird toll. Gerade da spielt das rein, dass sie sich dort so gegenseitig unterstützen und ein super Team sind die zwei. Und gerade da spielen auch die beiden Pilotenfertigkeiten von denen jetzt rein, die angepassten. Das ist richtig toll, da freue ich mich richtig drauf. Also ich habe auch schon 2 werden bestellt von den Dingern auf jeden Fall.
Das zwei definitiv.
Ja. Ich habe jetzt Arme in die Kirche.
Ja. Was ja auch so ein bisschen, also was man nicht hundertprozentig bestätigen kann, also ich will das jetzt nicht unbedingt bestätigen, die nochmal 3 weitere Piloten, also es wird wahrscheinlich wieder so einen generischen Jedi-Ritter geben, aber Ayla Secura, Shakti und Yoda, aller Voraussicht nach, sollen eventuell als Piloten auch wieder auftauchen. Yoda könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil wir sehen eine Karte, die einen ähnlichen Anfang hat wie die Crew-Karte von Yoda. Und es würde mich auch wundern, wenn er nicht
vorkommen würde. Kein Text, weil der Name wahrscheinlich so kurz ist.
So wie kurz, genau. Ich habe es auch schon gesagt.
Ist, aber warum auch nicht?
Ja? Aber Yoda ist dieses Schiff ja auch in Clone Wars geflogen. Yoda fliegt dieses Schiff in Battlefront 2. Ist ja auch nun mal offiziell auch was Star Wars-haltiges. Von daher wäre es komisch, wenn sie ihn jetzt nicht damit reinbringen würden. Wenn sie ihn jetzt eh schon mit ins Spiel aufnehmen, als auch als Crew.
Gucken wir noch mal. Haben wir da verlässliche Pilotenfertigkeiten von den Gespoilerten? Ayla Secura, glaube ich nur, oder?
Die anderen sind. Verlässlichkeit ist immer so ein Thema.
Ja, scheint eben auch ein Fünfer zu sein. Das heißt, wir haben da 2 Fünfer drin. Gut, ist halt beim Delta 7 haben wir auch 2 Fünfer gehabt. Ja, während ein gegnerisches Schiff in deinem Bullseye-Feuerwinkel einen Angriff durchführt, der Verteidiger ist freundlich und in Reichweite 0 bis 2, also man selbst, in dem Fall die Ayla, oder halt ein anderes freundliches Schiff, darf der Verteidiger eine Leerseite in ein Auge-Symbol drehen. Das ist ja gut.
Das hat das ist echt gut.
Wow, das hat super, super stark defensive Fertigkeit. Na gut, man muss natürlich im Bullseye vom Gegner sein.
Richtig.
Nein, ja, Entschuldigung, nein, man muss den Gegner im Bullseye haben. So, man muss selber den Gegner möglich ist.
Ja, definitiv machbar.
Fällt mir.
Ja, schauen wir mal. Also ein Securer finde ich ganz interessant. Schauen wir mal, was sich da bewegt. Ja.
Die anderen lassen sie überraschen, weil da wissen wir es noch nicht. Ne?
Genau, also kann man nicht hundertprozentig sagen. Aber es gibt noch zwei Ausrüstungskarten, die vorgestellt worden sind. Und zwar kommt R2-D2 als Republik Astromech jetzt auch wieder zurück. After you activate, also nachdem du aktiviert hast, kannst du einen Charge ausgeben und einen Deplete-Token erhalten, um eine Schadenskarte zu reparieren, ein Schild wieder aufzuladen oder ein Device zu entfernen in Reichweite 0 bis 1. Und ein Device zu entfernen, das hast du ja gerade angesprochen, das ist beispielsweise ein Bastroide oder ein bastroides Device. Ja, sowas könnte man dann entfernen.
Also, oder eine Bombe, die da rumliegt. Eine Mine zum Beispiel.
Ja, auch das wäre.
Auch das könnte möglich sein, ja. Oder von den Separatisten so ein Probe-Droid, mit dem sie Zielerfassung machen können und jammen.
Mhm. Auch das wäre möglich.
Kann das schon einfach entfernen. Das ist ziemlich geil. Das Ganze geht immerhin zweimal, weil er bringt zwei Chargers mit. Und er kann sogar Crits reparieren, den man normalerweise nicht reparieren kann damit.
Richtig. To repair
steht Schadenskarte. Steht wieder mit auf. Genau, verdeckt legen oder die Schadenskarte entfernen. Ist ja beides reparieren. Das ist genial. Die Möglichkeiten sind da. Also erstmal geht's so.
Der wird halt mega teuer.
Gut, den Preis, den man zahlt, ist halt in dem Fall nur der Deplete-Token, in Anführungsstrichen. Nur.
Ja. Also,
wenn es auf Anakin ist, kann er sich den praktisch selber entfernen mit einem Macht. Richtig. Mit einem Machtpunkt. Das sofern er halt genug Gegner um sich hat. Ne? Es müssen mehr wie ein Gegner da sein, um ihn herum.
Ja. Der wird sehr, sehr spannend. Also ich glaube, der wird ziemlich cool werden.
Und aber ich denke auch, wenn wir Richtung 6-8 Punkte gehen.
Was kostet denn der aktuell? Der Schildauflader kostet aktuell,
glaube ich, 9 Punkte bei einem mit Shiftment ausweichen 3, glaube ich.
Okay, Astromech, ein R5 Astromech, der Schadenskarten reparieren kann, auch nur verdeckte, liegt bei 4 Punkten. Ja, 2-9. Ja, also es ist schwierig.
Da ist die 9 Punkte werden dann da wahrscheinlich ungefähr hinkommen. Da wird da ähnlich wie der normale R2-Droide ausgepreist werden. Da aber mehr Optionen hat, kommen wahrscheinlich nochmal ein, zwei Pünktchen drauf.
Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal, aber das finde ich auch ziemlich schön. Der dritte R2. Nee, der vierte?
Einmal Crew, einmal zum Dings, einmal Pilot, das ist der vierte, glaube ich.
Das ist auch sehr, sehr viel. Und dann haben wir noch die letzte Karte, und da hatte ich ganz am Anfang schon mal darauf hingewiesen, Light Side, also eine Machtfähigkeit, die jetzt ganz bewusst auf Light Side ausgelegt ist. Und das ist Patience, also Geduld. Zum Start der Angriffsphase, wenn du ein gegnerisches Schiff in deinem normalen Feuerwinkel hast, erhältst du einen Deplete-Token und kannst dafür eine Macht wieder aufladen.
Ja, wenn man möchte.
Genau, kannst du machen, wenn du willst, ja. Ist eine coole Sache.
Je nachdem, was das Ding halt kostet. Ne? Ist natürlich sehr situativ. Also, das ist jetzt nichts, wo man sagt, Mensch, das werde ich im Spiel jetzt aber oft verwenden. Garantiert nicht. Ist halt eher sowas Defensives. Ne? Man weiß, ich kann wahrscheinlich eh keinen Schaden machen, groß, oder der Schuss lohnt sich nicht, oder irgendwas ist. Aber die Macht kann ich echt gut gebrauchen für die nächste Runde oder in der Runde zum Verteidigen. Dann wäre das echt ein Weg.
So ist es. Also, das wird wahrscheinlich aber auch sowas werden. Ja, wobei. Das
ist echt teuer. 3 Punkte.
Ja, vielleicht. Also drei. Meinst du, es wird noch abhängig von irgendwelchen Indie-Werten? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, glaube ich nicht.
Ich denke, dafür ist es jetzt auch nicht so enorm stark. Ja,
Ist es nicht. Es ist, wie gesagt, sehr situativ,
allein das zu bekommen.
Ja. Ich denke mal, 2-3 Punkte wird es sein. Vielleicht eher sogar 2. Bei 3 Punkten wäre ich noch zurückhaltend, ob ich es überhaupt anfassen würde. Aber bei 2 Punkten würde ich es nehmen.
Tja.
Je nach Staffel. Wenn ich nicht irgendwie um die Initiative bieten möchte oder so, dann könnte man darüber nachdenken. Aber so ist es. Schauen wir mal. Ja. Ich glaube, das war der ETH 2 gewesen. Das
war der ETH 2. Wir bleiben aber bei der Republik.
bleiben wir in der schönsten Fraktion bei der Republik. Der Nimbus Glass V-Wing kommt. Tolle Sache. Kam in Episode 3 vor, mal ganz am Ende so. Als gerade schon das Imperium ausgerufen wurde. Dann sind die Dinger rumgeflogen. Ist so der Proto-TIE Fighter sozusagen.
Das ist die direkte Vorgänger.
Der TIE Fighter. Ja, was hat er, was kann er? Also das Schiff Chassis an sich, was kann das Ding? Hatte 2 Angriffswürfel mit einem normalen Frontfeuerwinkel. Kennen wir schon. Hat 3 Verteidigungswürfel, 2 Hülle und es hat 2 Schilde. Bisschen untypisch im Teil, aber ist egal. Zu den Aktionen. Wir haben ein ganz normales Fokus, wie immer in weiß. Wir haben eine weiße Zielerfassung. Wir haben eine rote Fassrolle. Wir haben einen weißen Schub gelinkt in eine rote Zielerfassung. Sehr schön. Das ist eine tolle Sache immer. Schub mit Zielerfassung linken ist großartig. Nochmal extra Meter machen, um vielleicht auf Reichweite 3 zu kommen. Für Zielerfassung. So, Schiffschassis haben wir auch noch. Twin Iron Engines, kennen wir von TIEs. Hier heißt, ignoriere die TIE-Schiffsbedingungen für Upgrade-Karten. Also wenn es Upgrade-Karten gibt, die nur für TIE-Fighter aller Art, für TIE-Schiffe erlaubt sind, darf dieses Schiff die auch bekommen. Schöne Sache. So, was... Da gibt es auch ein Upgrade nur mit TIE, das auch dort dabei ist bei diesem Schiff. Ne? Dann da kommen wir gleich dazu. Ich gucke mal, ob ich jetzt das Dial gerade irgendwo noch griffbereit habe. Ich meine nämlich ja, nein. Oh, doch, hier ist es. Da ist das Dial. Also, das zum Manöverrad. Das Ding hat weiße 90 Grad Einser. Tolle Sache, beweglich. Rote Einser-Banks. Ganz komische Kombination für mich, aber es hat Einser-Banks. Man kann mal langsam fliegen. Aber das Ding will schnell, also sind Einser-Banks stressig. Dann hat es die üblichen Zweiermanöver, geradeaus Banks 90 Grad, alle in blau, wie ein klassischer Interceptor. Wir haben einen Zweier-K-Turn in rot. Sehr stark. Das ist nur sehr selten, beim B-Wing oder beim Defender. Ja. Dann haben wir die Dreier-Manöverreihe. Die 3 geradeaus ist blau, die 3er Banks sind weiß, das ist in Ordnung, und die 93 Grad sind auch weiß, auch gut. Dann können wir die 4 geradeaus nehmen in blau. Schön. Ein 4er K-Turn in Rot natürlich und eine 5 geradeaus in Weiß. Das ist ein ordentliches Abfangjägerteil.
So ist es.
Das ist stark. Tja. Feine Sache. So, was haben wir noch in dem Pack Schönes drin? Ich würde sagen, wir haben einen Piloten gespoilert. Das ist ein Dreierpilot, der Wilhoff Tarkin, also Großmoff Tarkin.
Genau. Wenn ich
nicht alles täusche. Als er noch jünger war.
Richtig.
Hat auch mal einen anderen Job gehabt als Großmoff. Anscheinend ist er die Dinger geflogen. Es war Aspiring Admiral, also aufstrebender Admiral, das ist, glaube ich, heißen. Hat folgende Fertigkeit. Während der Systemphase darfst du ein Objekt auswählen, das du gelockt hast, in Reichweite 1 bis 3. Ein anderes freundliches Schiff in 1 bis 3 darf ebenfalls eine Zielerfassung auf dieses Objekt erhalten.
Ja, das heißt, er so ein bisschen Zielerfassung.
Gewissermaßen verschenkt er eine Zielerfassung auf das Ziel, das er selber eine Zielerfassung hat, aber in der Systemphase. Mhm. Also sprich, muss schon von der Vorrunde aus irgendwie drauf sein. Wenn man es ausgibt, nicht so toll. Aber gibt es ja genug Möglichkeiten, wie man es sich beschaffen kann und auch behalten kann. Man hat ja auch einen Boost in rote Zielerfassung. Geht einigermaßen zusammen. Auch hier, das Schiff hat wieder Konfigurationen. Davon wurde eine zumindest gezeigt. Das ist die einfach eine Variante von dem Schiff, Alfrei B. Bash, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, das ist auch fest, die wird nicht gedreht. Wenn du einen Primärangriff durchführst, darfst du deine Zielerfassung ausgeben, die du auf diesen Verteidiger hast, um einen deiner Leerseiten oder Augen in einen Treffer zu drehen.
Das ist geil.
Und du kriegst einen Bombenslot dazu.
Das ist auch stark.
Der Bombenslot ist nett. Schöne Sache. Aber das Drehen, Zielerfassung ausgeben, um dann eine Leerseite oder ein Auge direkt in Hits zu drehen, ist natürlich saugut. Das macht natürlich super, super hohe Trefferchancen. Damit kann man auf jeden Fall was reißen. Es sind zwar nur 2 Angriffswürfel, von daher ist das nicht so extrem. Aber ich vermute mal, ich denke, da kann man schon einiges mit erreichen damit. Sichere Treffer ist immer viel wert, ob es mit 2 Würfeln ist oder mit 3.
Ja, und vor allem, wenn du halt wirklich deine Zielerfassung nicht unbedingt ausgeben musstest, weil du halt relativ gut gewürfelt hast, dann hast du diese eine Leerseite da liegen, dann nimmst du halt den sicheren Treffer. Ich meine, du kannst doch ausgeben, würfeln, aber das wäre auch doof dann in dem Moment.
Ja, Erde ähnlich, ne? Es sei denn, man braucht unbedingt einen Grid.
Richtig.
Ansonsten, was man noch so gesehen hat, Indy 5 Oddball ist natürlich wieder am Start. Natürlich wieder gleich. Dann wird es noch irgendeinen Fünfer, wissen wir noch nicht, irgendeinen Vierer geben und einen generischen Dreier und einen generischen Zweier.
So ist der Plan. Ne?
Irgendein Astromech ist noch dabei, der vermutlich Hindernisse irgendwie ignoriert, aber das ist alles noch nicht so klar erkennbar, ist nur ein Teil vom Text lesbar, deshalb lassen wir es mal außen vor. Was natürlich noch eindeutig lesbar ist, ist die Elite-Fertigkeit, die er mit sich bringt, die nur für TIE-Schiffe gestartet ist. Die kommt auch im TIE-Prot, wohlgemerkt. Und zwar heißt die Ion Limiter Override, also Ionenbegrenzer überschreiben. Sprich, der Typ haut einfach einen Knopf und sagt, nö, gib Gas, auch wenn der Motor sagt nein. Und da passiert Folgendes. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Fassrolle als Aktion machen. Auch wenn du gestresst bist. Und wohlgemerkt, das ist eine weiße Fassrolle. Du kriegst dadurch nicht zusätzlich Stress. Das darfst du dann machen. Ob du eine weiße Fassrolle auf der Schiffskarte hast oder nicht. Das schnurzt. Du darfst diese weiße Fassrolle machen. Wenn du das tust, werf einen Angriffswürfel. Bei einem Treffer erhältst du einen Strain Token. Also sprich, ein Verteidigungswürfel weniger. Bei einem Crit erhältst du einen Ionen-Token.
Ja. Ja, kann dich natürlich dann für die nächste Runde blöd platzieren, aber...
Kann dich voll reinreisen. Ja. Kann aber dir aber auch den... Die Fassrolle kann dir auch den Arsch retten.
Richtig.
Die Fassrolle kann dir richtig den Arsch retten. Ich finde es verdammt spannend. Ich hoffe, dass das ein sehr günstiges Talent ist. Ich vermute mal, es könnte sehr günstig werden. Dass ja diese, wie gesagt, dieses Potenzial für einen negativen Effekt hat, das recht hoch ist, nämlich eine 50-50 Chance, dass du irgendwo ein Problem kriegst. Okay. Und bei den meisten Schiffen, die gibt es irgendeinen Time in der Elite-Fertigkeit, der eine mittlere Base hat oder größer, der Reaper nur, ne?
Der Reaper und der Brood. Reaper und der ja,
das sind die einzigen beiden, die sich von einem einen Token nicht beeindrucken lassen. Alle anderen sind direkt ionisiert. Wenn das Ding günstig ist, wirklich sehr günstig ist, falls das der Fall ist, kann ich mir schon vorstellen, dass viele Schiffe das mitnehmen werden, wenn es sehr günstig ist. Weil einfach nach einem roten Manöver nochmal eine Fassrolle machen, ist wirklich extrem viel wert. Sei es jetzt raus aus dem Feuerwinkel oder rein, dass man nochmal schießen kann oder nur umpositionieren für die nächste Runde. Also da hat man unglaublich viele Möglichkeiten damit. Das ist halt natürlich eine 50% Chance, dass was Blödes passiert, aber okay, dann ist das halt so. Ne? Muss man einkalkulieren. Tolle Fertigkeit, kann man richtig viel damit machen, finde ich sehr spannend. Der Preis wird es wie immer entscheiden. Ich hoffe, es wird günstig, aber nicht so günstig, dass es jeder rein spammt aus Langeweile. Ne? Das wollen wir. Braucht keiner sowas. Ansonsten haben wir noch eine Sache drin im Pack. Die war aber auch woanders auch noch, glaube ich, irgendwie. Es gibt eine neue Bombe. Was heißt neu? In 1.0 gab es die auch schon. Jetzt ist sie wieder da, nämlich der Thermaldetonator. Wir wissen noch nichts, aber der hat 4 Aufladungen. Und das Spannende ist, in jedem dieser Packs, wo der drin ist, sind auch 4 Marker dafür dabei. Das heißt, es muss irgendwie die Möglichkeit geben, theoretisch alle 4 Chargers auch gleichzeitig dahin zu legen. Also scheint es ja eine Mine zu sein. Mindestens mal.
Bin gespannt.
Oder dass man sie als Aktion vielleicht sogar zünden kann, alle gleichzeitig.
Ja, ja.
Auch möglich.
Ja, also irgendwas Spannendes. So ein Thermalgürtel quasi, Thermaldetonatorengürtel, den du so ein bisschen...
Also genau, jede Runde immer so eins gerade außen und so ein Ding abwerfen. Und
das hätte schon, schon Spaß, glaube ich, das definitiv.
Ja, richtig spaßig. Also tolles Schiff, super, da werden auch gleich 2 bestellt. super, bin gespannt, was es bringt. Vor allen Dingen, was die anderen Piloten bieten und die anderen Upgrades, die andere Konfiguration. Ja.
Richtig. Wo ich mir wahrscheinlich nur ein Schiff von kaufen würde, einfach nur der Vollständigkeit halber, das ist der Droid Tri-Fighter, das ist das vorletzte Schiff, was vorgestellt worden ist am Donnerstagabend. Ist auch so ein bisschen Interceptor-like, also auch so eher so ein bisschen Abfangjäger, ja, zumindest wie sie es vorgestellt haben. Ja, also ich sag mal so von dem, was es kann. Wir gucken einfach mal drüber. Also erstmal zu dem Schiff selber. 3er Angriff, 3er Evade, 3er Hülle. Super. Action Bar haben wir, zumindest bei dem, den wir jetzt hier kennengelernt haben, aber das wird sich auch nicht ändern, haben wir ein Calculate, wir haben Evade, wir haben ein Lock und wir haben 2 Linked Actions. Einmal Fassrolle auf Evade und einmal Schub auf Calculate. Finde ich ziemlich cool. Stark. Und wir haben auch hier die Networked Calculations, die wir schon von vielen anderen auch kennen. Also während du angreifst oder einen Angriff, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, kannst du ein Calculate-Token von einem freundlichen Schiff in Reichweite 0 bis 1 nehmen, um eins deiner Augenergebnisse in ein Evade oder in ein Hit zu drehen. Also auch hier arbeitet das Ding noch sehr mit.
Passt super mit rein, natürlich, ja,
genau, in die Staffeln. Dieser spezielle, also der DIS T81, der kann das sogar mit Zweien machen auf einmal. Also der hat nämlich dieses Network Calculations quasi nochmal als eigene Pilotenfähigkeit. Okay, das heißt, der könnte dann auch theoretisch einfach in einem Angriff zwei Calculates nehmen oder in einem Verteidigungswurf zwei. Ist eine ganz nette Sache. Gucken wir mal auf das Dial. Das ist auch, ich sag mal, für einen Druiden-Fighter auch wieder sehr, sehr speziell. Wir haben die 1er-Ecken in Weiß. Wir haben 1er-Talon-Rolls. Ziemlich stark, muss man sagen. Also die bewegen sich echt, echt krass. Wir haben 2 geradeaus in Blau. Wir haben 2er-Banks in Weiß und 2er-Ecken in Blau. Wir haben 3 geradeaus in Blau, 3er-Banks in Weiß, 3er-Ecken in Blau. Also die ganzen Eckenmanöver sind alle blau, bis auf die 1er. Wir fliegen ein 3er-K-Turn. Wir können eine 4 geradeaus in Blau fliegen und eine 5 geradeaus in Weiß und sogar noch ein 5er K-Turn.
Das ist ziemlich stark.
Manöverrad ist ganz schön voll. Ja, das ist ganz schön voll, das ist enorm. Muss ich sagen, finde ich jetzt so auf den ersten Blick auch sehr, sehr interessant, so das Manöverrad. Gerade 1er Talon Roads finde ich spannend, aber ich bin halt nicht so der Separatisten.
Das ist halt super flexibel. Man kann auf Reichweite 1 wenden, um 180 Grad auf Reichweite 3 und auf Reichweite 5. Das ist super gut aufgeteilt. Das Ding ist ultra beweglich.
Was sie schon ganz klar gesagt haben, also dieser Jäger wird auch nicht billig werden. Also es wird nicht so billig werden wie die anderen Druidenjäger. Von daher, das ist halt wirklich eher so ein bisschen die Elite unter den Druidenjägern, wenn man es so möchte.
Die wurden in 7 Nanometer gefertigt, Schützen oder so.
So ungefähr, genau. Dann haben wir noch hier über den FFG-Artikel eine Modifikationskarte vorgestellt bekommen.
Config, oder?
Config, Entschuldigung, meine ich. Intercept Booster ist offensichtlich eine Wendekarte, weil hier steht attached mit drauf, also angebracht. Setup, also während des Aufbaus wird diese Karte.
Was sagst du? Diese Seite oben.
Diese Seite oben, genau. Während der Systemphase erhalte einen Disarm-Token, außer du drehst diese Karte um. Es sei denn, du drehst diese Karte um. Am Ende der Endphase, wenn du keine aktiven Charges mehr hast, drehe diese Karte um. Diese Karte kann für 3 offen, also ich nehme es jetzt mal so an, die Karte haben sie nicht im Stream vorgestellt, aber diese Karte hat 3 Charges mit einem Pfeil nach unten. Das heißt, selbst wenn du sie nicht verwendest, wird wahrscheinlich in jeder Runde ein Charge abgebaut werden. Mit dieser Karte erhältst du noch eine zusätzliche Aktion, also eine Linked Action, und zwar ein Slam gelingt in ein Lock.
Ja, also weißer Slam in rote Zielerfassung. Ja, interessant. Das heißt, theoretisch könnte man mit dem Ding, wenn die Rückseite ist nicht, also ich nehme an, die Rückseite wird kein Slam haben, nehme ich mal einfach an. Theoretisch kann man 3 Runden nacheinander mit dem Ding slammen und dann ist Feierabend mit dem Slam.
Richtig, richtig, richtig. Ja, gut, und du kriegst halt aber auch, du kriegst halt definitiv immer in der Systemphase ein Disarm-Token. Das heißt, du musst damit auch slammen, weil es
dann geflippt ist Card. Genau. Das heißt, es würde sich sogar empfehlen, das auszugeben. Ja, genau. Du musst ja andererseits, was heißt auszugeben, du gibst die Charges ja nicht aus, du kannst sie ja gar nicht ausgeben. Fällt das Ding eins weg. Das heißt, man kann 3 Runden lang super krasse flankieren und Vollgas geben.
Wollte nicht angreifen.
Sei denn, man findet eine Möglichkeit, diesen Disarm-Token irgendwie runterzuziehen. Wird aber schwierig, wenn das Ding so Gas gibt und weit wegkommt.
Also ich nehme an, dieser
ich glaube, um das zu countern, das fiese Ding wäre einfach der beste Weg, volle Kanne auf den zuzufliegen oder so. Keine Ahnung.
Ich bin echt gespannt, was das kostet. Das ist etwas, wo man sagt, okay, hat jetzt erstmal also keinen nennenswerten Vorteil. Ich meine, du kannst natürlich sagen, ich mache meine erste Runde, ich nehme mein Disarm-Token, ich fliege meine 3 geradeaus, mache mein 3er-Slam hinterher und locke dann meinen Gegner direkt. Und dann in der nächsten Systemphase drehe ich die Karte um. Muss ich halt so kein Stem nochmal nehmen. Ich bin halt relativ weit schon vorgekommen. Also es kommt darauf an, wenn du halt mit dem sehr spät fliegen kannst, dass du halt wirklich auch die Möglichkeit hast, den Lock auch anständig zu verwenden, dann würde ich es interessant finden. Guck mal, ne? Kann ich jetzt noch nicht so ganz beurteilen. Und dann würde ich sagen, sind wir auch bei dem Schiff durch erstmal. Es sei denn, wir haben noch irgendwas, habe ich.
Nö, ich glaube, da ist nichts, was wir übersehen konnten bei dem Ding. Okay. Also es gibt noch den einen oder anderen Piloten, der so halb gespoilert ist, aber.
Druiden sind auf jeden Fall wieder mit dabei.
Das, ich bin mal offen, was da passiert. Die Tracer-Raketen kommen wieder anscheinend. Aber was die genau machen, wissen wir noch nicht. Okay. Also praktisch, dass man eine Art eine Rakete auf einen schießt. Also das Ding hat auf jeden Fall einen Raketenslot, das wissen wir noch. Wissen wir schon. Diese Tracer-Raketen kommen wieder mit Reichweite 1 bis 3. Das heißt, wenn du die drauf schießt, werden alle anderen Schiffe wahrscheinlich eine Zielerfassung bekommen können auf irgendeine Art und Weise. Aber wie das im Detail funktioniert, wissen wir noch nicht.
Also was die hier noch gezeigt haben, ist eine Karte, es ist auch eine Elite, also ein Talent, Mark Sable Closure für kleine oder Medium Base. Mark Sable ist übrigens, finde ich sehr lustig, als ich das gelesen habe, das Mark Sable Manöver, das ist eins, was in der Thrawn-Trilogie, in der alten Thrawn-Trilogie erwähnt wird. Das, was Thrawn verwendet, um den Rebellen-Piloten komplett mürbe zu machen. Also ich bin gespannt, was sie daraus machen. Hier heißt es, nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast und du durch ein Hindernis, eine Struktur oder, da sind mehrere Oders drin, wenn du durch ein Obstacle, durch eine Struktur, was wahrscheinlich sowas ist wie so ein Ring, so ein Hyperspace-Ring, ein Huge Ship oder wenn du abgelegt wirst oder deployed wirst.
Ja, abgedockt hast.
Genau, dann kannst du ein gegnerisches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 auswählen und dieses Schiff kriegt dann einen Strain-Token.
Ziemlich gestört, aber geil. Fände ich interessant, aber die Sache ist halt, man muss halt dadurch aktiv durch ein Hindernis fliegen. Oder also ich denke jetzt an Hyperspace oder Extended. Ne? Da haben wir kein riesiges Schiff, da haben wir keine Struktur irgendwo, was auch immer das alles wird. Und abdocken ist da auch eher selten der Fall, bis nie eher, und deshalb bleibt er nur ein Hindernis. Von daher wird es jetzt nicht sein, was wirklich viel Anwendung findet im Hyperspace oder
Extended. Die Frage ist halt, warum kriegt dieses Schiff ein Deployed mit rein? Also, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur für dieses Schiff alleine. Das Schiff
ist auch bei irgendeinem Republik-Pack mit dabei.
Habe ich nicht gesehen, aber es ist.
Leute, du kannst auf jeden Fall von einer Gozanti, und die haben ja eine Gozanti. Ich meine, da gibt es die Möglichkeit, dass du da abdocken kannst.
Stimmt, dann sind wir auch wieder beim Epic-Schiff. Aber das haben sie auch gesagt. Sie wollen jetzt natürlich auch viele, viele Karten, viele Sachen
deployed. Moment, wenn du von einem Hyperspace-Ring abdockst,
bist du auch deployed normalerweise.
Interessant, also das macht schon wieder was ab.
Ja, aber das machst du ja mit dem Ding jetzt, also jetzt mit diesem speziellen Schiff ja nicht, aber egal, sie haben ja gesagt, viele, viele Karten, die sie jetzt rausbringen, wollen sie auch schon in diesem Bereich mit auch reinbringen, dass man halt im Epic-Spiel noch ein paar mehr Sachen hat. Man hat sogar gesagt, jetzt greife ich ganz kurz noch vor, dass sie zumindest nicht ausschließen, dass Epic vielleicht auch irgendwann mal Hyperspace-tauglich wird, wie das auch immer zustande sein wird. Schauen wir mal, aber sie denken darüber nach zumindest, sie haben es nicht komplett ausgeschlossen. Aber so viel zum Druidenfighter. Kommen wir mal zum letzten Schiff und dann auch wahrscheinlich auch mal zum Ende, weil wir sind schon bei über 3 Stunden gleich.
Oh, okay, Wahnsinn. Hört es euch auf mehrfach an, sonst wird es heftig. okay, dann kommen wir zum letzten Schiff, und zwar für die Separatisten gibt es eine Firespray. Passt auch storymäßig. Jango Fett natürlich, ne? Ganz klar. Ja, okay, was kann das Ding? Wir gehen jetzt nicht ins Detail. Das Manöverrad ist genau das gleiche wie bei der anderen Firespray vom Scum. Und die eigentlichen Schiffsstats sind auch genau die gleichen. Kennen wir schon. Ne? Ist ja auch schön. Piloten natürlich nicht, sind andere. Den wir sehen und kennen, ist ein 6er-Pilot in der Firespray, nämlich Jango Fett. Im schicken Untertitel, Simple Man. Einfacher Mann. Der Text von ihm. Wenn du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst und jetzt kommt die Schwierigkeit deines aufgedeckten Manövers niedriger ist als die des gegnerischen Schiffes, darfst du ein Auge des Gegners in eine Leerseite drehen. Sprich, du fliegst mit einem blauen Manöver, der Gegner mit einem weißen, du beschießt den, der verteidigt im würfelten Auge, sagst du, haha, das Auge ist jetzt eine Leerseite.
Finde ich cool. Bringt halt mal. Ist halt mal was anderes. Ist halt nicht immer so das Gleiche. Beim
Verteidigen ist es genauso. Sprich, wenn du beschossen wirst und dein Manöver einfacher war, kannst du sagen, der hat ein Auge der Gegner, nö, und machst jetzt immer eine Leerseite. Ja? Mhm. Meistens haben die Leute einen Fokus dabei, statt einer Zielefassung. Oftmals kann auch da hilfreich sein. Ja, ansonsten wissen wir noch, dass es einen Fünfer-Piloten noch gibt mit 1000 komischen Condition-Cards und da gehen wir aber nicht drauf rein. Da warten wir lieber. Genau, Sam Weasel. Wessel, ja, keine Ahnung.
Das ist der Changeling aus Episode 2. Die Frau, die von Django cool geschossen wird.
Und eigentlich ganz cool.
Der Dreierpilot, das könnte ein Bosk sein.
Der Dreierpilot ist Boba Fett, tippe ich.
Ein junger Boba wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe das so gesehen, dachte, es könnte Bosk sein, würde passen zu Clone Wars, weil in Clone Wars ist
Bosk. Kann man auch den genau, stimmt.
Ja. Aber meine Dreierpilot wäre halt schon. Boba ist ein Boba.
Boba ist ein Dreier mit wahrscheinlich einer anderen Fertigkeit. Was auf jeden Fall noch dabei ist, ist ein neuer Bordschütze, nämlich Boba Fett als kleines Kind. Der ist dann auch sogar für die Separatisten oder für Scum erlaubt. Also und auch ich dafür.
Eine Erschütterung in der Macht. Hier gibt es wieder viel Gejammer.
Und Cross-Faction. Habt ihr da geweint oder einfach für 2 € irgendwo auf eBay bestellt? Was kann man machen? Wenn du einen Angriff durchführst und wenn da keine anderen Schiffe in deinem Feuerwinkel sind, was? Also keine anderen, außer das eine, das du angreifst, natürlich, ja. Darfst du ein Auge in einen Hit drehen.
Ja, okay, das heißt, du hast halt nur das eine Ziel als Fokus, ja, du willst nur dieses eine Schiff treffen, wenn was anderes da ist, lenkt es sich zu sehr ab.
Hm? Okay. Ja, musst du darauf achten, weil die Firespray, wenn man es darauf benutzt, hat natürlich 2 Feuerwinkel, einmal vorne und hinten, dann wird es ein bisschen schwieriger.
Die Attack-Arc, also ich glaube, das bezieht sich schon auf
die Attack-Arc, stimmt, im Aktiven dann in dem Fall nur.
Müsste dann in diesem Angriffswinkel, so würde ich es verstehen, ja.
Ja, dann geht das Ganze doch, also ist eine schöne Sache, ein nettes Upgrade, kann man machen, ne? Wird auch, denke ich, preislich. Mal gucken, was es wird. Ich möchte gar nicht spekulieren. Ist auch egal. Django Fett kommt auch als Passagier oder als Gunner noch dazu. Genauso auch Sam Wessel, Weasel. Und dann haben wir noch mal jemand ganz Wichtiges und Tolles dabei, was mich sehr, sehr freut. Nämlich Hondo Ohaka als Crew. Und das Spannende bei Hondo ist, der hat keinerlei Fraktionsbeschränkung.
Ja, den interessant. Braucht jeder.
Und er hat Folgendes im Kartentext. Aktion. Also aktiv eine Aktion. Wähle 2 Schiffe aus in Reichweite 1-3, die beide freundlich zueinander sind. Das heißt, es können eigene Schiffe sein oder auch gegnerische Schiffe, ganz egal. So, koordiniere 1 von denen und jamme das andere. Und ignoriere dabei noch die Reichweitenbeschränkungen. Also sprich, man kann einen Gegner dazu zwingen, eine Aktion zu machen. Ziemlich toll. Zum Beispiel kann man einen Gegner zwingen zu sagen, oh nee, mach doch mal eine Zielerfassung auf diesen Asteroiden. Oh nein, das geht ja gar nicht. Nee. Der Gegner darf ja dann aussuchen,
glaube ich. Genau, du zwingst den Gegner dazu, eine Aktion zu machen, aus seiner Aktionsleistung.
Oder einen Schub.
Genau, also du kannst ihm damit natürlich helfen, aber wenn er schon Schub gemacht hat oder eine Fassrolle gemacht hat, muss er vielleicht sogar einen Target-Lock nehmen, je nachdem, was für ein Schiff ist.
Wenn der noch nicht geflogen ist, den packst du auf ein niedriges Schiff, den Hondo. Ne? Dann tust du irgendein gegnerisches Ass, sagst du, hey, mach doch mal einen Schub. Und dann deckt er sein Manöver auf, mal gucken, ob das dann noch passt. Ich glaube nicht.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, das ist so ein bisschen fraglich, koordinierst du dann dem Schiff, sagst du dem Schiff, was es machen soll?
Die Aktion zumindest schon, aber wie er die Aktion dann ausführt, tippe ich mal, ist dann Gegner überlassen. Also sprich, du sagst, so, du musst jetzt einen Schub machen, aber der Gegner darf natürlich dann auswählen, in welche Richtung er den Schub macht.
Richtig.
Würde ich jetzt so einschätzen. Weil sonst ist das Koordinieren ja irgendwie Quatsch.
Also ich finde halt das mit dem, du koordinierst das eine und das andere kriegt einen Jam, ist halt irgendwie auch sehr lustig.
Toll. Das ist sogar für eigene Schiffe vielleicht hier und da mal interessant. Also finde ich richtig spannend, richtig tolle Sache. Richtig. Ein toller Typ, der Hondo. Ich bin froh, dass er endlich mal auftaucht im Spiel. Da habe ich mich schon lange drauf gefreut und er hat was richtig Chaotisches gekriegt. Passt zu dem.
Ja. Passt zu ihm. Ja, und vor allem, er ist halt auch fraktionsübergreifend. Das passt halt auch super zu ihm. Er schließt sich einfach allen denen an, wo er gerade einen Vorteil drin sieht. Ist es halt einfach so. Da
ist eine eigene Fraktion. Und von daher darf er überall mitspielen. Das ist cool. Gefällt mir.
Ja.
Ach, genau, zu den Modellen. Haben wir eigentlich was zu den Modellen erzählt? Nö. Django Fett Slave One ist halt in den üblichen Farben, wie eben die alte Slave One war. Das heißt eher blau-grau mit ein bisschen grün und gelb. Also ein bisschen anders wie Bobas. Das ist halt die olle Lackierung. Der Tri-Fighter ist ziemlich winzig, das Modell. Ne?
Das ist noch zu groß.
Aber das ist sogar noch echt klein.
Das wäre noch größer normalerweise, noch kleiner normalerweise.
Ist halt auch schwer, in der Größe es noch kleiner zu machen, weil da gehen die Details verloren.
Der ITE müsste auch kleiner sein. Ist wirklich so, rein von den Maßen her.
Der V-Wing, finde ich, stimmt. Der ist von der AT wie so ein A-Wing auch. Ein bisschen, das passt gut, der V-Wing. Der ETA, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, der wirkt nur ein bisschen groß durch den Hyperspace-Ring. Ich denke, ohne den Ring könnte er vielleicht hinkommen. Müssen wir dann mal live sehen, wenn es soweit ist. Gut, die X-Wings haben wir schon gesehen. Der Type Root ist ganz schön fett.
Ja, Medium Base halt. Das passt aber auch.
Ja, das ist ein ganz schöner Koloss. Aber passt schon. Ja, cool.
Ja. So, gab's sonst noch was? Mal gucken einfach noch mal, damit wir mal zum Abschluss kommen, weil ich glaube, 3 Stunden unsere Stimmen jetzt zu hören, ist ganz schön anstrengend auf Dauer. Was haben Sie sonst noch so gesagt? Also wir hatten ja am Anfang schon gesagt,
zu den Release-Daten können wir noch was sagen.
Genau.
Was, wann kommt?
Die Welle 7, ja, die Xi-Shuttle Lati HMP, die sollen im Oktober, also Ende September, Anfang Oktober irgendwie erscheinen. Ob sie jetzt bei uns dann auch direkt schon in Deutschland sind, das wissen wir noch nicht, aber zumindest ist der Plan von FFG, das Ganze im September noch zu releasen. Die Heroes of Hope und der Type Root, die werden wohl im Laufe des Oktobers erscheinen. Und die komplett neue Staffel, also hier mit dem ETA, mit Jango Fett und was wir gerade zuletzt gehört haben, das wird November werden. Das heißt, die nächsten 3 Monate, die nächsten 3 Monate können wir hoffentlich mit viel Nachschub rechnen oder zumindest ins Weihnachtsgeschäft reingehend.
Ja, das wird noch ein verdammt interessantes Jahr mit ganz schön vielen Releases auch. Das sind jetzt dieses Jahr, es kommen noch 1, 2, 3 Schiffe in der 7. Welle. Den Squadron Pack zähle ich jetzt einfach mal ganz dreist als 1, weil Schiffe sind, die wir schon kennen.
Richtig. Ne?
Ja, sicher. Und dann kommen nochmal der Brute, der
ETA.
ETA, der V-Wing.
Der Train, der Tri-Fighter und Jango.
Und Jango, das heißt,
9
das
Stück.
Sind 9 Packs.
Ja. Es 9 Packs. Das haben aber auch die. Alles, was dieses Jahr kommt. Also es kommt nicht mehr. Das heißt, wir werden auch aller Wahrscheinlichkeit, wenn es denn irgendwann mal eine Razor Crest gibt, auch die erst nächstes Jahr sehen.
Verstehe ich, aber ist nicht so schlimm.
Ne? Ja, ich sag mal, Staffel 2 von Mandalorian kommt im Oktober. Also ich denke,
vielleicht sehen Sie ja dann noch ein paar kleine Nettigkeiten, die Sie noch einbauen können in den Pack, sei es jetzt als Crew oder als an sich Werte vom Schiff. Lass ich mich gerne überraschen. Ja, lieber nur ein bisschen warten, dafür ein tolles Schiff bringen, wie das überstürzen. Dann denke ich mal, werden die für die anderen Fraktionen wahrscheinlich noch die Starter-Packs machen, die neuen. Die Squadron-Packs, bin ich mir ziemlich sicher.
Wäre zumindest der Vollständigkeit halber sinnvoll, ja.
Da bin ich mir sehr sicher, dass es kommen wird, denke ich schon, weil das einfach ein guter Weg ist, ins Spiel einzusteigen.
Ja.
Und für spielende Spieler, die finden es garantiert auch gut. Bin mir sicher. Und dann fehlt noch, bin mir immer gespannt, was diese ganzen gespoilerten Expansion-Packs, wann die kommen. Teil davon haben wir jetzt und hier heute gesehen und besprochen.
Wir haben das
Tri-Fighter.
Ja, genau. Da sind ja im Grunde eigentlich auch alle da.
Außer der Rebell. Der fehlt noch. Der Continental WT.
Ja, das könnte natürlich. Was hast du gerade vom Continental WT noch die Artikelnummer?
Die war von der Zahl her mit drin bei dem.
Gerade die Z68. Dann gucken wir doch einfach mal kurz, mit was das Heroes Pack da kommt. Z68. Das ist das Heroes of Hope, ist das Continental WT Pack.
Oh, ups, das ist ja blöd.
Das heißt, sie haben alles das, was sie angekündigt haben, bis auf Source Renegade, TIE Reaper und Imperial Raider, haben sie jetzt wirklich vorgestellt.
Interessant.
Vielleicht war das andere wirklich einfach nur ein Fake. Ja, vielleicht, ich hoffe nicht, aber who knows. Vielleicht
war das auch nur ein Arbeitstitel.
Möglich. Ansonsten, was sie noch gesagt haben oder was sie nicht gesagt haben, was sie gerne ausgelassen haben, ist Update zur App. Sie haben ja schon mal angekündigt, dass es eine neue App geben wird, offiziell von FFG, aber da haben sich in Schweigen gehüllt mit einem verschmitzten Lachen und einem sorry guys.
Ja, soll die App weglassen. Also die App ist mir wirklich total egal. Es gibt so viele gute Seiten, um Staffel zu bauen. Jaspi, Lunch by Next, das ist großartig alles und fertig.
Genau. Das reicht. Also ganz wichtig noch, alle neuen Schiffe, alle, die wir jetzt auch besprochen haben, werden, das haben sie gesagt, zum Release Hyperspace legal sein. Also die Schiffe an sich, aber nicht, also nicht unbedingt alle Piloten oder Upgrades. Also da werden sie auch nochmal Unterschiede machen, so wie wir es kennen. Aber das nochmal auch so zum Abschluss, das war deren Aussage dazu.
Prima.
Ja, Mensch, René, 3 Stunden.
Vielleicht lang und viel mehr wie geplant.
Mal gucken, ob die Leute alle zugehört haben. Also wir haben so mit 2 Stunden ursprünglich gerechnet, aber es war doch mehr Inhalt als gedacht.
Ist das für auch 2-mal hören. Auch schön.
Ja, ich meine, jetzt
habt ihr länger was davon.
Habt ihr länger was von uns, genau. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank.
Einmal, danke fürs Zuhören.
Genau, ich hätte jetzt erst dir gedankt, René, fürs 3 Stunden mit mir quatschen und dann natürlich allen anderen fürs Zuhören. Wenn ihr eine Meinung habt und die habt ihr ganz sicher, dann lasst uns die gerne wissen über die üblichen Wege, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es auf den verschiedenen Discord-Servern, auf denen wir unterwegs sind. Gebt uns gerne euer Feedback zu dem, was ihr gehört habt. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung zu irgendwas oder habt eine Vermutung, die ihr gerne mit uns teilen wollt, und das nehmen wir dann gerne auf.
Prima. Wir freuen uns auf euch und umso mehr aufs nächste Mal. Bis dahin.
Macht's gut und ciao. Ciao.